Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk. Heute große Runde. Wir haben sogar quasi Besuch aus dem Ausland, so virtuell quasi.
Sowohl als auch.
Ja, stimmt, einmal virtuell und einmal tatsächlich auch aus dem Ausland hier wirklich physisch zum Anfassen. Also
eingeflogen.
Zumindest, ja, gefahren.
Gefahren.
Also ja. Wir können ihn anfassen, ihr Hörer draußen nicht, aber wir können den Markus auch anfassen. Hallo Markus.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Flydie ist wieder da?
Ja, ich bin der Flydie.
Der Makefu?
Moin.
Ich bin auch da und über den großen Teich? Der Marc.
Ich bin der Auslandskorrespondent.
Der Auslandskorrespondent.
Und was geht im Internet so auslandmäßig?
So ziemlich dasselbe wie auf der anderen Seite, nur dass Facebook manchmal denkt, ich bin Spanier.
Ja, yes. Ist das nicht so?
Oh, mag den Me Gusta-Button, aber sonst eigentlich nicht. Me
Gusta. Ach, ja. Sehr gut, sehr gut. Freuen wir uns.
Okay, diese Woche ist, tragen wir jemanden zum Grabe, der eigentlich schon länger tot ist, nämlich MD5.
MD5 Crypt.
Ja gut, MD5 Crypt. Aber MD5 ist an sich schon einfach.
Ja, je nachdem, ob du das benutzt.
Ja,
ja, okay, es ist eigentlich immer kaputt schon. Also. Ja, es gibt eigentlich
schon lange.
Es gibt keinen guten Anwendungsfall mehr, um das wirklich noch zu benutzen.
Ja, gut, das ist, wenn du Message-Integrität checken willst.
Nee, das ist ja auch, das ist ja auch blöd, weil du ja auch diese Kollisionsprobleme hast.
Ja, aber da gibt es ja kaum welche. Ist MD5 schneller oder langsamer als SHA-1?
Das ist vollkommen egal.
Ich glaube, SHA-1 ist schneller.
Wir verwenden auch CRC32 in vielen Dingen.
Also. Ist auch gut genug für vieles.
Das ist
gut ja, genug das für... ist es eben. Also man sollte eben aufhören, Hashes als Passwortverschlüsselungs-Pseudo-Dingens zu verwenden.
Nee,
aber...
nee, das würde ich gar nicht sagen, sondern nur MD5 Crypt als Passwortverschlüsselungsdingens.
Ja, oder auch SHA-1, weil die sind alle ja, designt, genau. Um schnell zu sein. Deswegen ist es auch irgendwie
ein bisschen komisch. Das Problem ist halt, nur MD5 Crypt zu benutzen, ohne ein Salt dazu zu nehmen.
Ja,
weil sonst auch. MD5 Crypt ist kein Scheiß, wenn man halt den Salt nicht vergessen würde. Weil ansonsten hat man halt Probleme mit Rainbow Tables und ja, dass es halt ein bisschen schneller ist, ist halt blöd, aber dann nimmt man...
Gut, ist ja jetzt eigentlich der Grund, weshalb dieser Entwickler von MD5 Crypt gesagt hat, es ist nicht mehr sicher, weil es auf moderner Hardware einfach schnell genug berechnet werden kann, dass es brute-forcen kann, und dann bringt er den Salt halt auch nichts. Das hatten wir jetzt, war es letzte Woche, war es vorletzte Woche, ich weiß gar nicht.
Nee, das Problem war auch bei LinkedIn, dass die auch keine Salts benutzt haben.
Ja.
Ja.
Und prinzipiell ist es ein bisschen doofe Idee, auch sowas noch zu benutzen.
Aber so gerade, wenn du ein gutes Dictionary hast, dann brauchst du ja nicht mal mehr eine Rainbow Table. Das kannst du dann kurz auf deiner Grafikkarte durchrödeln. Da ist selbst mit Salt.
Also für Dictionaries würde ich jetzt noch nicht mal Grafikkarte nehmen. Das geht auch am Abend, wenn dein Computer gerade nichts zu tun hat.
Ja, aber dann kannst du noch Webbrowsen nebenher, wenn du die Grafikkarte nimmst.
Das kannst du auch so, oder? Danke.
Ja, lustige Katzenvideo werden da langsam, wenn du auf all deinen Cores wie
willst. Nee, das läuft dann ja in... Ja, das macht er in HTML5 und dann nimmt er deine Grafikkarte
vor. Dann wiederum ja. Also du musst schauen, wo die Katzenvideos laufen und je nachdem musst du dann dein Hashcracking auf die andere Sache auslagern.
Genau. Oder du hast einfach Computer, die das gerade machen. Deswegen. Genau, also wie gesagt, der Entwickler hat selber gemeint, dass MD5 Crypt nicht mehr als sicher zu betrachten ist und deswegen sollte man doch lieber was anderes nehmen.
Gut, also alle da draußen, wenn ihr Passwörter abspeichert, macht das bitte richtig.
Genau. Oder man nimmt einfach MD5 Crypt und zwar 12 Millionen Mal nacheinander. Und dann ist es auch richtig. Kein Problem mehr.
Mit ganz vielen Salts unterschiedlich.
Nein, nee. Ja. Das ist ja egal. Also wenn du Salt.
Aber es ist doch einfacher, einfach ein Salt zu nehmen, statt zigtausend Mal MD5.
Nee, das Problem ist halt, wenn du Salts hast, dann weißt du den Salt, ja. Wenn du knackst und dann machst du eine Dictionary-Angriff und dann nimmst du einfach den Salt dazu und probierst es halt oft genug aus. Das ist tatsächlich, das hilft noch nicht. Also das hilft
ja, dann kannst du auch mal MD5, danach SHA-1 und dann wieder MD5 machen.
Könnte man zum Beispiel machen. Ich meine, die Idee ist ja, dass man mehrere Iterationen braucht, genau. Damit man halt das Brute Force ein bisschen erschwert.
Genau. Und so. wenn man genau diese Iteration halt oft genug macht, dann hat man da auch keine Probleme mehr irgendwie.
Wobei du das nicht auf Hacker News sagen darfst, weil genau das habe ich gemacht und dann habe ich 1 Million Leute haben mich dann blöd von der Seite angemacht.
Oh shit, bestimmt gibt es da irgendwelche Probleme,
was
oder?
Haben sie gesagt?
Was, komm, erzähl. Erzähl deine Hacker News-Geschichte.
Gar nichts. Ich habe einfach nur gesagt so, hey, ist ja irgendwie blöd zwar MD5 zu verwenden, aber bevor man da jetzt irgendwie anfängt, andere Krypto in seine Applikation zu bauen, könnten wir nicht einfach so grob gesagt 20.000 Mal iterieren und dann ist es mit dem Cracken auch einigermaßen hart? Und dann haben die alle gesagt, nö, du bist doof, hör auf damit.
Geh aus dem Internet raus.
Du hast uns den Sandkasten kaputt gemacht.
Nee, also es kann schon sein, dass es dann irgendwie Vereinfachungen gibt, wenn man die Iteration bloß öfter macht und das ist dann
ja, aber so, immer noch so haben sie es jetzt zum Beispiel bei Des und Triple Des, war ja genau
die Geschichte. Ich weiß. Mhm.
Wie viele Applikationen habt ihr denn schon umgestellt? Also ich meine, wir haben ja alle mal MD5 benutzt.
Nö.
Nee. Okay.
Also, wenn ich eine hätte, die MD5 benutzt hätte, dann hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht umgestellt, weil ich es total vergessen habe, dass ich sie noch habe.
Ah, nee, Mediengewitter hat sogar schon Sha1 benutzt.
Keine Ahnung. Sha1 ist aber auch bei uns.
Mediengewitter ist ja relativ jung jetzt. So
und ist auch
Applikationen,
down.
Die man ist vor fünf Jahren gestrickt hat.
Was ist down, ich fix das mal schnell.
Jedes Mal, ich.
Ja, ich muss das mal automatisieren. Ja. Ja. Aber da ist der Hashing-Algorithmus auch nicht sicherheitsrelevant. Da hashen wir nur die Dateinamen der Bilder.
Ja.
Aber ja.
Ja.
Und wenn ich ein Katzenbild verpasse, weil das kollidiert, ja, dann bist du schuld.
Ja.
So sieht's aus.
Ja.
Mhm. Ah, ja. Und MD5-Krypt, nur weil wir darüber geredet haben, das ist übrigens der Funktionsaufruf, der zum Beispiel bei FreeBSD und Linux und alles andere verwendet wird. Mhm.
Genau, der zum Beispiel verwendet wird, um dein Passwort in der etc-shadow zu hashen. Zum Beispiel.
Aber da wird ein Zeug noch genommen, oder? Bin ich ziemlich sicher.
Ja, höchstwahrscheinlich. Aber die werden dann trotzdem wurden bis jetzt trotzdem mit MD5-Krypt verschlüsselt.
Genau.
Oder halt nicht direkt verschlüsselt, auch wenn es heißt Krypt, aber gehasht halt.
Ja, genau. Und deswegen sollte man lieber den super neuen Scheiß nehmen, wie hieß das nochmal?
PBK DF2.
Aber auch irgendwie mal 500 Iterationen, damit es langsam genug ist.
Oder wie hieß dieses andere, was auf Blowfish basiert?
Hootie and the Blowfish.
Nein. B-Krypt.
Blowfish könnte
oder auch. Oder S-Krypt ist, glaube ich, noch besser als B-Krypt, weil, keine Ahnung.
S-Krypt hatten wir auch schon mal.
S-Krypt und Blowfish.
Ja. Es war einmal.
Verschiedenen Hipster-Level auf Hacker News, dass dann einer sagt, ja, nimm doch Sha1 und dann sagt der Nächste, nee, nimm doch B-Crypt und dann kommt der Nächste und sagt, nee, B-Crypt ist ja doof, nur S-Crypt und bisher ging es, glaube ich, noch nicht weiter, aber ich bin sicher,
doch, PBK-DF2, weil das nimmt Apple.
Man sollte mal ein Social Network implementieren, wo man dann als Level so S-Crypt und Blowfish und PBK-DF2 und so
kann man sich dann hochleveln. Startest mit ROT 13.
Genau.
Ja, finde ich super.
Also, Leute, macht einfach das Richtige. Ihr wisst
eure Applikationen umstellen.
Genau. Trotzdem, man kann alles kaputt machen.
Live-Hotfixen in Production.
Ja, wenn es Perl und PHP-Code ist, ist ja voll kein Problem, weil es wird ja jedes Mal interpretiert. Dann kann man es einfach direkt fixen im Code, in der Live-Applikation. Oder? Spricht was dagegen?
Nee, das ist, glaube ich, Best Practice.
Ja.
Bei Perl bestimmt.
Habe ich allerdings vor einer Weile auch mal einen Blogpost gelesen, wo das Leute in Live-Systemen in Python machen, dass die quasi live irgendwie Hot-Code nachladen, Hot-Code-Deployment machen.
Ich meine, normalerweise hast du ja sicher ein REPL irgendwo offen auf einem Port und dann kannst du da direkt deine Klassen überschreiben.
Genau.
Klar,
du musst nicht mal mehr neu laden, das ist total gut.
Super awesome.
Also, wenn du weißt, was du tust, wahrscheinlich schon. Also, wenn du mal ganz schnell, dringend, ohne dass User irgendwie daran leiden, einen Fix deployen willst,
dann einfach direkt in DevMem schreiben. Ich meine, man kann es ja direkt umschreiben. Einfach so scheiße.
Sehr ironisch. Das Security-Update, das du am unsichersten deployen kannst. Das wird gut. Mhm.
Und wenn du halt ein bisschen mehr Zeit brauchst, dann schreibst, dann sendest halt deinen Pointer in eine Nop-Loop und machst halt so lange rum und dann
wieder umbiegen. Nop-Sliding.
Ja, Nop-Sled und Loopen halt.
Ja, oder du lässt Schmetterlinge fliegen. Das kennen wir ja, die Geschichte.
Apropos Fliegen. Ja, man kann ja auch Sachen, die schon eigentlich kaputt und tot waren, doch noch zum Fliegen bringen.
Ja, das ist eigentlich unser Untoter der Woche von letzter Woche, weil der nette Herr Ebel ja unseren Untoten der Woche vergessen
hat. Ich? Ja. Du? Der stand nicht drin, bestimmt. Den haben wir einfach nicht runtergezogen. Egal, wer ist denn jetzt der Untote?
Diese Katze.
Diese Katze. Die es da im Internet gibt. Nee,
der Catrocopter.
Der Catrocopter.
Der Catrocopter.
Ja.
Quattrocopter Cat.
Also, Felix, willst du erzählen, was ist deine Kategorie?
Die ist mir egal.
Okay, also da hat ein Mensch, der seine Katze unglaublich geliebt hat, Und Hipster ist, wichtig. Und Hipster ist und Künstler. Der hat gedacht, ich mache jetzt diese Katze, die ist jetzt gestorben, aus der könnte man doch noch was Cooles machen. Und dann hat der...
Das war hier einfach so falsch.
Da kann man noch was Gutes
machen. Ja, kann man noch was Gutes machen. Ja.
Schauen wir mal vor, wie vier Rotoren an die Pfoten. So,
ja. Alte Computer kaputt gemacht, da kann man was Cooles draus machen.
Ja, da kann man Kunst draus machen.
Kunst.
Ja, und dann hat er halt einen, die Katze quasi so präparieren lassen, dass wahrscheinlich, dass sie nicht mehr stinkt und so.
Ja, natürlich, präparieren
halt. Ja, und dann hat er dann einen Quadrocopter reingebaut in die Katze. Ja. Und diese Bilder, das sieht schon ein bisschen creepy aus, wie da diese Katze mit ausgestreckten Armen und Rotoren an den Pfoten durch den Raum schwirrt. Das
sieht nicht richtig aus.
Das sieht ja genau richtig aus. Und dahinter diese ganzen Arzi-Bilder.
Ja, ist guck mal, wie genau er sie liebt.
Liebt sich so sehr, Katze.
Ja. Streichelt ja, sie sogar.
Chuck beim Tester Fliegen. Airlines.
Chuck Tester Airlines,
ja. Chuck Tester Airlines. Finde ich super.
Finde ich super.
Hört sich genau richtig an. Und da gab es auf YouTube einen Kommentar. Aber ich suche das mal ganz kurz raus, damit ich das auch richtig zitiere.
Genau.
Ich muss mal hier auf YouTube gehen.
Es gibt schon echt Menschen.
Okay,
das heißt, er kann die jetzt im Fliegen kraulen.
Der Orwell Copter heißt er übrigens.
Oh.
Halb Katze, halb Maschine. Oh, das ist gar nicht mehr da.
Oh, warte, das ist die Orwell. Ich hoffe, dass mal irgendwann so ein Thundercats-Theme-Remix kommt mit der Katze vorne dran.
Oh Mann.
Pizza Cats.
Ja.
Ja.
Ja, also wenn man seine Haustiere liebt, dann baut man was draus.
Genau.
Das ist die logische Fortsetzung von Bonsai-Kitten einfach.
Alles auch nochmal.
Kann man das auch mit anderen Sachen machen, außer mit Katzen?
Das haben wir uns ja letzte Woche schon überlegt.
Das Fliegen? Ja.
Ja, niemand könnte ja keine
die
Ahnung.
Oma oder so.
Ja. Ich wollte es gerade zitieren, aber ich finde es tatsächlich nicht mehr. Das Zitat ist, glaube ich, nicht mehr da einfach.
Ich glaube, das nächste sind Elefanten und dann machen die da Transporthelikopter da draus.
Ja. Das sind irgendwie ein Cargo-Lifter.
Genau, ja. Damit sie dann andere Elefanten holen können und daraus dann wieder.
Warte, den nächsten Börsenboom ab, das ist die nächste Version von Cargo-Lifter.
Ja, ja. Richtig, ist der Dumbo-Lifter.
Super. Dumbo-Lifter, ja. Der Dumbo-Lifter.
Da kannst du noch Kinderherzen mit begeistern.
Super awesome.
Okay.
Ja. Der nächste Untote der Woche. Hat mich total geflasht, als ich die Überschrift gelesen habe. Es gibt noch Matrox.
Ja, Gesundheit.
Was ist das denn? Das waren früher die Grafikkarten, mit denen man drei Monitore anschließen konnte. Das weiß ich nicht.
Matrox G200.
Ja, also ich kenne auch die Matrox Perfelia oder so.
Matrox Mystic 3D
oder sowas.
Was kann das Ding?
Also ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur geflasht, dass es Matrox noch gibt. Also was die gebaut haben, ist irgendeinen Thunderbolt Docking Station.
Also du kannst das Ding an Thunderbolt ranhängen und dann hast du dann Gigabit Ethernet, USB 2, USB 3, DVI und Geschichten über diese Dockingstation. Aber
kommt nicht aus Thunderbolt auch Strom raus?
Ja, da kommt auch Strom
raus. Warum brauchen die dann einen Power Connector?
Das ist eine gute Frage.
Das ist fucking retarded.
Ich
würde es nicht kaufen.
Also ich glaube, da kommt nicht genügend Stabilstrom raus, dass es für dieses Teil ausreicht.
Das macht
für
doch alles nichts. Wahrscheinlich.
Das macht doch nichts.
Das reicht, wird nicht für alles ausreichen.
Ja, du
für
musst,
eins oder zwei.
Ja, du musst halt überlegen, Sachen. Dass du Thunderbolt ja auch Daisy Jane kannst und da im Zweifelsfall mehrere Geräte an deinem Thunderbolt was hängen. Du kannst ja hintereinander hängen.
Das ist super bescheuert und ich würde es nicht kaufen.
Hm. Vielleicht ist der Stromanschluss ja optional.
Kann sein. Allerdings $249 ist dann für so ein bisschen.
Aber es ist billiger als die Backend-Lösung. Hm.
Vielleicht.
Nee, steht hier.
Ja, dann ist es mit Sicherheit so.
Die kostet nämlich $299.
Okay, also Matrox.
Es gibt Matrox noch.
Gibt es noch.
Interessant.
Aber die machen keine Grafikkarten mehr.
Ist ja quasi ein bisschen Grafikkarte. Da kommt ja ein DVI-Port raus. Der muss ja auch irgendwo dranhängen.
Ich glaub, da drin ist einfach nur so ein Raspberry Pi und der macht das Richtige daran.
Der wandelt das alles um.
Ja, pff. Passiert ja nicht so viel. Ja, eigentlich schon, aber.
Es gab ja diese Webseite, wann stirbt StudiVZ?
Ja, das vor ein paar Tagen ist es gestorben.
Genau.
Glaube ich.
Ja, und jetzt ist es auch wirklich so passiert, weil
das gibt alles weg.
Nicht mehr.
Man kann sich nicht mehr rauf verbinden?
Nee, die nennen sich irgendwie jetzt um. Keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen, zu was.
ID-Pool.
Nee, das ist Schüler-VZ.
Das soll ja Schüler-VZ sein.
StudiVZ nennt sich auch irgendwie um. Ach, ich hab's nicht geblickt. Auf jeden Fall, der Danny hat gesagt, wir sollen das mal in die Kategorie aufnehmen, deswegen haben wir es jetzt gemacht. Also Schüler-VZ, StudiVZ, die wurschteln da irgendwie rum und haben es jetzt irgendwie eingesehen, dass sie nicht mehr...
Glaube ich auch keiner mehr.
Ja, der elektrische Reporter hat irgendwie im Frühjahr auch schon Abgesang auf die gefeiert, der mal für meinen Geschmack ein bisschen zu hämisch war, aber... Ja,
aber sind sicher bald unter gesichtsbuch.de zu erreichen.
Genau. facebook.com/StudiVZ. Kannst du in der Gruppe joinen.
Wann stirbt StudiVZ?
Aber dann haben sie immer noch mehr Leute.
das ist auch gut. Wann stirbt StudiVZ geht jetzt auf eine Amazon-Seite die zweite Chance. So retten sie ihr Unternehmen nach dem Insolvenzplanverfahren.
Sehr gut, weiter so.
Die zweite Chance.
Das ist gut.
So.
Okay, also die leben auch noch so halbtot weiter.
Also richtig, jemand, der länger gelebt hat, war aber AOL. Was genau ist denn da jetzt los? Wie, die haben so lange überlebt?
Das sieht einfach, wenn du mal auf das Bild klickst, stellt sich raus, dass Windows 8 exakt so aussieht wie AOL 1996.
Das ist aber auch schon relativ alt.
Das ist auch schon relativ alt, also ja, doch.
Ja. Aber stimmt, deswegen muss es quasi...
Das ist so toll.
Quasi, aber sie haben noch nicht mal AOL gekauft, um es zu machen. Das finde ich ganz schön dreist eigentlich.
Richtig. Also da kommt
hätten sie wenigstens machen können. Die 3,50 hätten sie jetzt auch noch gehabt.
Nee.
Ja. Also News morgen. Microsoft kauft AOL, um es zuzumachen.
Ja, um irgendwie Patentstreit
naja,
zu...
Naja, der Witz ist ja eigentlich, AOL hat ja eigentlich Time Warner gekauft gehabt, ne? So war es ja eigentlich so rum. Die waren mal irgendwie so viel wert, dass sie sich so ein Filmstudio kaufen konnten. Und dann waren sie plötzlich nichts mehr wert und jetzt gibt's sie nicht mehr. Das ist schon irgendwie
komisch. Time Warner gibt's aber noch.
Time Warner gibt's noch. Ja, klar. Aber es ist trotzdem krass. So die kleine Firma hat die große gekauft und jetzt gibt's nur noch die große Firma davon, die andere. Also, nee, egal.
Andersrum.
Ja. Egal.
Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt über ein Bild geredet im Podcast und wenn ihr euch das anschauen wollt, dann schaut in die Shownotes. Oder lustig.
Ist lustig. Ist fast so lustig wie dieses Refactoring-Katzenbild, was ich hier in der Chat gepostet habe.
Richtig.
Fast.
Wie gesagt, fast.
Die gute GIF. Ja. News.
Ja.
News.
Fang an.
News. Ist nicht meins.
Ach so, ist nicht deins. ihr habt so komische, so grelle Farben. Das kann man nicht so richtig unterscheiden.
Ja, also Ruby Motion, da hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet. Das ist ja dieses Ruby-Projekt, wo man quasi mit Mac Ruby gegen Mac und vor allem auch CocoTouch APIs, also iOS APIs programmieren kann und kann damit quasi in Ruby seine iOS-Applikation schreiben, die dann zu nativem Code runter kompiliert wird. Und das war ja bis jetzt kostenpflichtig und closed source. Und weil sich da mittlerweile jetzt eigentlich auch schon eine kleine Community drum gebildet hat und weil das alles relativ erfolgreich ist und so weiter, haben die jetzt beschlossen, ihren Lib-Folder auf GitHub zu open sourcen. Und da ist jetzt unter anderem ihr Build-System mit drin, die Rake-Task, die sie so zum Bauen benutzen und noch so ein bisschen ein paar Tools außenrum. Also die eigentliche Softwareumgebung, mit der man da iOS-Applikationen bauen kann, die ist immer noch closed source, aber man kann jetzt halt mal zumindest das Zeug außenrum und die Tools und so mal angucken, was die damit gemacht haben. Und kann
also es sind nur 12 Dateien insgesamt. Aber
ja, ist jetzt nicht so richtig viel, aber ist mal ein guter Anfang.
Genau.
Jo, ansonsten, ja, ansonsten, kennt ihr irgendwelche Projekte mittlerweile, die dieses Ruby Motion wirklich produktiv einsetzen, weil es gibt zwar, glaube ich, also hier sind so ein paar Statistiken, dass irgendwie über 100 Projekte auf GitHub dieses Ruby Motion einsetzen, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel davon irgendwie tatsächlicher Produktivcode ist oder wie viel einfach da nur mal so ein Pet-Project oder irgendwie mal ein Sample-Code oder sonst irgendwas ist.
Also es gibt wohl zumindest zwei Applikationen, die in den App Store gekommen sind, aber auch eher so als Proof of Concept, einfach mal um zu sehen, dass das auch wirklich zugelassen wird von den Reviewern. Aber so, ich glaube, die haben noch kein Flagship-Product, wo sie mal zeigen könnten, wie das denn wirklich geht. Es ist halt auch immer ein bisschen gefährlich, diese Toolkits zu verwenden, weil du halt nie weißt, was Apple in seinem nächsten OS-Release mit reinbringt. Und du kannst es dann nicht sofort nutzen, weil du jetzt noch Wrapper-Klassen darum brauchst, die das halbwegs brauchbar machen und ist schon eine nette Sache, aber es ist schon ein bisschen gefährlich, auch sich da so drauf einzulassen.
Genau, und also ich muss halt auch sagen, Apple arbeitet ja mittlerweile relativ stark an Objective-C, um das besser zu machen. Und ich glaube, das ist so eher der bequemere Weg, sich da drauf zu verlassen, dass Objective-C irgendwie und die Tools darum besser werden, als dass man jetzt eine komplett andere Technologie, die nicht von Apple selbst gepflegt wird, benutzt. Also ich meine, ich finde Ruby cool und ich programmiere sehr gern Ruby. Aber ich glaube, für so iOS-Projekte oder wenn ich jetzt Mac-Software schreiben würde, da würde ich mir wahrscheinlich eher doch mal eine Woche Zeit nehmen, Objective-C zu lernen, weil ein Großteil der Arbeit ist dann im Endeffekt die APIs zu lernen und nicht die Programmiersprache zu lernen. Und die APIs Die muss man halt auch für Ruby Motion lernen.
Ja, und die werden mit einer vernünftigen Tool-Unterstützung einfach auch einfacher.
Genau.
Und wenn Apple das für Objective-C baut und für Ruby nicht. Hm.
Ja, Ruby Motion hat da zum Beispiel auch keinen UI-Builder, der ja eigentlich so das Grundgerüst von Xcode ist, womit man dann halt seine Applikation bauen kann und designen kann. Hm. Und ja,
wobei sie natürlich schöne Abstraktionen um diese Coco-Klassen haben. Also es
genau,
gibt schon
manche Sachen, die
einfacher sind.
Die haben da so interne Ruby-DSLs, mit denen man schon einfacher GUIs bauen kann, als man es jetzt direkt in Objective-C mit den nativen APIs könnte. Hm. Ist jetzt halt die Frage.
Und das Geile ist natürlich auch, du kannst Ruby-Libraries benutzen. Also ich weiß nicht, welche, ob du wirklich alle benutzen kannst oder ob du irgendwelche Probleme mit C-Extension hast. Aber gerade sowas wie mal schnell JSON parsen oder mal schnell irgendwie XML parsen.
Quasi alles, was du bei Python dabei hast, kannst du dann auch benutzen.
Genau, und das in dem Fall kannst du das halt auch benutzen. Muss nicht auf die schon teilweise etwas grottigen Objective-C APIs zurückgreifen.
Ja, wobei ich glaube, da gibt es auch gute Bibliotheken mittlerweile. Die muss man halt noch alle dazu nehmen, aber gut, ich kenne mich da jetzt in diesem Gap-Bereich auch nicht gut genug aus, um da tatsächlich wirklich viel zu sagen zu können, aber ist gut, dass da mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Hahaha, Wortwitz. ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht gucke ich mir das irgendwann ja auch mal an.
Ja, oder es ist halt immer noch $199 kostet das komplette. Ja,
also ist mir momentan halt auch ein bisschen zu viel Geld für das, dass ich da mal ausprobieren könnte. So.
Richtig.
Ja, aber Bewegung reinbringen ist auch wieder ein schönes Stichwort für das, was Microsoft auf der Bühne so bringt. Wenn es einen Cloud-Service vorstellen möchte.
Was tun die denn da?
Die schicken einfach ein paar Mädchen auf die Bühne und lassen die rumzappeln.
Die Azure Dancing Girls.
Ja, richtig.
Holy shit, Teufel. Das sieht aus wie, wie ist denn diese Musikveranstaltung, die da letztens
war? Also das Schlimme ist ja eigentlich, was auf dem Bildschirm steht.
What the fuck, richtig, Alter. So. Erste drei Sekunden direkt mal Penis benutzen.
Ja, LSD.
So muss es sein.
Ach, ja, du meinst, also Microsoft hat mal wieder bewiesen, dass sie absolut keinen Stil haben und das machen die auch.
Ich meine, komm, da gibt momentan immer noch Steve Ballmer den Takt an und dass der jetzt nicht irgendwie ansatzweise Taktgefühl oder Geschmack hätte, ist ja auch bekannt, oder?
Aber ist da irgendwas kaputt gegangen mit dem Text oder ist es wirklich so? Also ich meine,
nee, das scheint wirklich gewesen zu sein. Also da gab es einen riesigen Shitstorm auf Twitter und
was haben die dazu halt gesagt? So, ja, das war unser Plan, oder?
Ja, nee, zuerst war es dann so, ja, das ist ja sicher nicht Microsoft, das ist ja irgend so ein Third-Party-Veranstalter und irgendwie war es dann doch eher direkt von Microsoft.
Penis!
Ja,
aber was zur Hölle, was haben sie sich dabei gedacht? Oder haben sie einfach mal nicht gedacht?
Ja, wahrscheinlich haben sie nicht gedacht.
Ja, die haben halt gedacht, ja, ein Raum voller Männer, was machen wir? Ja, lass mal ein paar Mädels tanzen und machen irgendwie Zotenwitze. Und das ist halt echt, das kannst du echt nicht bringen, um Azure vorzustellen.
Ja. Ich verstehe es nicht.
Die Leute sind auch ein bisschen verwirrt.
So Developers, ready.
Yeah. Developers. Yeah. Mehr Developers.
Es wäre jetzt gut, wenn noch der Steve Ballmer da vorne rumhüpfen würde.
We are here to talk box, gonna party. Und dann tanzen die Mädchen. Also ich kann mir das vorstellen, wie der Steve Ballmer dazu auf der Bühne rumtanzt.
Ja, genau.
Aber
das wäre jetzt noch ein bisschen Developers kreischt.
Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig.
Ja. Eine andere News betraf auch Azure, und zwar, dass Microsoft jetzt auch Linux Appliances anbietet.
Auf ihrer Cloud-Plattform.
Auf der Cloud-Plattform. Ja, genau, damit ist Linux wohl endgültig aus diesem Linux ist ein Krebsgeschwür-Stadium, den es eigentlich schon länger verlassen hat, jetzt herausgeadelt worden von Microsoft.
Ja, ich meine, Microsoft verkauft ja schon seit langer Zeit auch Linux irgendwie mit SUSE Novell. Und mein Gott, jetzt auf ihrer Infrastruktur noch groß Linux hosten ist bestimmt.
Ja, sie haben einen 90-Tage-Trail
mit ist gut.
750 Stunden Computing Power.
Ja.
Das hört sich doch gar nicht schlecht an, wenn man da jetzt.
Also Microsoft Linux tut ja da momentan auch relativ viel, um da Entwickler anzulocken. Also die waren ja auch, haben sich ja auch mit Joint zusammengetan, um Node auf Windows zu portieren und haben da großartig auch noch Tutorials angeboten, um Node-Applikationen und um Cloud9 und so Geschichten auf Azure laufen zu lassen und ist jetzt halt Redis zum Beispiel, genau, Redis haben sie ja auch geguckt, dass sie das auf Azure zum Laufen bekommen.
Also was ich ja cool finde, wirklich die Free Trial, wenn du da Linux deployen kannst und du hast die 3 Monate quasi komplett Zeit, deine Kiste laufen zu lassen, ich meine, Hört sich doch gar nicht so
an. Wenn ich eine Kiste haben will, die läuft, dann zahle ich halt dafür. Das ist mir egal, ob das jetzt kostenlos ist oder nicht. Also 3 Monate ist ja im Endeffekt auch kein Zeitraum, in dem du irgendwie was Sinnvolles mitmachen könntest.
Ja, deswegen hast du ja Backups.
Oder du hast was Sinnvolles gemacht, dann sind die 3 Monate um und du ärgerst dich, dass das Ding weg ist.
Nee, du machst dann einfach nochmal eine Free Trial. Wo steht denn was, dass du es nicht machen darfst? Weil du machst Backups und dann spielst du es einfach auf die neue Kiste rauf. Das hört sich auf jeden
Fall nicht
falsch an.
Also ist ganz cool, aber ich würde so ein Trial-Angebot wahrscheinlich am ehesten dafür benutzen, um es tatsächlich mal auszuprobieren, wie der Name schon sagt.
Ja,
auszuprobieren,
wie Linux funktioniert?
Ob es jetzt irgendwie, du weißt ja nicht, wie die Plattform läuft, wie da die IO-Werte sind, was du da so an Performance rausbekommst.
Ja, gut genug, oder?
Ja, also dafür ist es wahrscheinlich sinnvoll, aber ich würde da jetzt kein Produktivsystem in so einer Trial-Version deployen.
Also das Gleiche,
und dann mich dann wundern, warum es nach 3 Monaten nicht mehr tut.
Oder ja, das Gleiche gab es ja auch von Amazon S3.
Ja, genau, da gibt es ja den
EC2.
Da gibt es den Free-Tier, dass man eine Micro-Instanz, das ist sogar ein komplettes Jahr, bekommt man eine Micro-Instanz ein Jahr kostenlos. Ja. Habe ich, glaube ich, auch noch eine.
Naja, und wahrscheinlich, weil gerade die Konkurrenz mit zum Beispiel Amazon EC2 so groß ist, wird das wahrscheinlich jetzt bei Microsoft einfach, ja, also die haben es einfach eingesehen, also die Leute wollen in der Cloud halt Linux, sie wollen halt POSIX, die wollen halt Zeug machen. Und
ja, POSIX hast du ja unter Windows.
Ja. POSIX schon, ja.
POSIX hast du unter Windows, das ist ziemlich cool. Du kannst da direkt Shell ausführen, POSIX Shell halt, weil die deine Corn Shell eingebaut haben, wenn du die irgendwie
aber ein Paket nachinstallierst. Naja, aber es zeigt schon, dass sie da einfach hinterher sein müssen, ne?
Ja, weil also
dass POSIX, das einfach gebraucht wird.
Ja, klar.
Die wollen halt auch Geld machen einfach. Also,
das ist genau das. Also
genau, und ich meine,
stimmt total.
Ich bezweifle halt, dass es wirklich ein großer Markt ist, da eine Cloud-Hosting-Plattform anzubieten, die nur Windows
läuft. Ich kann mich mit Windows Live einloggen, das muss gut sein.
Du hast
nein.
Nicht fragen.
Ich hab kein Windows Live, ich hab Hotmail. Und vor irgendwie, keine Ahnung.
Gefühlten 100 Jahren.
Ja, gefühlte 100 Jahre.
Und lebt das
kannst
es
du
noch?
Halt, das kannst du für alles benutzen, das ist super gut.
Hotmail ist gar nicht mal so schlecht. Also das war ja immer ziemlich scheiße, aber die sind echt nicht mal so schlecht geworden, was sie anbieten.
Also ich find's super awesome. Und du,
ich habe letztens irgendwas gelesen. Marc, hast du nicht auch mal wieder deinen E-Mail-Anbieter gewechselt und bist jetzt bei Microsoft? Die unendliche Geschichte, Marc und seine E-Mail-Provider.
Oh Gott.
Ah, genau. Können wir dann nachher drüber reden.
Ja, kein Problem. Das ist mein Pick dieses Mal.
Microsoft.
Oh Gott. Ey, das ist
willkommen beim Microsoft-Podcast hier heute.
Ey, ich habe da auch tatsächlich kein Problem, wenn die Sachen gut funktionieren. Sehe ich da überhaupt gar kein Problem.
Ich meine, wenn man dann Linux hosten kann und dann irgendwie eine ordentliche Plattform für bekommt, ist es auch egal, ob man jetzt irgendwie Amazon oder Microsoft das Geld in den Rachen wirft.
Ja, richtig. Dann kann man ja auf dieser Microsoft Cloud auch MySQL dann installieren in dem Linux.
Könnte man.
Und dann hat man vielleicht Probleme, wenn man nicht gerade Debian verwendet.
Ja, man muss halt einfach hart versuchen.
Genau. Apropos hart versuchen.
Ja. Yeah.
Da gab es was von,
das war schon MySQL. Peinlich, oder?
Oh, das ist einfach super awesome. Und zwar.
Nee, das ist so peinlich.
Authentication Bypass Vulnerability.
Ja.
Wie es genannt wurde. Und zwar für die Version MySQL bis zu 5, keine Ahnung, bis zur aktuellsten Version.
5.5.22.
Also von 5.1 irgendwas. Oder ich weiß nicht, sind die, ich glaube, das sind die,
die
hub stable sind. Ja. Hm. Jedenfalls gibt es da ein Problem, wenn du dich einloggst, dann wird halt über dein Passwort ein Char generiert und mit ein bisschen Random-Zeugs. Und der wird dann halt gecheckt gegen deine Credentials quasi, gegen dein Passwort, was gespeichert ist. Und was da passiert ist, das wird irgendwie gecastet und das wird so hart verkrepelt gecastet, dass du eine 1 zu 256 Chance hast, dass jedes Passwort funktioniert. Und du musst einfach nur härter versuchen. Das bedeutet wirklich, du machst eine While-Loop oder eine For-Loop, probierst dann einfach mal 1000 Mal aus und also, du hast auf jeden Fall eine relativ hohe Chance, dass es funktioniert. Also,
ja, 1 zu 256 ist ja nix.
Richtig.
Das ist
super gut.
Also wer lachen will, der guckt
einfach mal
in der Mitte von diesem Artikel dieses Shell-Skript an.
Genau, dieser super
Proof of Concept. Der erklärt es eigentlich schon sehr gut. Ich habe es gerade mal bei mir ausprobiert, das tat nicht. Sehr gut.
Sehr gut. Das heißt,
was hast du?
Entweder du bist Debian. Old oder du bist neu.
Ja, Debian hat dieses Memcast. Okay. Nämlich nicht Memcap, Memcp,
C, Memcopy,
nämlich nicht einkompiliert.
Dem, ah.
Deswegen funktioniert das in Debian nicht.
Nur Debian selbst oder alle Debian-Derivate?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich vermute mal Ubuntu auch, aber das weiß ich nicht. Aber in Debian geht es nicht, weil die das nicht so machen.
Und das ist halt einfach super trivial. Das Wichtigste, was wir daraus lernen, MySQL ist ein Riesenscheiß.
Nee, Carsten, und was abschneiden ist Scheiß.
Also, nee, was wir daraus lernen, ist eigentlich, deine Datenbank sollte nicht zum Internet her zeigen.
Ja, so das sollte sie sowieso schon nie nicht, genau. Genau,
und dann hast du erstmal einen großen Punkt abgefangen und dann, wenn du halt noch andere User auf deinem System hast, dann patchen. Das ist das Einzige, was hilft, weil es kann überall passieren.
Wobei, da wird es ja tatsächlich halt auch
super retarded, aber es kann trotzdem passieren.
Ich glaube, da wird es ja schon, der Fehler würde ja wahrscheinlich auch funktionieren, wenn du zum Beispiel deine Datenbank nicht direkt aus dem Internet erreichbar hättest, aber einen PHP MySQL zum Beispiel. Dann könntest du PHP MySQL brute forcen, damit dann gleich
Effekt... PHP MySQL ist in
Öl. Also ja. alles, was man braucht, ist natürlich ein Username, um das...
PHP
MyAdmin. Genau, PHP MyAdmin
meine ich. PHP MyAdmin.
Das müsste ja auch gehen.
Müsste man...
Der authentifiziert sich ja direkt.
Ich weiß nicht, ob er da noch irgendwie ein bisschen Magics macht. Aber das ist tatsächlich eine Idee, wo man drüber nachdenken könnte.
Aber da könnte der Apache natürlich oder sowas so eingestellt sein, dass er dich irgendwann rauskickst.
Das macht aber nicht bei 1:256. Auch nicht bei 1:256.
Geht der nicht über das PHP MySQL-Modul? Ja. Und benutzt der dann nicht vielleicht ein anderes?
Das hätte ich jetzt tatsächlich auch geraten.
Der spricht doch das gleiche Protokoll, oder?
Ja.
Der spricht doch wahrscheinlich, der authentifiziert sich ja über das gleiche Protokoll mit dem Server. Würde ich jetzt mal vermuten.
Könnte, also wie gesagt, müsste man schauen.
Sollte man mal ausprobieren.
Felix,
mach das mal bitte.
Hört sich gar nicht falsch an. Es ist bloß ein Call. Ja. Das ist jetzt nicht mehr Magie als das komische Do MySQL.
Richtig. Egal. Mach mal.
Wenn du mir ein PHP MySQL.
PHP MyAdmin. Kann ich dir
MyAdmin, ja. Aber nicht auf deiner Debian-Box, weil da tut's nicht.
Ja, nee.
Auf meiner Ubuntu-Box gerade auch nicht. Ja, weil das Debian ist.
Ja, eben. Also dazu aber die Frage, Derivat oder nicht.
Ja. Okay, dann haben wir es auch geklärt. So einfach. Wir sind so viele, dass wir alles lösen können jetzt.
Wir können alles lösen. Wir haben die kritische Masse erreicht. Ab sofort können wir World Domination in Angriff
nehmen. Wir lösen auf jeden Fall. Wenn es sie geben würde, könnten wir die jetzt lösen.
Was wir nicht lösen können, ist, dass Intel ganz schön einen an der Klatsche hat. Und zwar in ihren neuesten Atom-Prozessoren. Und ich meine, Atom-Prozessoren werden ja normalerweise so von Nerd-Menschen für kleine Server oder Heim-Cinema-Gedingsel oder Low-Cost-Office-Sachen benutzt. Und normalerweise sind die ja eigentlich immer ganz cool, weil die haben so eine normalerweise Intel-Grafikkarte, mit der kann man eigentlich ganz ordentlich Desktop-Linux machen, so mit ein bisschen 3D-Beschleunigung und ein bisschen Video und flüssig rumscrollen. Und immer mal wieder gibt's da so eine Zeit, wo Intel sich entscheidet, einfach die guten Sachen, die sie haben, wegzulassen und sich irgendeine GPU von PowerVR zu holen.
Ich glaube, du hattest doch mal diese Erfahrung mit so
einem MacBook gemacht. Ja, da habe ich glaube mal einen stundenlangen Rant in damals noch Radio Tux gemacht über den G500 Pulsebo oder sowas in der Art, Publos, sonst was. Das Ding hast du nicht anständig mit Desktop Linux zum Laufen bekommen. Ich glaube, erst irgendwie 2,5 Jahre später gab's dann mal da über die nicht komplett kaputt waren. Ja, und jetzt haben wir dasselbe wieder. Die neuesten Cedar View und Cedar Trial Modelle von den Atom-Prozessoren haben wieder mal so eine PowerVR-GPU, wo es dann mal wieder keinen anständigen Treiber gibt.
Oh, das ist ein weiterer Untoter am Start. Weil diesen Treiber, den es für diese Grafikkarte für Linux gibt, den gibt es irgendwie im Migo-Repository.
Oh, stimmt, und die sind nicht hingegangen und haben das Upstream veröffentlicht, sondern nur in dem Migo-Repository.
Es ist ein 100.000, über 100.000 Line-Kernel-Patch, damit das Ding läuft.
Lecker.
Du kriegst einfach nicht rein. Das ist so, ich würde gerne was patchen und dann schaut dich der Kernel-Maintainer an und sagt, nee.
Ja, also und diesen Patch dazu, den gibt es dann nur als Source-RPM.
Ja,
und... Freude.
Deswegen denke ich ja auch, dass das ganze Android-Zeug das neue Atom-Zeug wird. Weil du hast dann irgendwie...
Das war kein von mir falsches Geräusch, das war der Trinkbecher.
Ja. Nur fürs Protokoll. Ja, es war tatsächlich, also der Markus hat ja gerade an seinem Trinkbecher genuckelt und der hat Geräusche gemacht.
Ja, jedenfalls, wie gesagt, also ich denke, dass so das ganze, dieser Android-Arm... Zeugs, das wird einfach das neue quasi Atomzeugs.
Dabei ist Intel ja eigentlich, wenn es um Open Source geht, gar nicht so schlecht.
Also sie hatten ja auch mal eine interne Policy, dass sie alles raushauen an Treibersoftware als Open Source.
Ja, aber ich meine, was
noch? Oder ist
die sind auch einer der größten Supporter vom Linux-Kernel. Also.
Ja, ich glaube, das ist halt diese Policy, die gilt wahrscheinlich für Chips, die Intel selbst produziert, aber hier löten sie ja nur so ein Power4R-Chip mit auf ihre Bots drauf und da wahrscheinlich nicht.
Also eben. Deswegen, also
genau, weil sie es nicht selber entwickelt haben.
Also das Coole an Android ist halt, wenn es von Android irgendwie supported wird, dann muss es auch für Linux irgendwie supported werden können, wenigstens, weil es halt irgendwie...
Sollte.
Ja. Also nicht mit viel Aufwand, weil die China-Reseller haben da auch nicht viel Aufwand mit ihren Teilen, nur dass die auf Android laufen.
Ja, aber vielleicht kriegen die Closed Source für die... Genau, vielleicht kriegen die den Binär-Slots geliefert.
Genau. Dann wird es wenigstens funktionieren.
Ja, aber eben dann vielleicht nur für die Zielsysteme.
Ja, wahrscheinlich nur für das Ziel, genau. Das ist ja auch das Problem mit diesen ganzen,
also
den ganzen Routern und so weiter. Da ist dann zwar die Firmware an sich Open Source, aber die Treiber für die Wi-Fi-Karten und so weiter sind halt irgendwelche Blobs. Und der Mark reconnected gerade. Mark, bist du wieder da?
Ich bin wieder da, ja.
Okay. Du hörst die Scheiße an. Jetzt geht's wieder. Ja.
genau, da ist es ja quasi auch so, dass da die ganzen Grafikkarten, Netzwerkkarten und Wi-Fi-Treiber halt im Endeffekt nur irgendwelche komischen Blobs sind, die für einen Linux 2.4-Kernel gebaut wurden. Und da müssen dann ja OpenWRT und Co. dann halt auch Wrapper außen rum schreiben oder sonst irgendwas oder die Treiber reverse-engineeren oder diese Blobs im Endeffekt.
Das Problem
ja
auch hatte OpenMoko damals ja auch.
Genau.
Ja. Ja. Also bei Android sind mir da, glaube ich, sind mir nicht
so viele. Bei Android ist es tatsächlich auch so, weil bei Android werden ja größtenteils tatsächlich diese PowerVR-GPUs auch verbaut.
Okay.
Und die werden dann halt irgendwie als Binärtreiber da mit reingepackt und die tun dann halt auf diesem speziellen Gerät in dieser speziellen Umgebung.
Wie macht Cyanogen das denn? Die bauen einfach auch die Blobs ein, oder was?
Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube, die nehmen ja quasi den normalen Android-Source-Code und frickeln da irgendwie diese Blobs raus. Und die kriegen es ja auch irgendwie, die holen ja auch dann zum Beispiel den Google, den Android-Market, mittlerweile heißt es, glaube ich,
Google Play Store.
Genau, den Play Store. den kann man ja dann quasi auch noch irgendwie mit backuppen und dann wieder drauf spielen und so, das geht schon.
Okay, das heißt, ich nehme alles zurück und man ist einfach gearscht. Egal, was man benutzt, ist ja.
Also meine Theorie,
warum... Einfach richtige Grafikkarten benutzen.
Also meine Theorie, warum das so ist, dass die da diese Treiber und Scheiß nicht freigeben, ist, weil sie es nicht dürfen, weil es von PowerVR kommt und wahrscheinlich die da die Rechte gar nicht zu haben, da irgendwas an Treibern und Kram freizugeben. Vielleicht haben sie auch die Treiber selbst gar nicht.
Man weiß es ja nicht. Ja, aber das finde ich schade. Intel wäre in der Position, dass sie das machen können.
Aber ich meine, vor allem, warum bauen sie dann diese Karten in ihre Atom Geschichten ein?
Dann sollen sie lieber eine eigene Dings entwickeln, was
ich meine, früher waren da ja bis jetzt auch, die hatten doch sogar Intel Atoms, ich glaube eine relativ neue Generation, die hatte ja tatsächlich auch einen Grafikprozessor auf der CPU mit drauf. Nee. Oder hatten sie
das waren die, das waren die AMD E350.
Ah, okay, das waren diese AMD Fusion
Dinger. Fusion, genau, aber die haben da wohl relativ viel Ausschuss auch bei den Teilen, also. Weil die halt relativ schwierig sind herzustellen, haben die da viel Ausschuss bei AMD.
Ja, aber ich meine, trotzdem, Intel baut ja auch Grafik. Die können das ja, also könnten sie für ihre Low-Cost-CPUs.
Sie hatten ja auch Nvidia vorher drauf, das war ja auch gar nicht schlecht.
Also Nvidia war ja diese Iron, genau.
Ja, genau, und die hatten sie halt mit drauf und das war ja auch gar nicht
schlecht. Ja, ich meine, Intel baut ja auch eigene Grafikchips, die sind zwar jetzt nicht super high-end, aber für so ein Atomboard reicht es doch.
Also es muss 1080p können, ganz einfach.
Das reicht doch.
Ja, doch.
Heutzutage muss alles 1080p
können. Nee, also ohne Scheiß.
Es gibt doch nichts mehr, was kein 1080p macht. Das ist ja
doch, mein Laptop zum Beispiel. Der kann kein 1080p. Also nicht unter Linux auf jeden Fall, ich weiß
der
auch nicht.
Der kommt dann aus der Steinzeit.
Ja, bleibt als Rat für die Leute, guckt, was ihr kauft. Kauft nicht unkompatibles Zeug von Intel Atom. Ja.
Aber das ist halt auch echt super dreist, weil die ganzen Atomteile waren... Oder kauft im Zweifelsfall
einfach mal älteren Scheiß.
Ja, genau. Also das
genau, je älter,
desto abgestandenes besser. Zeug.
Ja, so abgehangen.
Ja.
TSFS.
Wie unsere Soundkarte, die hier in dem Rechner schnurrt, die ist...
Abgehangen.
Die kommt noch mit Treiber für Windows 98.
Das ist eine PCI-Karte oder ist es noch eine ISA?
Das ist schon ein PCI. aber da in der Bedienungsanleitung stand fast von Windows 98. Ich habe gedacht, what the fuck? Aber hey... Die funktioniert.
Kein Problem,
Was zählt.
Jedenfalls, das Dreiste daran ist einfach, dass es ja eigentlich alles Atom war und jetzt ist Atom aber nicht mehr gut.
Also wir reden hier übrigens von diesen Cheddar View Cheddar Trail CPUs.
Ja, Cheddar.
Oder System on a Chips, besser gesagt.
Ja.
Hm? HTTP-Status-Codes.
Ist ein bisschen blöd.
Wieso?
Nee, das ist ein bisschen blöd mit dem Atom.
Ach so,
das mit dem Status-Code ist irgendwie eine seltsame Geschichte. Also es zeigt irgendwie, wie absurd dieses Ganze ist. Jetzt soll es tatsächlich einen HTTP-Status-Code geben für Inhalte, die aus deinem Land nicht verfügbar sind.
Ja. Und ich habe es für einen April-Scherz gehalten. Das ist aufgefallen, wir haben keinen April.
Ja, ich habe erst auch gedacht, vor allem dieser Status-Code 451. Fahrenheit 451,
ja.
Der Mensch ist ja vor kurzem auch, ich glaube, den haben wir sogar betrauert.
Der ist letzte oder vorletzte
Woche? Der ist, glaube ich, letzte Woche gestorben,
ja.
Der dieses Fahrenheit 451 geschrieben hat. Und ja, das ist halt das ist schon ein bisschen komisch. Ja,
aber das ist auch ein Proposal von Google, oder?
Google-Mitarbeiter.
Genau.
Google-Mitarbeiter.
Ja. Also vielleicht hat er das auch irgendwie scherzhaft gemeint, wobei der guckt auf diesen Bild so ernst. Ich glaube,
der meint es ernst. Ja. Wenn der so guckt. Ja, ich finde, der Hintergrund mit Fahrenheit 451, es ist auch ernst. Vielleicht spielt er genau darauf an. Vielleicht wartet er auch einfach drauf, dass die Welt es merkt.
Ja, vielleicht will er auch einfach die aktuelle Absurdität, in der wir uns so rechtlich befinden, wenn wir jetzt irgendwie YouTube-Videos nicht mehr angucken können, weil wir aus einem bestimmten Land kommen.
Und ja.
So.
Ja.
Vielleicht will er das auch einfach mal aufzeigen.
VPN in die Schweiz hilft da. Reicht Niederlande auch oder ist das nicht weit genug?
Willst du mir nicht einfach mal einen Zugang zu dir, zu deinem Heimnetz legen?
Sobald ich das etabliert habe.
Nee, wobei, was kostet ein SwissVPN? Ich glaube, ein 5er im Monat oder so.
Ja,
oder?
Ja, also ich hab irgendwie eine virtuelle Maschine mir gecheckt in den Niederlanden und die kostet 4 € im Monat.
Das ist auch gut genug.
Aber Fritzboxen kann man doch so schön miteinander verbinden.
Ja, aber wir hatten das ja in dem Prequel hier, dass meine Fritzbox an meiner 100M mit Leitung zurzeit nicht so will, wie ich will.
Ja, und ich habe keine Fritzbox.
Und das dass ich das gleiche Problem hatte.
Ja. Außerdem kann man sich auch einwählen direkt in die Fritzbox mit VPN. Dann brauchst du nicht mehr eine Fritzbox. Aber zwei Fritzboxen kann man sehr leicht miteinander verbinden, dann braucht man sich gar keinen Kopf mehr machen. Oder man macht halt einen Cisco-Gedöns, IPsec, Blafu, womit man sich nicht beschäftigen will, aber es tut trotzdem irgendwie IPsec. Tunnel auf.
Oh, ja, ja, genau.
So viele Schmerzen.
Ja, genau, die Schmerzen, aber es tut.
Also ich glaube, das irgendwie. Einfachste, was man momentan irgendwie benutzen kann, ist irgendwie OpenVPN. Das tut halt so.
Ja, oder PPTP.
Oder PPTP, das ist... Also
weil es so Legacy-Alt-Scheiß ist, dass es funktioniert überall.
Ja, also PPTP ist halt dann gut, wenn du mit den Bordmitteln von normalen Betriebssystemen arbeiten willst. Wo es ist, ich meine, das ist halt jetzt irgendwie ein Android drin, ein iOS ist
mit überall drin.
In
obwohl es ganzen, ja auch eigentlich keinen Sinn macht.
In den ganzen Betriebssystemen ist es mit integriert schon. Und OpenVPN muss man halt überall noch nachinstallieren. Also wenn man da mit mobilen Geräten arbeiten will, ist dann wahrscheinlich PPTP schon eher. Oder halt dieses komische Cisco VPN. Da gibt es, glaube ich, auch Clients für Android und für
ja, das ist auch überall drin. Also aber IPsec, Cisco ist...
Ja, das will man halt nicht selber aufsetzen.
Nee, genau.
Deswegen
will man nicht.
Ich bin ja immer noch großer Verfechter von Tink, weil es halt einfach super
funktioniert. Ja, das läuft halt... Das hat genau die gleichen Probleme wie OpenVPN. Nur, dass es keine Server braucht.
Ja, also es braucht schon Server, aber du brauchst nicht einen Server.
Ja, du brauchst Supernodes, aber du brauchst halt nicht jetzt... Ja.
Genau. Aber das kann ich auf jeden Fall immer empfehlen. Wenn ihr VPN wollt, dann wollt ihr auf jeden Fall Tink haben. Auch weil es so cool ist. Und ihr dann total nicht Mainstream seid.
Total nicht Mainstream.
Ja.
Ja, genau, weil du hast schon Tink benutzt, bevor es hip war.
Es war noch nie hip.
aber es wird demnächst hip.
Der Tink, wieso sollte es so
werden? Weil du es gerade gesagt hast. Ja.
Das reicht nicht. Okay. Jedenfalls, ich habe es jetzt schon das zweite Mal benutzt für ein zweites Netzwerk und es funktioniert einfach super gut.
Ach.
Wenn man weiß, was man machen muss.
Sehr gut.
Also das ist tatsächlich, ist halt ein super Penis aufzusetzen, aber sonst.
Hauptsache die Software funktioniert.
Ja. Ja,
wobei Tink ist eigentlich relativ einfach aufzusetzen.
Ja, du musst dann, der Key Exchange ist halt ein riesen
Pain. Ja, Key Exchange ist halt ein Problem, wenn man nicht so ein Setup, also bei uns ist es ja so, dass dann die neuen Keys von irgendwelchen Clients mit Skripten ins IRC gepastet werden und wir können dann mal reingucken.
Und das funktioniert auch echt gut, aber ich habe da auch noch nichts Besseres gefunden. Deswegen funktioniert es gerade so, weil Irk funktioniert eh immer, grundsätzlich, per Definition quasi. Und ja, Python funktioniert auch, wenn man da ins Irk schreiben will.
Ja, oder alles, was irgendwie Socket spricht.
Ja, alles, was Socket spricht. Deswegen kannst du auch C schreiben. Aber du musst halt eh immer aufs Irk warten und deswegen ist es egal, was du nimmst.
Jo.
Ja. Kleiner Ausflug.
Genau.
Felix, das warst du mit Flickr. Wir hatten es letzte Woche von Flickr.
Flickr, genau, wir hatten es letzte Woche von Flickr. Und Flickr ist relevant genug, dass da jemand, doch, ist der bekannt? Schon, oder?
Wer war das? Da steht ein NASA im Namen.
NASA. NASA ist bekannt. Deswegen ist auch Flickr wichtig, weil die NASA macht irgendwelche Bilder drauf. Und zwar langzeitbelichtete Bilder aus dem Weltall.
Das ist schon ganz schön
das, abgefahren. Das Scheiß. Ist halt einfach,
das ist
schon halt
ziemlich, einfach super.
Also ich find, das ist ganz schön arty.
Also ja, super arty. Super arty. 15 Minuten belichtet, und zwar mussten die irgendwie mehrfach, also sie haben mehrfach irgendwie, keine Ahnung, 20 Sekunden oder sowas gemacht und die danach zusammengeschnitten.
Ja, du musst ja nachjustieren.
Das große Problem war tatsächlich, dass es angefangen hat zu kriseln, weil wegen dem
Hintergrundstrahlung.
Genau. Und das war tatsächlich so ein großes Problem, dass sie dann mehrfach Bilder machen mussten.
Krasser Scheiß.
Und was ich am coolsten finde, sind eigentlich die Bilder, die auf die Erde zeigen, diese Streifen machen und dann diese Punkte da drauf. Mhm. Und die Punkte sind Gewitter.
Holy und shit, das sind ganz schön viele.
Finde ich einfach super cool. Wenn man sich das anschaut, sieht super artsy aus, und dass die Punkte Gewitter sind, ist einfach super cool. Ja, genau. Also Flickr gibt's wohl noch, weil da Leute irgendwie Sachen hochstellen. Ja, und es ist noch nicht tot. Und sie haben 28 Kommentare, also müssen auch andere Leute Flickr benutzen.
Das nächste, was auch noch nicht tot ist, aber gerne schon, ja, wir hätten ja gerne schon, dass es lange tot wäre, nämlich der Internet Explorer 7. Und weil manche Firmen denken, es geht irgendwie nicht schnell genug, dass die Leute endlich mal einen neuen Browser wechseln, erheben sie jetzt Strafsteuer.
Ja, nee, das ist ja nicht, weil es nicht schnell genug geht, sondern weil es teuer ist, tatsächlich.
Ja, ja, klar, das ist die Begründung. Aber ja. Ich meine, der Effekt ist trotzdem, sie wollen, dass die Leute auf neuere Browser wechseln.
Ja, genau. Also es gibt diesen australischen Online-Shop namens Kogan.com.
Discounter ist das.
Das ist so ein Elektronik-Discounter. Okay. Und die haben keine Lust mehr, weiterhin alte Browser, also namentlich jetzt mal den IE7, weil der IE6 ist ja schon offiziell quasi schon von Microsoft auch zum Sterben abgegeben worden.
Mit IE7 haben sie es auch schon versucht. Also die haben ja schon recht aggressiv im letzten halben Jahr versucht, die Leute zum Wechseln auf eine neue Browser-Generation
scheint.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt, was ist denn der neueste IE, der noch auf dem Windows XP läuft? IE9 oder IE8?
Das 8. weiß ich nicht.
Ich glaube IE8, oder?
Windows XP musste eigentlich auch schon lange
tot sein. Ja, Windows XP ist halt noch da.
Das ist halt bei den ganzen Firmen da. Hm? So ist es halt.
Ja. Ja, Enterprise are the problem.
Ja, aber da musst du ja auch nicht auf den Online-Shop gehen, wenn du irgendwie bei der Firma arbeitest.
Ja, und sonst zahlt die Firma die Steuer.
Ja, stimmt, so praktisch. Also, wenn man Firma ist und da angestellt, dann, also als bei Firma angestellt, dann kann man da
einkaufen. Ja, und man muss halt überlegen, dass halt jetzt der IE7 halt auch keine aktuellen Webstandards mehr unterstützt, dass man halt quasi alles, was man irgendwie cool implementiert, dann wieder zurückportieren muss, dass es dann halt irgendwie auf diesem alten Browser noch einigermaßen aussieht. Und das ist halt im Zweifelsfall vielleicht sogar mehr Aufwand, als das Feature selbst zu implementieren.
Was ich ja interessant finde, ist, dass sie bei ihrem Banner haben sie gar nicht den Internet Explorer, die neueste Version drauf, sondern einfach nur die anderen alternativen Browser. Nee.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Also das muss man auch so ein bisschen sehen. Ich glaube, es ist wieder 1. April einfach.
Plötzlich ist wieder 1. April.
Ja. Das ist halt auch eine PR-Aktion.
Ja, ja, lustig finde ich halt, also die haben, was sie jetzt gemacht haben, ist, sie verlangen halt eine Steuer von 6,8% auf deinen Einkauf, wenn du einen alten Browser benutzt, und du zahlst dann halt quasi mehr.
Obwohl ja Steuer eigentlich was...
ja, also sie nennen es halt Tax, das ist halt eine Zusatzgebühr, was sie halt wahrscheinlich aus PR-Gründen gemacht haben. Lustig finde ich allerdings, dass es 0,1% für jeden Monat ist, in denen der IE7 auf dem Markt ist. Das ist schon ganz schön viel.
Mhm.
Ja. Ich meine, 68 Monate? Hey.
Fuck, ja.
Ja. Genau.
Sehr gut.
Also, ich finde es eigentlich ganz lustig, ist aber wahrscheinlich eher so ein PR-Ding. Ich glaube, das könnten die, wenn da jetzt jemand gegen klagen würde oder so, könnten die das, glaube ich, rechtlich nicht durchsetzen.
Ich glaube, da kauft man dann einfach nicht ein.
Vermutlich auch.
Kann ja auch keiner klagen. Du kannst ja von deinem Zeug verlangen, was du willst.
Richtig, genau das meine ich.
Ja, ich meine, aber so an so Zusatzgebühr kann man dann nicht irgendwie sagen, dass man gleich behandelt werden will?
Oder nee,
so?
Nee, Quatsch.
Also keine Ahnung.
Das geht nur, wenn die dich anstellen oder wenn die, keine Ahnung, der Staat sind.
Ja, das ist genauso wie bei diesen ganzen, wenn du irgendwie Fliege buchen willst und dann bist du halt 5 Minuten später und dann ist es halt einfach mal doppelt so teuer.
Richtig.
Von daher.
Oder Aktien.
Aktien. Verdammt, Gott, verdammte Aktien.
Also es scheint tatsächlich, der Internet Explorer 8 ist irgendwie der letzte, der noch auf XP tut. Also die Wikipedia sagt zumindest 9. Tut nicht mehr. Nur das als
Computer sagt 9.
Kleine Randnotiz dazu. Okay, dann wo waren wir? Google kauft Mibo.
Ja, und macht's dann zu. Das war so die Doppelnews, die ein bisschen schade war.
Ich weiß gar nicht, was ist denn Mibo?
Mibo war eine Plattform, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, die aber überaus praktisch war zu nutzen, wenn man irgendwo gearbeitet hat, wo man kein ganz freies Internet hatte.
Also ich kann
weil Mibo den Service bot, dass man über eine Website, was für die Zeit, wo sie an den Start gegangen waren, sehr revolutionär war, sich in Chat-Services einloggen konnte, wie Jabber, wie Skype, wie ICQ. Und dann hattest du auf deiner Website kleine Unterfenster, Divs genannt, konntest da drin chatten und hast keine Firewall-Violations begangen. Und
ja, sowas. Also das war halt quasi eine der ersten...
Ach, das wurde halt gefiltert. Die Seite.
Ja.
Ah, die Package. Ach nee. Die Package
so tief ist ja gar nicht. Guckst ja bloß nach IP-Adressen.
Oder? Ja, okay. Ja. Ja, das waren halt, glaube ich, auch die ersten, die dann so groß für so eine komplexe Applikation dann so dieses halt damals noch relativ frische Ajax benutzt haben. Und ich kann mich noch an so Zeiten 2004, ich glaube 2005 war das, erinnern, wo dann Leute bei mir in der Ausbildungsstelle, in der Berufsschule und sonst irgendwo angefangen haben, da sich darüber in IAM-Dienste einzuloggen.
Ja.
Weil es halt einfach ging. Ich meine, man musste halt da sein Passwort rausrücken, dass die sich quasi als Proxy für einen einloggen.
Genau.
War dann halt allerdings schon relativ bequem.
So, ja.
Hat halt einfach einen Webclient, mit dem man chatten kann. Was schon mal bei vielen Jobs schon eine Erleichterung darstellt, wenn man gerade mal irgendwie nichts zu tun hat oder so.
Das war überaus praktisch.
Ja.
Oder wenn man gerade was zu tun hatte und wichtige Sachen fragen muss, seine Mitkollegen.
Eben, Kommunikation steigert ja die Produktivität. Ist ja nicht so, dass es Zeitverschwendung ist.
Je nachdem, wo man kommuniziert, zum Beispiel auf Facebook, muss man überlegen, ob das wirklich die Produktivität steigert.
Genau, und nachdem Google es dann jetzt gekauft hat, haben sie leider direkt im Anschluss die Nachricht rausgegeben, dass sie es zumachen.
Geben sie es dann wenigstens auch als Open Source frei, dass sich jeder das selber installieren kann oder so? Dann wäre es ja wieder
womit
okay.
Womit hat denn Mibo überhaupt Geld gemacht?
Die haben sich von diesem Chat ein bisschen wegentwickelt und wurden eher so eine Advertising-Toolbar-Geschichte.
Ja.
Das ist alles ein bisschen scheiße.
Also Chat war einfach nur da quasi.
Genau, das als das zum einen und zum anderen haben die halt auch, glaube ich, für Android und für iOS und für, ich glaube, noch ein paar andere Plattformen haben die so ihre Instant-Messaging-Dienste als App quasi noch mit angeboten und haben da, glaube ich, entweder eine werbefinanzierte oder eine Bezahlversion gehabt. Damit haben die wahrscheinlich auch noch Geld gemacht.
Ja. Mhm. Und wenn ihr noch mal sehen wollt, wie Mibo denn so aussieht, könnt ihr einfach mal nach slate.com gehen. Da ist unten noch die Mibo-Bar dran.
Ihr könnt einfach zu mibo.com gehen und da euch slash Messenger. Da kommt es zu Messenger.
Ja, zu Messenger, genau, aber das ist ja nicht mehr das, was Mibo gemacht hat. Gerade so, wenn du auf Slate.com gehst, siehst du halt diese Bar da unten, die so spontan erstmal nicht viel mit Text zu tun hat, sondern halt so einen...
Ach so, okay, so, oh Gott, Klickstrecken und Galleries.
Ja, Recent Galleries und sonst was. Ist halt irgend so ein Social Add-on für Homepages, ohne dass du da wirklich was programmieren musst.
Okay.
Und ich denke, Google, gerade weil die auch ein bisschen Advertisement da gemacht haben, wird eventuell Google einfach Interesse dran haben, irgend so einen kleinen Ad-Unternehmer aufzuschlucken und dann lieber irgendwie mehr Leute nach AdSense zu bringen.
Ah, okay.
Also, die haben sich ein bisschen verändert.
Es ist halt auch dann billiger, als irgendwie noch Developer zu suchen, oder?
Ja.
Also, je nachdem, wie viel sie bezahlt haben.
Der Markus versucht schon wieder zu trinken.
Also, ich meine, man hat ja quasi zwei zum Preis von einem. Man hat irgendwie halbwegs frische Developer von einer anderen Firma halt eingekauft und man hat irgendwie eine andere Firma platt gemacht, die man quasi als Feind gesehen hat.
Als Konkurrent.
Sich den Markt weiter einverleibt.
Richtig. Aber ja, ich meine, das ist ja das, was Google momentan macht. Ich meine, die.
Aber ich habe keine Slatebar übrigens. Ich habe irgendwie Adblock Plus.
Hat Google eigentlich in den letzten paar Jahren mal wieder irgendwas Cooles released, was sie selbst gemacht haben, was sie nicht eingekauft haben? Gerade im Überlegen, was war denn das?
Sie haben, du hast das ja letzte Woche schon so schön dargelegt, sie haben das Enterprise-Problem.
Ach so,
ja. Sie haben diese Google Maps mit den Autos, die irgendwie rumfahren, finde ich super aus. Awesome.
Sie haben das weiter fortgeführt.
Sie haben das weiter ausgebaut.
Google Street View ist tatsächlich eine Sache, die cool war, die sie selbst gemacht haben.
Und sie haben
nicht für Deutsche.
Sie haben auch, Motorräder
gemacht. Haben sie Maps nicht grundlegend mal irgendwie 2005 oder so eingekauft? Oder haben sie das selber gemacht?
Die haben da nach und nach Satellitenbilder und so immer für gekauft. Ja. Aber Google Earth und Google Maps, glaube ich, haben sie selbst gestrickt.
Ja, dann ist es zumindest so das Letzte, was
noch ganz cool ist. Genau, sie haben diese Fahrräder gebaut, einfach womit sie dann irgendwie die
Wege... Sagt ja auch keiner, dass sie nicht noch immer noch coole Sachen machen und sie bauen Autos, die selber fahren können.
Genau, das, was ich eher gemeint habe, ist halt so diese... tatsächlich ein Produkt, was jetzt mal neu auf den Markt kommt, was in Google selbst gemacht wurde und nicht auch, irgendwie eingekauft wurde.
Was ist mit Android?
Android haben sie eingekauft.
Ja. Okay, was haben sie Google Plus selber gemacht?
Ja. Die Frage ist, ob das was Cooles ist.
Auf jeden Fall. Wovon es inspiriert worden ist. Also ich kenne Leute, die weigern sich Facebook zu benutzen wegen diesem ganzen Anti-Facebook-Hype, der mit dem Facebook-Hype einhergeht. wo es Licht gibt, gibt auch Schatten. Die sind ganz glücklich mit Google Plus. Kann ich verstehen, weil bevor man gar kein Social Network hat, freut man sich über Google Plus. Und ich find's eigentlich auch zwischendurch mal ganz angenehm, das zu benutzen.
Sollen die doch auch.
Also ich benutze Google Plus tatsächlich gerade als alternativen Newsreader. Ich habe da irgendwie diese Hacker News Gruppen drin und da schreiben Leute irgendwie Sachen. Und es ist ganz nett auf jeden Fall. Und ich finde es ja schon cool, du hast irgendwie so Bilder und Videos und kannst alles direkt anklicken. Das ist schon ganz nett.
Ja.
Ich meine, man muss es ja nicht benutzen. Man wird ja nicht gezwungen. Und sie haben Local, was auch immer das bedeutet. Kann man sehen, was bei dir lokal ist?
Ja, also Yelp-Klon.
Ich habe keine Ahnung, aber das habe ich gerade gesehen.
Wenn man es auf dem Handy oder auf dem Tablet benutzt, dann ist es tatsächlich, sind das Posts, die bei dir in der direkten Umgebung entstanden sind. Ich habe das gestern Abend mal gemacht und dann habe ich da Posts aus dem Dorf, wo ich da gerade war.
Das ist ja bei mir auch quasi so, nur dass er halt nicht ganz so genau ist. Kaffeebar, Küchen, Kuchen servieren. Ja, okay, das ist halt irgendwie... Ja.
Gut, aber Google Plus müssen wir jetzt nicht ausprobieren. Dann auch lieber zu den ernsten Themen des Lebens. Leistungsschutzrecht, wir hatten da vor... keine Ahnung, einigen Sendungen auf jeden Fall schon mal kurz drüber geredet.
Wir haben auf jeden Fall schon mal irgendwann drüber geredet.
Genau, jetzt ist der Gesetzentwurf geleakt oder veröffentlicht worden von iRights Info. Also was die Bundesregierung da gerade so plant, könnt ihr euch mal angucken. Ist ein kleines PDF, kann man sich durchlesen. Und naja, wir hatten ja schon mal drüber geredet. Also die wollen halt, dass die armen Presseverlage doch auch im Internet Geld verdienen können.
Und ja, das Problem dabei ist ja ganz einfach, was sicherlich schon öfter gesagt worden ist. Hier steht es auch wieder im Titel Schutz des Presseverlegers. Ja. Sie haben nicht definiert, was ein Presseverleger ist. Und da fängt der Wirrwarr an.
Das ist wahrscheinlich auch Absicht. Also ich meine, demnächst solltest du dann halt nicht mal mehr von Werbefirmen irgendwas ins Netz kopieren. Ja, stell dir mal vor, so eine Agentur schreibt irgendwas, veröffentlicht eine Pressemitteilung, die solltest du nicht kopieren irgendwohin, wenn das wirklich durchkommt. Weil das ist natürlich dann auch geschützt.
Aber warum sollte man überhaupt Presseverleger schützen?
Weil die nicht wissen, wie sie Geld verdienen.
Nee, also das ist...
Die heulen bei der Bundesregierung. Wir wissen nicht, wie wir Geld verdienen. Das brechen unsere Geschäftsmodelle kaputt. Und wir gehen alle ein. Bitte, liebe Bundesregierung, mach doch was. Und die haben so lange geheult und die FDP gewählt.
Bis sie dann auf einmal nur 3% hat.
Ja, das hatten sie leider letztes Mal noch nicht. Jetzt gibt es diesen Gesetzentwurf. Der muss jetzt natürlich noch durch den Bundestag.
13.06., das ist ja quasi super aktuell.
Ja. Ja, wir haben ja auch ewig lange jetzt gebraucht, um dieses Ding erstmal hinzukriegen. Und ich meine, es ist ja, da steht ja auch nichts drin, ja. Nach dem Motto, das ist das Problem, es gibt keine Alternativlösung, doch, lasst so wie es ist. Ja, wo ist das Problem?
Lasst den Markt, das ist eigentlich der Liberalismus wäre, lasst den Markt das regeln. Ja, und das wäre das Gesunde, weil die Leute, die da jammern, sind ja diejenigen, die den Wandel der Zeit verschlafen haben oder es nicht schaffen, jetzt was zu adaptieren. Hier,
ich lese mal den ersten Satz bei Problem und Ziel vor. Durch den Gesetzentwurf soll sichergestellt werden, dass Presseverlage im Online-Bereich nicht schlechter gestellt sind als als andere Werkvermittler. Das ist quasi der erste Satz. Und das hat ja die Aussage, okay, wir haben es verkackt und jetzt wollen wir es wieder fixen, aber wir wollen nichts dafür machen.
Ja, genau, wir wollen uns nichts Neues einfallen lassen. Wir wollen das Alte bewahren, was ja für eine konservative Regierungspartei einfach mal liniengetreu ist.
Ja.
Aber nicht gerade gut für die Zukunft.
Das ist also nicht gerade gut für die anderen.
Für den Rest. Für alle anderen, genau. Mhm. Nicht gut für Innovation, nicht gut.
Nee, das hemmt die ganze Sache. Also wie gesagt, als Blogger hast du danach dann echt ein Problem, weil du aufpassen musst. Und natürlich die ganzen, wo sie ja wirklich abkassieren wollen, ist ja Google Feedreader und Co., die ja irgendwie 3 Zeilen anzeigen und damit ja den diese Leser wegnehmen.
Google wird es für Deutschland einstampfen.
Ja, nee, ich denke, die werden dann einfach aufhören, die entsprechenden Seiten zu indizieren.
Ja, aber dann werden die Seiten jammern, dass sie nicht indiziert werden und den Gesetzgeber dazu zu drängen, dass er ein Gesetz erlässt, dass Google sie indizieren muss und ihnen Geld geben muss.
Nee, das geht, glaube ich, nicht.
Sicher nicht, aber das ist ja der Punkt. Sie werden erst an der Stelle merken, dass dieses Leistungsschutzrecht gegen sie arbeitet. Weil wenn Google sie nicht mehr indiziert, haben sie keine Besucher mehr. Ja. Und im Moment arbeitet Google ja gerade für kleine Zeitungen, so Regionalzeitungen, die irgendwelche News bringen. Die werden dank Google viel häufiger aufgerufen.
Ja, das ist echt krass. Ja. Also ich hatte mal
ist auch eigentlich die Zukunft von den Presseverlagen, ja, regionale Nachrichten. Ja. Weil ich meine, die großen Nachrichten, die brauchen die nicht mehr veröffentlichen, weil die kriegst du eh zigtausendmal um die Ohren gehauen. Die
schreiben auch alle von der DPA und Co. ab.
Ja, genau.
Also ich meine, die haben doch alle die gleichen Quellen, mehr oder weniger.
Ja, außer die Bild.
Die Bild hat gar keine Quellen,
die schreibt das in keine Quellen. Wollte ich gerade sagen.
Ja. Die saugen sich jeden Morgen irgendwas aus dem Kopf raus und schreiben es auf.
Also das ist halt echt, also ich hatte ja mal die Version 1 des Toten der Woche Newsfeeds, war ja tatsächlich das Google Alert zu benutzen. Und da kamen ab und zu kam halt so Bild und solche Sachen halt, solche großen Sachen, aber dann kamen auch ganz oft so regionale Sachen. Und das fällt dann halt schon auf, dass das wirklich tatsächlich von Google dann in den Vordergrund gerückt wird, einfach nur, weil es quasi da ist. Das ist interessant auf jeden Fall. Aber es gibt jetzt Version 2, wo diese ganzen Sachen nicht mehr dann auftreten.
Im Chat kam gerade noch der Einwurf, man kann ja natürlich die Robots.txt nehmen und sagen, indexiert uns bitte nicht, ja, aber das wollen die natürlich auch wieder nicht. Die Presseverlage wollen ja von Google Geld. Sie wollen nicht, dass sie nicht indexiert werden. Ja?
Sie wollen beides. Sie wollen indexiert werden und Geld.
Genau.
Beides.
Also eigentlich wollen sie hauptsächlich Geld, aber sie müssen sich noch eine Ausrede aussuchen, irgendwie ausdenken, wofür sie denn eigentlich Geld haben wollen.
Genau, also indexieren brauchen sie eigentlich gar nicht. Sie brauchen einfach nur das Geld.
Scheiß drauf. Die sollen einfach gute Artikel schreiben und Flatter anbieten, dann klicken da vielleicht auch Leute drauf.
Ja, und wie gesagt,
bei der Taz
aber nicht bei der regionalen Zeitung.
Ja, okay, so.
Nein.
In ein paar Jahren vielleicht.
Nein.
Ein paar Jahrzehnten.
Nicht mit Flatter, weil da gibt es kein Flatter mehr. Da gibt es irgendwas von Google gekauft oder so.
Naja, okay.
Flatter wird von Google gekauft?
Ja. Ey, wir können es jetzt einfach mal sagen. Und wenn's passiert, dann sagen wir, haben es doch gesagt.
Ja, und wenn es nicht passiert, dann erinnert sich eh keiner mehr dran.
Richtig, genau.
Das ist so postulier doch nur einfach wann?
Vielleicht 2016?
Nee,
ich sag einfach in der Zukunft.
Also, in der nahen Zukunft, egal wie nah die Zukunft heute ist.
Morgen. Also entweder vor oder nach dem Jodling Yeti.
Also, genau, aber auf jeden Fall
vor Cheez-A-Vest.
Vor Cheez-A-Vest und in der Nähe beim Jodling Yeti.
Man könnte da eine neue Kategorie draus machen. Predictions. Kommt direkt nach News.
Wir haben schon so viele Kategorien. Wir haben die Kategorie der Woche, das hätte Prediction der... Oh fuck, wir machen es einfach heute. Vorhersage der Woche ist unsere Kategorie der Woche einfach.
Ah ja, genau. Stimmt, wir hatten gar keine. Vorhersage der Woche ist...
Google kauft Flatter.
Oh Gott. Und macht es dich danach?
Nee, warte, scheißegal. Google kauft Flatter vor Cheez-A-Fest.
Ja, das ist ja klar, dass vor Cheez-A-Fest
kommt. Ja, Cheez-A-Fest kann man nicht kaufen.
Richtig.
Aber apropos, die Typen, die Cheez-A-Fest mal machen müssen, arbeiten ja jetzt nicht mehr bei Oracle. Also hier der Chefentwickler, der vorher bei Oracle war, ist jetzt nicht mehr bei Oracle.
Sondern?
Hat sich einen besseren Arbeitgeber gesucht.
Und zwar Microsoft oder?
Ach, Ich hab's vergessen, wie hieß denn denn der?
Wahrscheinlich auch von Google gekauft direkt.
Nee.
Schießer wäre es direkt von Google gekauft.
Nee, und so ein SSD-Storage-Spezialist. Ich hab den Namen vergessen.
Sandisk? Vielleicht
weiß
nicht, was gibt's denn?
Nee, also eine Firma, die auf jeden Fall ziemlich viel mit Open Source macht.
Intel?
Nee. Die sind doch, Intel ist doch kein SSD-Spezialist.
Was die kaufen Sandforce vielleicht.
Sandforce meinte ich, ja.
Nee, ich glaube, Sandforce war es auch nicht.
Sandforce nicht Intel?
Nein.
Nee, ne, Intel kauft von Sandforce Controller.
Ah, okay, so rum war
also, das. Ich glaub,
Intel SSDs waren es also doch mit Sandforce Controller.
Genau, okay. Intel baut ja auch SSDs.
Ja, also ich wollte schon sagen, irgendwas war doch mit Intel und SSDs.
Also der ist hingewechselt zu...
Kingston vielleicht.
Fusion IO.
Das habe ich noch nie gehört.
Ich schon, das sind diese PCI-Karten oder PCI-Express-Karten, wo du RAM-Riegel draufstecken kannst und die sind dann quasi deine SSD.
Cool.
Glaube ich, war es zumindest mal. Vielleicht nehmen die auch mittlerweile also, Flash-Module.
Auf jeden Fall, ich hab ja mit einem von Oracle für die Radio-Tuck-Sendung auf dem Newstag ein Interview gemacht und der hat halt auch von Chris Mason geschwärmt, der ButterFS so erfunden hat und auch bei Oracle so vorangebracht hat.
Das heißt, vielleicht kann er immer noch das Gleiche weitermachen dann.
Bei ja, genau, der kann, cool. Ja, klar. Cool. Und der freut sich auch, dass er jetzt endlich die Firma wechseln durfte, nachdem er jetzt endlich eine gefunden hat, die wirklich an Open Source glaubt. Und das spricht dann schon mal wieder Bände über Oracle. Ich habe ja nach dem Interview gedacht, okay, Oracle, wenn die den jetzt wirklich, diesen Chris Mason wirklich beschäftigen und der da sein Ding machen kann und dann ButterFS rumentwickeln kann und so, ja, vielleicht sind sie ja doch gar nicht so schlecht und irgendwie ein paar Tage später kam die Meldung, ja, Chris Mason wechselt Arbeitgeber und ist jetzt bei Fusion.io. Und dann, wenn da hier der Satz drin steht, Fusion.io glaubt wirklich an Open Source, ich freue mich, dass die Zukunft des High-Performance-Storage mitgestalten zu können, also das spricht doch schon mit Bände. Ja, Oracle, wir sterben.
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. Dieses Fusion.io ist diese Geschichte, das sind quasi so Hardcore
Super High Speed
Karten, mit denen du halt hunderte von Megabyte pro Sekunde an Durchsatz bekommst. Und da gibt es halt welche, die das halt irgendwie als normal In-Memory anbieten und andere, die haben halt irgendwie Solid-State-Flash drauf und so, aber die bieten halt diese IO-Karten.
Und manche haben halt einfach eine Autobatterie dabei, wenn der Computer runterfährt.
Zum Beispiel.
Das ist ja kein Problem, also die müssen ja aber Strom haben.
Who the fuck is Oatmeal?
Oatmeal?
Oatmeal ist ein super Comic.
Oatmeal ist ein super duper Comic.
Der hat unter anderem auch diesen, den man wahrscheinlich die letzten paar Wochen mal öfters gesehen hat, mit ich versuche mir mal legal Game of Thrones zu besorgen.
Und genau, oder
auch das Ganze ist ein Tesla-Zeug.
Genau. Das ist ein Tesla, wollte ich jetzt gerade sagen. Genau, und der ist jetzt, hat ein Unterlassungsschreiben bekommen von Funny Junk, so eine Seite, wo man irgendwie lustige Bilder Junk runterladen kann. Ja. Und zwar über 20.000 Dollar, weil die irgendwie seine ganzen Comics indiziert haben, beziehungsweise hochgeladen wurden. Und dafür sollte er jetzt Geld bezahlen, quasi, dass das irgendwie andere Leute gemacht haben. Und das hat er irgendwie nicht eingesehen, hat dazu super viel Zeugs geschrieben. Und zum Schluss hat er gesagt, okay, fickt euch und ich mache jetzt, sein Plan ist zuerst, er sammelt 20.000 Dollar in Spenden, dann macht er ein Foto von dem Geld, dann schickt er den Leuten von Funny Junk ein Foto mit ihrer Mutter, wie sie einen Bären seduced.
Verführt, ja.
Verführt, genau. und danach spendet die eine Hälfte des Gelds an die National Wildlife Federation und die andere Hälfte an American Cancer Society. Und zwar die Operation heißt Beer Love Good, Cancer Bad. Und da könnte man jetzt spenden oder kann man immer noch spenden. Und er wollte 20.000 Dollar sammeln und jetzt ist er gerade bei 164.000. interessanter Ausgang, also.
Also was diese Funny Junk hat von ihm Sachen geklaut und deswegen wollten sie, hä?
Ja.
Ich meine, wie kommt man auf solche?
Nicht direkt. Nee, ja, Funny Junk ist so ein User-Contributed-Zeitdingens. Genau. Bedeutet, da laden Leute lustige Bilder hoch, unter anderem auch ca. 2 Millionen Comics von ihm.
Ja.
Und er hat dann schon mal einen Comic darüber gemacht und hat eben so gesagt, ja, Funny Junk, irgendwie, die klauen nur alles. Und das ist ja irgendwie doof und hat halt auch so satirisch, wie er ist, komische Sachen geschrieben. Und das war eben, weil er halt behauptet hat, dass Funny Junks Geschäftsmodell im Grunde so ein Raubrittertum im Internet ist. Deswegen hat er dann keine Abmahnung gekriegt, sondern eben eine Aufforderung, das zu unterlassen,
ja, und $20,000
zu zahlen. Ansonsten würde halt eine Anklage erhoben wegen Slander, also üble Nachrede oder wie auch immer das dann in Deutsch heißt.
Mhm. Genau, also so. Hast du gut zusammengefasst.
Richtig. Und dann es hieß dann auch so, ja, Funny Junk macht ja irgendwie den DMCA und du musst ja nur was hinschicken und wir haben übrigens all deine Comics entfernt. Und er hat eben mal kurz geschaut und hat irgendwie direkt eine Liste mit 200 URLs gefunden, wo dann so, hier, alles meins. Und ja. Und das war es auch das Lustige, dass dieser Funny Junk Letter, also der Anwalt von diesen Funny Junk Leuten hat dann irgendwie ja so geschrieben und hat dann auch im Source Code nachgeschaut aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund. Und das Lustige ist, bei The Oatmeal ist auf jeder Seite im Source Code unten oder oben so ein Pterodactylus, der, also so ein ASCII-Bild von einem Pterodactylus, der sagt, I'm a motherfucking Pterodactyl here to
Ptero
you a new asshole. Und dann haben die halt auch gesagt, ja, und außerdem werden hier Drohungen gegen meinen Klienten ausgesprochen, weil es halt auch auf allen Seiten. Und es war halt aber auch auf der Seite, wo er dieses Comic über diese Funny Junk Leute gemacht hat. Das ist also total abstrus und es ist dann wohl auch, auf Hacker News war dann auch neulich der Artikel, dass der Anwalt extrem verwirrt ist.
Was passiert im Internet? Hat,
weil er halt eben den riesigen Shitstorm abbekommen hat. Der hat halt noch niemand verklagt, wo er dann irgendwie von 600 Leuten Beschimpf-E-Mails bekommen hat.
Oh.
Und er hat dann gesagt, dass er kann seine E-Mails quasi nicht benutzen, weil irgendwie alle 2 Minuten irgendjemand ihm was Böses schreibt.
Genau. Böse Bilder angucken, böse Sachen lesen, das geht nicht.
Richtig. Und er war da sehr verwirrt, dass sowas passiert. Und er sagt, ja, eigentlich ist es doch ganz normales Geschäftsgebaren. Und alle so, nein, du bist ein Arsch. Das ist sehr, sehr lustig. Ja. Oatmeal
ist auf jeden Fall auch ein super Comic, den man grundsätzlich immer empfehlen kann.
Ja.
Auch ganz besonders lustig ist, dass es Skype 4 für Linux geben soll.
Yay, ja. Endlich.
Also der Chat hat es gerade gemeint und deswegen haben wir es mal...
Was kann das besser?
Genau, es ist hoffentlich einfach mal aktueller. Ich benutze Skype unter Linux und ich habe mich vor 2 Wochen noch sehr darüber geärgert, dass da seit sehr langer Zeit gar nichts passiert ist.
Da steht immer 2.2 Beta, irgendwie schon gefühlt immer.
Nämlich in etwa seit dem Zeitpunkt, wo Microsoft es gekauft hat. Ich hatte es eigentlich innerlich schon begraben.
2.2 Beta, stimmt.
2.2.35. Beta, ja. Und jetzt gibt es offensichtlich einfach eine Version 4 für Linux. Großartig.
Seit heute.
Leider hat der Chat eben schon gesagt, es sieht hässlich aus. Ich habe noch ein bisschen Angst davor, aber wenn es einfach gut funktioniert, bin ich schon zufrieden.
Also noch ist Arch Linux nicht drin. Also
ich habe Skype bis jetzt immer dafür benutzt, um Leuten was zu schreiben, die ich sonst nirgendwo habe. Aber es hat bis für dafür gut funktioniert.
Wir benutzen es als Firmen-Chat-Tool.
Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Bei mir steht hier Version 5.7.0.10.
Ja, das ist ja auch Mac.
Das ist was anderes.
Weißt du, wenn die Linux schon mal von 2
nee, auf 4 haben springt. Die andere Versionsnummer.
Ja, offensichtlich.
Achso, okay.
Ich habe kurz diese Pressemitteilung überflogen.
Das ist, glaube ich, echt schon die 4er damals von Mac und Windows. Weil normalerweise auf Mac und Windows hast du noch so einen ganzen Haufen so Multi-User-Videokonferenzen und sowas, das kann Skype für Linux alles gar nicht. Und in den Neuerungen, also in den Release-Notes zu der 4.0, war auch eher so, ja, es crasht nicht mehr so oft.
Oh ja, praktisch. Ich habe es nämlich auch gerade gestanden, es weggecrasht.
Ach du Scheiße. Na, doch,
aber dann kann's immer noch nicht so Sharing, dass man irgendwie, man kann doch bei Skype sonst irgendwie sagen, hier mein Bildschirm freigeben und sowas.
Ja.
Ja. Okay, das hatte ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber doch, Marc, zu den Konferenzen probiert, muss ich widersprechen. Multi-User-Konferenzen gehen mit Skype. 2.2 Beta unter Linux auch schon großartig. Das mache ich nämlich jede Woche.
Auch schon Videos? Das wahrscheinlich nicht, oder?
Videokonferenz. Doch, das geht auch. Sie gegenseitig angucken.
Echt?
Okay. Ja.
Das Standbild. Genau. Jeder schickt sich Bilder mit seiner Webcam.
Ich muss ja sagen, ich finde ja dieses Skype-Update, seit das Microsoft gekauft hat, die werden auch immer komischer. Die wollen dann immer, dass ich mich mit Facebook einlogge und zeigen mir nicht mehr meine Kontaktliste an, sondern irgendwie Statusnachrichten von irgendwelchen Leuten und
Das ist alles ganz furchtbar.
Das wird irgendwie schwieriger zu benutzen. Ne? Ja. Früher hat man die Leute gesehen, hat sie angeklickt, hat mit ihnen gechattet und geskypt, also gesprochen.
Ja. Das ist ja eigentlich warum man es eigentlich benutzt.
Und also. Jetzt hast du irgendwie, boah, willst du nicht Leute anrufen und irgendwie, du siehst nicht mehr überhaupt, wie die Leute, wo die Leute sind, sondern sie sind irgendwie im fünften Untermenü irgendwo versteckt. Dann siehst du erstmal irgendwelche komischen
Skype
Sachen.
Das baut, seitdem Microsoft eingestiegen ist, definitiv ab. Das ist leider so. Was ich gerade mit großer Verwunderung gesehen habe beim Download Now von Skype for Linux, bieten sie ernsthaft Pakete für 10 Ubuntu 10.04 an. Hat Ihnen mal jemand gesagt, dass das über 2 Jahre her ist, dass diese Distribution erschienen ist?
Ich meine, das ist
10.04 ist das latest stable, das passt.
Nee, das
LTS.
12.04 ist das letzte LTS.
Genau. Ja, 12.04, so schnell sind sie nur auch wieder nicht. Der kam gerade raus.
Also genau, der kam vor 2 Monaten raus.
Das kann ja jetzt nicht
sein. Also ich finde es nicht schlimm. Ich glaube, das hier ist auch noch ein 10.04. Aber,
ja, hier auf unserem Rechner läuft auch ein 10.04. Ja,
aber
ja,
ich bin schon ein bisschen alles überrascht.
Alles LTS, das ist super. Ist doch auch außerdem egal. Ich meine, ob das 10.04 ist oder 12.04. Ich meine, Hauptsache es hat Qt drauf und Pulse Audio und LibR Sound 2. Pulse Audio
ist ein Riesenscheiß einfach.
Und haben Qt auch.
Nee, Qt ist gut.
Qt ist okay.
Qt ist Pulse gut. Audio ist Qt natürlich ist ein kompletter Scheiß. Man will eigentlich... entweder gleich Jack oder also. Ja,
auf jeden Fall willst du keinen Puls haben. Weil Puls macht's auch kaputt.
Aber das alte Skype konnte auch schon alle ansteuern.
Es konnte sogar Bluetooth ansteuern, das war super krass, ja. Aber nur mit super Gefrickel einfach.
Das steht hier auch wieder unter optional. Also optional ist Puls Audio
und optional Blues. Heißt es, ja, funktioniert wahrscheinlich.
Aber ich glaube, Bluetooth-Headsets und Skype, da habe ich noch auch auf dem Mac und ich glaube auch auf Windows noch keins gesehen, was tatsächlich irgendwie sinnvoll funktioniert.
Also ich hatte es tatsächlich mal
Ich habe vorgestern erst mit jemandem geskypt, der unter Linux ein Bluetooth-Headset benutzt hat.
Und das hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte da immer komische Latenzen und dann hörst du dich selbst nicht.
Also es hat für ihn funktioniert, außer als er plötzlich den Rechner verlassen musste mit Headset. Dann ist natürlich Skype abgekackt. Aber
kann
das
ich alles haben.
Ja, lag eher daran, dass er dann außer Reichweite gelaufen ist.
Das ist auch ein guter Screenlock. Man muss einfach das Bluetooth-Headset anhaben und wenn man dann den Rechner verletzt, dann gibt es eine Kernel-Panic.
Ja, nee, Bluetooth funktioniert ja schon unter Linux irgendwie.
Ja, aber, schon.
Aber
wie gesagt, nee, ich meinte eher von der Hardware her. Ich hatte bis jetzt, ich habe schon 4 oder 5 so Bluetooth-Headsets ausprobiert und wollte die auch mal am Rechner benutzen. Und ich habe bis jetzt keins gefunden, was irgendwie so funktioniert hätte, dass ich gedacht hätte, das könnte ich jetzt mal zum Telefonieren so standardmäßig einsetzen.
Also ich habe tatsächlich relativ lange eins benutzt. Ich habe dann, wie heißt denn das Ding, so ein VoIP-Client, wie nennt er sich? Ich weiß nicht, mir fällt es gerade nicht ein, aber den habe ich benutzt und der ist halt standardmäßig ab und zu mal abgekackt, muss man es 5 Minuten neu starten und irgendwie das Bluetooth neu starten und alles neu starten, ein bisschen Computer. Und dann hat es auch funktioniert wieder für
30 Sekunden.
Für 2 Mal oder so. Also es war nicht nach Sekunden, sondern es war eher so, wie oft benutzt du dieses Programm.
Mhm.
Aber es hat tatsächlich getan und es war good enough für die Zeit auf jeden Fall. Ich suche mal raus, wie das heißt und verlinke ich das. Aber ich würde es tatsächlich nicht empfehlen, weil es ein riesen Scheiß und ständig verreckt. Besonders beim Bluetooth-Scheiß.
Also Bluetooth-Scheiß allgemein, meine ich ja. Also ist jetzt ein vorgezogenes Mimimi. Das
Problem ist halt, dass alle es irgendwie nur so halb unterstützen und keiner so super, wir machen jetzt wirklich Bluetooth, dass es für immer funktioniert, sondern immer bloß so, okay, wir nehmen das, was von zum Beispiel von ISA benutzt wird, von ISA freigegeben wird und verwendet werden kann, aber das halt auch nicht mehr. Und wenn dann halt irgendwie die Verbindung abreißt, dann verreckt halt das komplette Programm. Und das ist halt schon blöd.
Hier im Chat wird gerade diskutiert, ob es irgendwie eine vernünftige Alternative zu Skype gibt.
Also ich würde Mumble,
Google Hangout.
Ja, also ist halt alles irgendwie nicht dasselbe. Also Google Hangout ist halt komplett zentralisiert, genauso wie Mumble. Plus Mumble hat halt auch kein Echo Canceling und sowas mit drin. Mittlerweile echt? Mhm. Bist du sicher? Also mein letzter Stand war, dass Mumble da noch kein Echo-Canceling hatte und das ist deshalb, wenn nicht jeder Teilnehmer ein Headset auf hat, zu ganz bösen Feedbacks kommt und so. Und das hatte ich bei Skype bis jetzt noch nicht so.
Mumble intercorporates Echo-Canceling, which permits the use of speakers, blablabla.
Geht. Ja, Mumble geht schon, man muss halt einen eigenen Server bereitstellen.
Ja. Was halt irgendwie so eine Hürde für
also für uns ja, ist es ein Upgate, Install, ja, Mumble.
Ja, und natürlich, dann aber also, Murmur. Der Server heißt Murmur.
Ja, aber unter Debian heißt der Mumble-Server.
Okay. Was gibt's denn zu lachen?
Nur so. Einfach mal. Ich freue mich gerade über den Namen.
Murmur.
Ja. Ja. Murmur. Genau. Ja. Ja, was anderes, was empfohlen wurde, ist auch Jitsi.
Aber das ist halt auch nur ein ZIP-Client, so wie ich das jetzt interpretiert habe.
Das ist ein Chat-Tool auf Basis von ZIP und XMPP.
Mhm. Den hatten wir schon mal als Java-Software, ne?
Ja.
Sieht so aus. Ja, ich glaube, Mark hatte den mal ausprobiert, oder? Yep. Mark hatte schon alles ausprobiert.
Yep.
Ah, ich meine, Mark, lohnt sich das, das auszuprobieren, oder ist verschwendete Zeit?
Ist eigentlich recht cool. Es ist Java-Software und sieht ein bisschen aus wie Kotze, aber kann recht viel. Also kann anständigen Multi-User-Java-Chat und ist ein ZIP-Client integriert, wo du mit telefonieren kannst.
Also mein, ja.
Aber ich sieht halt aus wie Kotze.
Kann man Konferenzen machen?
Nee, ich glaube, ZIP kann keine Konferenzen.
Ist das halt, ach, das geht wirklich auf einen ZIP-Account. Ja. Das heißt, ich müsste dann meinen
ZIP-Client. Wie gesagt, zum Telefonieren ist es dann halt wahrscheinlich auch wieder ein ganz normaler ZIP-Client und dann hast du halt auch keinen großartigen Vorteil, weil du, es ist ja halt kein Peer-to-Peer, es ist kein, du kannst nicht instant mal einen Chatroom aufmachen, sondern musst irgendwo wahrscheinlich wieder bei einem Dienstleister anrufen, der dir so eine Telefonkonferenz
bietet. Ja, dann ist es keine keine Skype-Alternative. Ja. Ja. Das ist einfach
schade. Nee, es gibt keine Skype-Alternative, die so peer-to-peer ist, sonst hätten das Leute ja schon benutzt, irgendwann mal. Traurig, aber wahr.
Ja.
Und gerade auch so Cross-Plattform und Nut-Hole-Punching und Pillepalle und File-Transfers gehen immer und.
Genau.
Ja.
Wie gesagt, es gibt Leute, die rufen einen an und sagen, mein Internet geht nicht.
Genau. Also das ist halt auch dieses Ding. Skype hat halt dieses Firewalls überwinden schon sehr, sehr perfektioniert.
Ja, die machen echt eine ganze Menge übles Zeug.
Ja, aber es funktioniert halt. Das ist ja.
Zum Beispiel ein Webserver auf deine Kiste hochfahren.
Also, ja, zum Beispiel.
Das ist eigentlich eins der übelsten Sachen. Warum fährt der Apache nicht mehr hoch? Und dann guckst du so auf Skype.
Ja, ja, auf Port 8080.
Ja, stimmt.
Port 80. Also ich hatte da auch schon so... Oder,
also je nachdem. Also ich glaube, Port 80 macht auch.
Bist du sicher? Nee, glaube ich
kann
nicht.
Kann er nicht.
Kann er, glaube ich, nicht als User. Nee. Aber ich hatte tatsächlich schon, definitiv schon so Fälle, wo dann mein Entwicklungsserver auf Port 8080 nicht mehr gestartet ist.
Also
weil Skype gemeint hat, ich mache jetzt hier mal den Port auf.
Unter Linux geht's nicht, weil es halt Root braucht, aber unter Windows tut das wohl schon.
Das ist schon ein bisschen peinlich.
Nee, nicht peinlich, ist einfach abgefahren. Also er macht nicht nur Port 80, sondern auch 443 auf.
Ich mache mal hier...
Echt?
Ja. Also ich mache mal hier ein LSOF.
Unter Wikipedia, deswegen muss es stimmen.
Oh Gott. Nee, bei mir hat Skype tatsächlich nur einen Port offen.
Ja, weil es wahrscheinlich schon einfach funktioniert gerade. Er macht es ja nur, wenn es nicht geht.
Ja, also. Und wenn dann hätte er keine Rechte, da einen Port über unter 1024 aufzumachen.
Ja, ja, aber bloß weil du einen Unix hast.
Ja. Gesagt. Also ist ja quasi bei allen hier in der Runde so. Also aber auf Windows, das ist schon ekelhaft eigentlich.
Ist interessant einfach.
Ja. Ja, aber also
wenn es funktioniert, ist doch
genau, awesome. Also wenn ihr, man kann es auch irgendwie ausschalten oder irgendwie konfigurieren. Also wenn ihr mal Entwicklungsserver hochfahrt und dann ein Netstat oder ein LSOF dann euch anzeigt, dass da Skype diesen Port an hat.
8080 ist dann.
Genau, dann guckt mal. Ob ihr das irgendwie, ich weiß gerade nicht mehr, wo man das ausschalten kann, aber man konnte da irgendwann mal
was. Ich habe einen Link gepostet.
Genau. Sehr gut.
Also einfach bloß nach dem Problem suchen im Internet funktioniert.
Schön ist auch der Codename oder der Release-Name von Skype 4 für Linux: Four Rooms for Improvement. Was zum Teufel? Also verstehen tut's keiner. Aber
du kennst den Film Four Rooms?
Ja, aber Room for Improvement, sagen sie selber, ach, da könnte noch was draus werden.
Ja, und wir kriegen keinen einzelnen Raum, voll so schlecht ist es, sondern wir haben gleich vier davon.
Wir brauchen
quasi
vier Rooms.
Das ist quasi, wir haben vier Räume voller Atommüll. Oder vier Räume, die wir mit coolen Features füllen könnten oder mit gutem Code, man weiß es nicht.
Wir haben sie halt mal leer gelassen.
Ja. Ach ja.
Ja, gut, vielleicht schon. Wer weiß, was die sich dabei gedacht haben. Also die Sache ist halt, man könnte was machen, aber ja, aber sie lassen ja quasi keinen was machen, weil es ja nicht die Möglichkeit gibt, da zu committen, sich zu committen.
Ja.
Okay. So praktisch.
Es gibt nur ein recht dünnes API, was, wenn man es benutzen will, irgendwie dann doch nicht funktioniert.
Ja, es gab doch mal dieses Python
Skype-API.
Ja, das ist super kaputt auf jeden Fall. Ja. Aber
es gibt so einige...
es ist 2.2 so Beta.
Es gibt so einige Wrapper. das ist auch in Kopete und Pigeon und
ja, sonst genau, viel Pigeon, aber das war super kaputt einfach. Das hat einfach nur die Hälfte der Zeit funktioniert. Also jedenfalls bei mir, ich weiß nicht.
Aber das war ja ganz groß irgendwie. Skype, Headless, klar. Bla, blub.
Headless, ja, außer dass du Skype anhaben musst.
Du musstest, was hast du dann gemacht? Ein Virtual Frame Buffer aufgemacht und da ist Skype drin auch?
Nee, also keine Ahnung, du konntest es in Pigeon auf jeden Fall benutzen. Und also ja, klar, du musstest einen Frame Buffer aufmachen, natürlich, damit du Skype starten kannst. Aber ich hab's.
Ja, was ist das? Da gab's die hatten doch echt eine extra Library.
Und ja, dafür. Ja, klar. Nee. Also wie gesagt, du konntest, also ich hab's mal in Pigeon ausprobiert, aber du brauchst halt Skype zum Starten. Also du musst Skype starten, damit du es dann in Pigeon benutzen kannst.
Super absurd.
Sie haben auch eine komplett headless Version von Skype, aber da kommst du halt normalerweise nicht ran, weil das irgendwie für Leute ist, die das in ihr Telefon oder in ihr Auto einbauen wollen.
Ja, oder für Super Notes halt. Dann.
Skype-Kit.
Ich will Skype in meinem Auto haben. Jawohl.
Auf jeden Fall. Mehr Krippe-Software.
Wird es dann schneller? Kriege ich dann mehr Performance im Auto?
Nee, das ist, du machst ja Peer-to-Peer, das heißt, du gehst
für dein Auto redet wie Kit.
Nee, dafür brauchst du Siri, sorry. Da
awesome.
Kommt der Hoff dann auch noch vorbei?
Ja, genau.
Aber jetzt hat er seinen Burger aufgegessen.
Und er singt, I've been looking for freedom.
Ich danke dir, jetzt bin ich meinen Schlager-Ohrwurm von heute Morgen los.
Das
macht es nicht besser.
Du hast gerade einen anderen Schlager.
Wir mussten zum Frühstück Schlager hören. Was zur Folge hatte, dass ich den ganzen Tag im Büro dann Schlagerohrwürmer hatte, weil im Büro hören wir da keine Musik.
Das ist ja furchtbar.
Ja, und in meinem Hinterkopf ging es so von Zeit zu Zeit immer wieder
Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt.
Gott sei Dank. Ihr macht mir Angst. Gott sei Dank sind wir ein Technik-Podcast.
Mädels. Mal zurück zu den Themen hier.
Genau, zu den Themen.
Kommen wir nie fertig.
Richtig.
Performance, ja.
Performance. Performance.
Ich sprach eben von Performance im Auto. Das ist aber ein bisschen zu sehr auf der Straße für unseren kleinen Podcast hier. Von daher reden wir jetzt über Performance und Skalierung im Web. Was habt ihr euch dabei gedacht?
Keine Ahnung, ich habe da letztens so einen Vortrag gehalten, habe ich gedacht, sie könnten wir hier mal verwursten.
Sehr
und
gut.
Mich hat keiner daran gehindert, es ins Pad zu schreiben.
Weil wir selber keine Ideen hatten.
Ja. Ja, aber es ist, glaube ich, auch mal ein Thema, was vielleicht für die Hörer ganz interessant sein könnte. Deshalb. Ja,
alle unsere Themen sind
Performance relevant. Im Web. Wo fangen wir da am besten mal an? Überlegen wir uns mal, was nimmt denn so ein HTTP-Request auf seiner langen Reise? Was für Software?
Die Biene.
Was für Software oder was für Stufen muss dir da quasi passieren, bis dann mal irgendwie eine Webseite gerendert wird?
Je nachdem, was man macht, oder?
Ja, so grundlegend. Also es kommt auch natürlich immer auf die Infrastruktur an, die man da so serverseitig einsetzt, aber ich meine, im Endeffekt läuft es ja so, dass wenn wir eine Seite aufrufen, dann wird da standardmäßig ein HTTP-GET-Request gemacht auf deinen Host quasi, auf dem deine Webseite läuft. Davor muss natürlich noch eine DNS-Resolution gemacht werden, weil der kennt ja die IP-Adresse nicht und so, aber ich glaube, das lassen wir mal raus.
Wir das einfach nicht bereden.
Nee, das hat ja nichts mit der Performance zu tun. Letztendlich,
ja, doch, die DNS-Resolution hat tatsächlich was mit der Performance zu tun.
Ja, wie viele du davon machen musst.
Ja. Genau. Und dieser HTTP-Request, der kommt dann meistens bei irgendeiner Art von Webserver an. Kann natürlich im einfachsten Fall, wenn man jetzt irgendwie ein PHP betreibt und da einen Apache...
Im einfachsten Fall.
Ich wollte auch gerade sagen, der einfachste Fall wäre doch wirklich so irgendein Strip-Down-Server, der nichts anderes macht als
Hallo,
200 und 404. Und im Fall 200 schmeißt er halt eine statische HTML-Seite raus. Mhm. Und 404 sagt halt, ach, das kenne ich nicht, was
gut, du aber fragst. Ich dachte jetzt schon eher an komplexere dynamische Web-Applikationen.
Darfst du nicht im einfachsten Fall sagen.
Okay. Ja, okay. Sagen wir es mal so, im Normalfall, wenn man jetzt irgendwie eine Webseite, die dynamischen Content anbietet, aufruft, dann ist es oft so, dass man quasi dann Web- und Application-Server in Form von einem Apache in einem hat. Und dann nimmt der quasi den HTTP-Request entgegen. Führt dann entsprechend PHP-Requests aus, die machen dann noch diverse PHP-Requests, PHP-Skripte oder irgendeine PHP-Software und die macht dann wiederum Requests auf den Datenbank-Server. Die müssen noch irgendwie zusammengeführt, sonst ja, irgendwas werden.
Halt die Queries ausführen und die Ergebnisse kann er dann im PHP wieder zu einer Website zusammenschustern.
Ja, oder er joint sie schon im MySQL und irgendwann wird das Ganze dann nochmal in Form von HTML oder in Form von einem JSON oder in Form von irgendeinem anderen Format zusammengerendert mit den Daten, die wir dann aus der Datenbank geholt haben und wird dann quasi im Client zurückgeliefert.
Ja, der baut einen String.
Genau, also auf gut Deutsch, der baut sich aus Daten, die er irgendwo herholt, einen String zusammen. Das kann natürlich auch von Platte sein, das kann alles Mögliche sein, aber im Normalfall, wenn man so einen normalen LAMP-Stack anguckt, dann ist es halt irgendwie, da läuft da halt ein PHP und der geht gegen eine MySQL-Datenbank oder gegen eine PostgreSQL oder sowas und holt sich da sein Zeug her.
Also kann man etwas aggressiv formulieren, die ganzen Skriptsprachen oder serverseitigen Technologien sind nichts anderes als Textaggregatoren auf der Serverseite, die dann diesen Text ins Internet zurückgeben.
Genau. Wenn man dann vielleicht noch ein bisschen was Dynamischeres hat, dann hat man da noch JavaScript, was auf dem Client läuft. Und das macht dann eben solche HTTP-Anfragen gegen Schnittstellen, die dann vielleicht JSON oder Teile der Webseite wieder zurückliefern, sodass man die quasi nachladen kann. Also wenn man jetzt irgendwie keine Newsticker hat oder sowas, dann ist es ja oft so, dass dann quasi schon
das F5.
Ja, nee, oder dass halt da irgendwie ein Ajax läuft, was dann quasi eine Schnittstelle pollt und dann bekommt das entweder JSON oder HTML schon zurück und fügt das halt dann neu in die Webseite mit ein, dass man halt nicht manuell nachladen muss. Dass es sich so ein bisschen Desktop-mäßig anfühlt.
Richtig. Und das Wichtige ist ja auch, dass der String, der zurückkommt, der Browser schaut sich den ja an und geht quasi von oben nach unten durch und versucht dann alle HTML-Elemente, die er da kriegt, quasi entweder als Bild irgendwo reinzuklatschen und dann mit irgendwelchen CSS-Styles zu versehen oder halt, wenn es JavaScript ist, das dann auszuführen.
Genau, und dabei ist jetzt halt das Interessante, eine Webseite besteht normalerweise nicht aus einem HTML-Dokument, sondern da werden ja noch Dinge referenziert, das noch Inline-Bilder mit drin, da sind zum Beispiel, wenn es irgendwelche Flatter-Buttons drin hat, dann sind das größtenteils Iframes. Dann werden noch CSS-Style-Sheets nachgeladen, dann wird noch JavaScript nachgeladen und so weiter. Und das muss ja auch alles noch abgeholt werden, was ja auch dementsprechend wieder Zeit kostet.
Ja, und damit sind wir wieder bei den DNS-Requests von vorhin. Hm? Für jeden von diesen Links muss er erstmal wieder nachfragen, welche IP gehört denn zu dieser Adresse.
Je nachdem
genau. Halt.
Also wenn es der gleiche Host ist, dann wahrscheinlich nicht.
Genau. Und,
aber wenn es halt ein Subdomain zum Beispiel ist,
ja, glaube ich schon, oder? Subdomains muss er auch auflösen. Yeah. Aber ich meine, moderne Browser haben ja auch so DNS-Prefetching mit drin, dass die quasi, wenn die eine Domain sehen, ohne dass du da jetzt jemals draufgeklickt hast, dann gucken die teilweise, lösen die Domain schon mal vorher auf, damit dann quasi der eigentliche Request, wenn du da mal draufklickst, schneller geht. Ist ja eigentlich auch kein großes Ding, weil das geht im Hintergrund ja relativ schnell.
Ja,
problematisch wird es jetzt, wenn man dann halt so eine Applikation hat und möchte dann mal irgendwie mehr als ein paar hundert oder ein paar tausend User bedienen. Weil, also dann hat man im Endeffekt so die Situation, dann wird man wahrscheinlich früher oder später auf die Idee kommen, okay, ich stelle mir jetzt mehrere dedizierte Application-Server hin, die dann quasi die Software, die eigentliche Software, die läuft, also das eigentliche Zusammenfassen in den String übernehmen und man baut dann quasi einen Load Balancer davor, der dann nach einem gewissen Schema oder nach seiner Kenntnis, es gibt ja auch welche, die da ein bisschen mehr Intelligenz mit reinbringen, dann quasi die Requests auf die einzelnen Application-Server verteilt, sodass man halt eine größere Anzahl von Usern bedienen kann,
ja.
Damit die nicht ewig warten müssen oder damit die überhaupt mal was ausgeliefert bekommen.
Genau, der Load Balancer macht dann sozusagen schon die Optimierung, die jetzt bei Systemen wie das für Binärgewitter verwendete, schon von wegnehmen, dass man einfach statische Sachen von vornherein generiert,
genau.
Die ausliefert und der Load Balancer holt sich aus dem dynamischen System in einem Intervall das statische zusammen und liefert dann für Hochfrequenzphasen
ist ja nur
das.
Das ist zwingenderweise der Fall. Also ein Load Balancer kann ja auch einfach nur eine Maschine sein, die sehr, sehr dumm ist und nichts anderes macht, als HTTP-Requests entgegenzunehmen und stellvertretend und einfach an die Application-Server direkt durchzureichen, der muss das ja nicht zwingend cachen.
Das stimmt,
ja. Also es gibt ja auch, ich glaube, HA-Proxy ist ja standardmäßig auch so konfiguriert, dass der kein Caching macht, sondern dass man da einfach die Requests nur an die entsprechenden Application-Server durchreicht, sodass man deshalb besser verteilen kann. Also muss man halt wieder eine Indirektion reinbringen.
Um da einfach die Rechenpower in die Breite skalieren zu lassen. Was ja bei Application-Servern eigentlich relativ simpel ist, weil die holen ja in vielen Fällen oder in den meisten Fällen ihren State, den sie halten müssen, größtenteils aus einer zentralen Datenbank. Mhm. Und dann könnte man halt sagen, okay, dann habe ich halt meine Datenbank irgendwo im Backend stehen, da habe ich vielleicht eine Kiste, der kann man auch mal ein bisschen mehr Hardware spendieren und dann kann man da quasi davor die Application-Server so ein bisschen skalieren.
Ja, und das Spannende dabei ist halt auch immer, wie wird mit dem Session-State umgegangen? Also wenn jemand tatsächlich eine Web-Applikation benutzt. Mhm.
Genau, also das, also HTTP ist ja, skaliert ja deshalb eigentlich relativ gut, weil es ja von Natur aus stateless designt wurde. Das heißt, jeder Request, an jedem Request hängen quasi schon alle Informationen mit dran, sodass quasi jeder Application Server aus deinem System in der Lage sein sollte, das, den Request zu beantworten. Mhm. Was ja bei normalen Webseiten, die man irgendwie anonym browst und so, ja auch der Fall ist. Also da ist ja hängt ja kein großer State mit dran. Ein Problem wird es jetzt dann quasi, wenn man eine Session hat und sich da irgendwie einloggt und dann wird da ein Login-Cookie gesetzt, dann ist halt wieder die Frage, weil dann hat man quasi jetzt hier diesen Flaschenhals, wo speichert man den State jetzt ab?
Ja, genau.
In der Datenbank.
Ja, in der Datenbank ist eigentlich keine schlechte Idee, weil dann hat man es, wie gesagt, auch wieder zentral. Dann kann man
halt auch einen anderen Application-Server fragen.
Mhm. Aber dann könnte es unter Umständen so sein, dass die Datenbank zum Flaschenhals wird.
Wird es ja im Normalfall auch. Also wenn deine Webseite schnell genug oder deine Web-Applikation schnell genug wächst, das hat man ja irgendwie bei Twitter gesehen, das sieht man immer mal wieder bei Facebook, sonst irgendwo, da ist überall der Flaschenhals die Datenbank. Und ja, also wenn man dann mal so weit ist, dass man quasi die Applikation so weit in die Breite skaliert hat, dass die Datenbank zum Flaschenhals wird, da hat man halt entweder die Wahl, ja, man stellt jetzt irgendwelche großen Sun, IBM, sonst irgendwas Kisten hin, die Hunderttausende von Dollar oder von Euro kosten, oder man versucht halt seine Datenbank so ein bisschen skalieren zu lassen.
Ja, und da gibt es zu den klassischen MariaDB MySQL, mit dem man so als PHP-Skripter gerne mal einsteigt, dann die NoSQL-Datenbanken als große High-Performance-Alternative.
Genau.
Ja, als großen Hype.
Und ja, als großen Hype.
Das auch als großen Hype.
High-Performance.
Also was ja dann, ich glaube, was dann relativ schnell gemacht wird, ist, dass man dann sagt, okay, ich stelle mir nicht eine Datenbank hin, sondern mehrere und mache da so ein Master-Slave-Replication. Das heißt, ich habe eine Datenbank, auf die schreibe ich. Und ich habe ganz viele Datenbanken, von denen lese ich und die holen ihre Daten immer von dem Master, auf dem geschrieben wird. Ist ja für viele Setups wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Weil viele Setups sind tatsächlich sehr leseintensiv und da ist es, glaube ich, gar nicht so relevant, dass da super viele parallele Schreibvorgänge verarbeitbar sein müssen.
Es geht ja auch noch einfacher, bevor du anfängst, die sich jetzt replizieren zu lassen. Oft reicht es ja auch schon, wenn du einfach anfängst, dir zum Beispiel den Benutzernamen zu nehmen und dann halt sagst, okay, alle, die irgendwie mit ABC beginnen, sind auf Datenbank Server 1, DEF auf 2 und das halt ein bisschen komplizierter machen,
indem
den Benutzernamen hashst und das dann halbwegs anständig verteilst, dann schadest du einfach ohne Replikation.
Wobei ich ja eigentlich, also ich denke, für so eine Applikation ist es, glaube ich, am Anfang einfacher, wenn man da nur Aufwand in seine Datenbankkonfiguration steckt in Form von Replikation, als wenn man da noch eine zusätzliche Logik reinbringt, die quasi die kompletten Daten auf mehrere Datenbankserver verteilt.
Ja gut, aber da musst du ja normalerweise nur im MySQL Connect irgendwie zwei Zeilen davor klatschen, die das Ding hasht und dann ein Array mit Servern, die du nehmen kannst.
Ja, aber du musst halt was machen, das ist das
Problem. Ja, erstens, du musst was machen und zweitens funktioniert es ja auch nicht immer mit deinem Datenmodell. Also es kann ja sein, dass dein Datenmodell Joins über mehrere Tabellen hat und über mehrere, über mehrere Benutzerspalten oder Benutzerzeilen oder sonst irgendwas. Hm. Und da hast du natürlich ein super Problem, wenn die dann nicht alle auf dem gleichen Server sind.
Richtig. Andererseits mit den Slaves musst du halt dann auch schauen, dass dein Slave immer synchron bleibt, dass deine Synchronisation nicht abkackt. Das ist ja gerade bei MySQL, es geht zwar schon, aber es ist doch schon so ein bisschen ein Painpoint, wo du dann halt auch wieder was hast, was State in dein System bringt. Bedeutet, du kannst nicht einfach mal deinen Master updaten, sondern du musst dann halt irgendwie schauen, dass deine Slaves dann nachher auch wieder drauf connecten und so Kinkerlitzchen. Gerade wenn du so PHP hast, ist es halt recht einfach, wenn du einen Slave oder so einfach aus der Rotation rausnehmen willst, dann kannst du einfach die Slave-Daten kurz rüber replizieren auf einen anderen manuell und dann einfach erst dem PHP irgendwie das Array um einen Server kürzer machen. Wird ja eh jedes Mal neu geparst bei jedem Connect, wenn es blöd läuft.
Ja.
Genau. Mhm.
Ich glaube, was wir jetzt an der Stelle noch gar nicht angesprochen haben, ist Caching, aber das können wir, glaube ich, später machen, oder?
Wobei, ich würde sagen, also Caching ist eigentlich so das Erste, was du machen solltest, bevor du anfängst, mehrere Server aufzustellen und so, weil die meisten Anwendungen brauchen echt nur einen Server. Also gerade wenn du einen echten Server hast, so Barebones, richtig mit Power dahinter, es gibt wenig Webseiten auf der Welt, die wirklich mehr als einen brauchen würden, wenn man Caching anschaltet. Also es gibt kein Block der Welt hat so viel Traffic, dass du da mehr als einen Server brauchst.
Also sagen wir mal ein einzelner Block.
Ja, das schon. Ich finde ganz wichtig zu unterscheiden dabei, ob wir nur von Webseiten, die abgerufen werden, reden oder ob wir von Web-Applikationen reden.
Ich würde jetzt mal sagen, sowohl als auch.
Also ja, ich mein, genau.
Gut, die Unterscheidung ist in der Hinsicht echt wichtig, da gebe ich dir recht, dass du ja unterscheiden musst, ob sie lese- oder schreibintensiv sind.
Genau das. Ob das ausgewogen ist oder hauptsächlich abrufen. Beim Abrufen ist es sicher so, dass das Caching viel, viel ausmacht. Wenn ich eine Applikation habe, wo der Benutzer viel mit interagiert, wirklich, wird's dann schon fraglich.
Ja, schreiben lässt sich ja kaum cachen. Und eben, wenn nur sehr, sehr minimal. Ja. Genau, was ist Caching eigentlich? Caching ist, du nimmst entweder Berechnungen, die eine Weile dauern und speicherst die zwischen und lieferst die halt öfters aus und tust sie regelmäßig updaten, die gespeicherten Ergebnisse, oder du hältst irgendwelche Werte, die woanders schon vorliegen, für eine gewisse Zeit auf einem schnelleren Medium vor. Also kann man sich zum Beispiel vorstellen, was ja gerne gemacht wird, was ja schon das Betriebssystem quasi im Filesystem macht. Du hast Dateien auf der Festplatte, die werden ausgeliefert und wenn die öfters angefragt werden, dann landen die irgendwann in deinem Patch-Cache im Betriebssystem. Und werden dann quasi, während sie noch gebraucht werden, direkt aus dem RAM ausgeliefert, dass sie nicht jedes Mal neu von Platte gelesen werden müssen. Genau.
Richtig. Oder es geht sogar noch weiter, dass du nicht mal mehr jetzt nur so das Webseitenzeug machst, sondern gerade im Fall von PHP, dass du sogar deine Compiler-Arbeit, deine Interpreter-Arbeit zwischenspeicherst und dann eben einen Bytecode-Cache hast, dass nicht bei jedem Request immer alles komplett neu kompiliert werden muss.
Ja. Gut, auf der anderen Seite, andere Sachen haben das halt schon direkt nativ in der Sprache mit drin. Da ist es halt dann Just-in-Time-Compiler, was ja auch nichts anderes ist als ein Cache. Also schon oder auf
Sprache, die einfach ihre Prozesse nicht sofort tötet, nachdem sie fertig sind, sondern die einfach laufen lässt, wie alle anderen Sprachen der Welt, bis auf die CGIs. Weil also ein Java-Server, der bootet nicht bei jedem Request, sondern Python und Ruby, die bleiben auch laufen.
Das wäre ganz schön tragisch, wenn die das tun würden. Also ich habe mal so einem, was war denn das, ein IBM WebSphere-Server beim Booten zugeguckt und der braucht halt mal eine Viertelstunde, bis der oben ist oder so.
Aber der macht er ja auch irgendwie, weiß ich auch nicht.
Ich habe keine Ahnung,
zweimal wahrscheinlich.
Mindestens zweimal.
Der rettet seine eigene Welt zweimal. Das ist
das ist so. Genau.
Also wenn man auch schon nur Python startet, einfach mal aus der Kommandozeile, das dauert auch 2 Sekunden.
Genau, da muss ja halt auch eine komplette VM hochfahren.
Ja, genau, das ist halt schon echt eklig. Und wenn man Python-V macht, oder -V, genau, und dann kann man sich halt einfach mal anschauen, was das Scheißding alles macht am Anfang. Es importiert einfach mal alles.
Ja, oder einfach mal Python mit einem Stacktrace.
Python-V reicht schon, da sieht man echt viel. Also wenn du es mal anschaust, das hatte jetzt gerade importiert, ich habe noch nichts gemacht.
Wow.
Also es ist halt schon echt arg viel.
Ja. Genau, Caches und Caching kann man ja quasi überall in allen Stufen von so einem Webstack einsetzen. Mhm. Also du kannst dein Application-Server konfigurieren, dass der Dinge dir von der Datenbank bekommt, cache. Du kannst, die Datenbank selbst hatte diverse Caches. Also die hatten Query-Cache, die hatten einen Table-Cache, die hatten einen, was haben die denn sonst noch? Wo kann man da sonst noch rumschrauben?
Moderne und diesen Ausführungsplan.
Genau, du kannst noch an der Optimierung rumschrauben. Ja. Auf jeden Fall sind da schon diverse Caches. Dann natürlich, was wir schon angesprochen haben, das Betriebssystem selbst hält diverse Caches vor fürs Filesystem und so weiter.
Der Arbeitsspeicher ist ein ganz großer Cache.
Ja, natürlich. Ja, und wenn man dann noch weiter runter geht, die CPU hat ja auch nochmal dedizierte Caches. Ja.
Der berühmt-berüchtigte Second-Level-Cache.
Ja, First, Second, bei manchen CPUs auch Third-Level-Cache. Ja. Wenn man dann ein bisschen höher am Stack geht,
kann man halt auf Applikationsebene noch relativ viel cachen. Und das Schöne ist, wenn man da tatsächlich HTTP verwendet für seine Applikation und die richtigen Header setzt, dann ist in HTTP selbst quasi schon ein Caching eingebaut.
Ja, dann cache der Browser.
Dann cache nämlich der Browser oder, jetzt kommt's, das, was der Browser kann, kann auch ein Reverse Proxy. Mhm. Und da kann man zum Beispiel sowas wie ein Varnish einsetzen, den man vor seine Infrastruktur klemmt quasi. Und der kann dann quasi anhand dieser HTTP-Header auch noch Anfragen, die quasi auf die Infrastruktur einprügeln, cachen und gleich statisch ausliefern.
Ja, aber ja, der Browser cached ja auch schon.
Ja, genau.
Selber.
Genau. Aber das, was der Browser kann, kann halt zum Beispiel halt auch einen Reverse Proxy. Ja. Und so kannst du quasi deiner Infrastruktur was Gutes tun, indem du ja einfach da eine große Last drunter nimmst, weil also jetzt gerade als Beispiel der Varnish, der ist halt schon auf extrem hohe Request-Dichte ausgelegt. Also der macht mal schnell so Zehntausende Requests die Sekunde, arbeitet der mal schnell ab und kann die halt auch dementsprechend cachen, wenn der richtig konfiguriert ist und wenn deine Infrastruktur dahinter das Richtige tut. Also der muss halt auch wissen, was er cachen darf und was nicht. Das ist ja das Ding.
Was ich auch noch ganz cool finde bei Reverse-Proxys, dass man ja die Möglichkeit hat, von HTTPS auf HTTP quasi down zu graden, genau. Dass die Application-Server nicht mit dem Pain quasi belastet werden, HTTPS zu sprechen und den ganzen Key-Exchange zu machen, sondern einfach, dass dein Proxy das macht, dass der schon den Key-Exchange aushandelt und dann quasi nur noch HTTP weiterleitet.
Genau, also das ist ja auch ein großer Punkt. Früher war es ja immer so die Ausrede, ja, wir bieten kein HTTPS an, weil das ist auf unseren Servern zu teuer. Das zieht momentan nicht mehr so richtig. Aber ist natürlich schon so, wenn man sehr, sehr viele parallele Verbindungen annehmen muss, dann ist die Krypto, die man da auf dem Server machen muss, auch für SSL schon insgesamt relativ teuer. Und da macht es natürlich auch Sinn, wenn man da eine dedizierte Kiste dafür hat, die das SSL terminiert, sodass man zumindest in seinem lokalen LAN, in seinem, ja sagen wir mal, vertrauenswürdigen Rechenzentrum, dass man da quasi normal HTTP spricht. Damit man diese Last nicht mehr auf seiner weiter hintergelagerten Infrastruktur hat.
Genau. Außerdem lässt sich das besser debuggen.
Zudem, genau. Was wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben bei Datenbanken, aber da könnten wir vielleicht auf unsere erste Spezialsendung verweisen, das CAP-Theorem. Weil man kann ja tatsächlich Datenbanken schon so designen, dass die besser verteilbar sind, aber da muss man halt Kompromisse eingehen und diese Kompromisse sind quasi im CAP-Theorem beschrieben. Also das CAP-Theorem sagt, man hat drei gute Attribute, die so ein verteiltes System, was ja eine Datenbank ist, mitbringen soll. Das eine wäre die Consistency, also Konsistenz, Availability, Verfügbarkeit und Partition Tolerance, dass man quasi damit klarkommt, dass seine Netzwerkverbindung zwischen einzelnen Teilen des verteilten Systems mal wegbrechen kann. Und das CAP-Theorem sagt im Endeffekt aus, dass man immer nur zwei dieser drei Attribute, die man eigentlich haben will, bekommt, weil die sich gegenseitig widersprechen. Und wen das jetzt noch ein bisschen mehr interessiert, der kann ja dann mal in unsere NoSQL-Sendung reinhören. Da haben wir das, glaube ich, mal in epischer Breite besprochen. Ja. Genau, was haben wir denn dann noch? Protokolle, genau. Protokolle. Bis jetzt sind wir ja davon ausgegangen, dass quasi, wir haben das, glaube ich, auch mittlerweile auf der Binärgewitter-Seite, Markus. Den Link.
Echt?
Ja.
Ach, ist der drauf. Na gut.
Protokolle, wir sind ja bis jetzt immer davon ausgegangen, dass wir normales HTTP sprechen. Ist ja mittlerweile auch nicht mehr überall der Fall. So. Also ich meine, wir haben vorhin von Ajax geredet. Ajax ist schön und gut, aber wenn man jetzt irgendwie ein bisschen mehr Interaktivität haben will, ein bisschen weniger Latenz, ein bisschen weniger Last, vor allem auf dem Server, dann bietet sich ja an, sowas wie zum Beispiel WebSockets zu verwenden, wo man dann quasi auch vom Server direkt über eine feste bestehende Verbindung Daten an den Client pushen kann, sodass der sofort benachrichtigt wird, wenn was passiert, was zum Beispiel bei sowas wie so einem Live-Editor, den wir hier gerade verwenden, ganz gut kommen würde.
Wird da tatsächlich WebSockets benutzt?
Nee.
Wollte ich gerade sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt schon viele Leute benutzen, weil du halt das Problem hast, irgendwie abwärtskompatibel zu sein. Und es gibt noch Browser, die können keine WebSockets sprechen.
Aber moderne Browser können es alle?
Ja.
Je nachdem, wie oder? Modern dein Browser
ist. Also ich glaube, also da ist mittlerweile, gibt es einen Final Draft. Nee, ist glaube ich schon mittlerweile. WebSockets ist fertig spezifiziert. Da gab es lange Zeit einen Draft. Und also aktuelle Version von Chrome, Opera, Firefox und ich glaube der IE10. Also da ja. braucht man schon IE10.
Aktuelle Browser.
Also aktuelle Browser sollten es halt alle ist unterstützen.
Stable? Ist der raus?
Ich glaube noch nicht, aber Microsoft braucht da eben okay. ein
bisschen. Ja gut, aber reicht ja, wenn es
genau.
andere Browser gibt. Mhm. Die Stables.
Ja, genau. Also, aber was dieses Etherpad, was wir hier gerade benutzen, macht, das sieht man auch, wenn man hier im Chrome sein Network-Tab aufmacht.
Doch, ist draußen.
Der 12. Was, ist, ist draußen? Okay.
Also hier steht was vom 17. Version des WebSockets-Protokolls. Ich weiß aber nicht. Nee. Ah, RFC. RFC 6455.
Hm? Nee, ist es immer noch.
Das WebSocket-Protokoll. Also ist fertig.
Okay. Nee, was nämlich dieses Etherpad macht, ist Longpolling. Das ist sowas ähnliches. Ist halt ein bisschen Workaround. Also was die machen, ist, sie machen einen XML-HTTP-Request, was ja so die Standardmethode ist, um über JavaScript mit einem HTTP-Server zu sprechen. Und da machen die eine Verbindung auf, die auf dem Server nie terminiert wird oder die erst terminiert wird, wenn es neue Daten gibt. Und dann beendet er die Verbindung quasi mit dem Zurücksenden der Daten, die er jetzt neu reinbekommen hat, und der Client muss dann sofort halt eine neue Verbindung aufmachen und dann quasi wieder anfragen, gibt es was.
Das ist einfach der klassische Weg, wie auch Ajax es gemacht hat, der sich seitdem so durchgesetzt hat.
Oder? Ja, Ajax ist ja, also bei Ajax wurde ja standardmäßig eigentlich lange Zeit Polling gemacht. Das heißt, die haben einfach alle paar Sekunden, alle 30 Sekunden, alle Minute den Server immer wieder abgefragt und dann geguckt, ob es was Neues gibt, und Longpolling wäre dann schon wieder eine Optimierung davon, dass der Server dann quasi den Request erst returnt, wenn er tatsächlich was Neues hat.
Ah, ich hatte das so in Erinnerung, dass es relativ nah oder in dem Hype drin noch kam, dass man dann typischerweise Longpolling benutzt hat für die Anwendung, wo man es gebraucht hat.
Ja, ist halt ein Workaround, der sich angeboten hat, weil man nichts Besseres hatte, aber mittlerweile hat man dann halt WebSockets, wo quasi schon über HTTP getunnelt eine dauerhafte Verbindung zum Server aufgebaut werden kann. Und da hat man halt auch jetzt mal standardisierte APIs, wo man einfach mal vom Server Events an den Client pushen kann, sodass quasi, wenn wir jetzt hier einen webbasierten Chat haben und du schreibst mir irgendwas, dass mein Client nicht die ganze Zeit nachfragen muss, gibt's was Neues, gibt's was Neues, gibt's was Neues, sondern dass mein Client einfach deine neue Nachrichten gepusht bekommt, wenn's was Neues gibt.
TCP über Web.
Ja, und es gibt auch, gerade wenn wir gesagt haben, das können ja moderne Browser, da gibt es natürlich auch Bibliotheken wie Socket.io, die dann quasi Fallbacks bieten, die, wenn es möglich ist, auf WebSockets gehen, dann auf Flash-Sockets, falls keine WebSockets da sind, falls auch kein Flash da ist, dann Ajax Longpolling, Ajax Multipart Streaming, ein Forever iFrame, bedeutet das, so ein hidden kleines iFrame, wo dann im Grunde auch auf ewig Zeug reingestreamt wird. Und das geht dann runter bis zum IE5.5. Bedeutet, man kann das schon verwenden mit Wrappern wie Socket.io. Genau.
Also Socket.io habe ich auch schon ein paar Projekten eingesetzt. Das ist eigentlich eine ganz coole Bibliothek, weil man sich halt nicht drum kümmern muss, ob der Browser das jetzt kann oder nicht. Sondern da ist es halt einfach so, dass man ein JavaScript im Browser mit einbindet, was dann quasi Feature Detection macht, was denn der Browser kann. Und dann entsprechend das Richtige nimmt. Und auf der Serverseite hat man da halt auch eine Komponente, die dann quasi die Gegenstelle dazu anbietet. Weil man muss ja auch unterscheiden, WebSockets und Longpolling und irgendwie iFrame-Geschichten und so, die müssen ja auch auf der Serverseite anders angenommen werden, damit das alles funktioniert. Und das abstrahieren die eigentlich relativ schick weg. Es gibt da noch eine alternative Bibliothek, die nennt sich Sock.js. Macht im Endeffekt dasselbe, versucht aber ein bisschen näher an dem Original, an der normalen WebSocket-API zu bleiben. Und Socket.io hat ja dann, die haben ja dann angefangen, noch Custom Streams zu implementieren, dass man quasi mehrere benannte Channels hat, über die man kommunizieren kann und so. Also die haben da noch ein bisschen mehr Geschichten mit reingemacht. Aber ich denke, es ist generell eine gute Idee, eine der beiden Bibliotheken zu benutzen, statt jetzt irgendwie rohe WebSockets. Um halt auch noch sicherzustellen, dass im Zweifelsfall halt irgendwelche alten Browser nochmal supportet werden können. Genau. Jetzt haben wir halt so die Kommunikation mit dem Server einigermaßen abgehandelt. Was jetzt quasi noch fehlt, wäre halt ein Protokoll, was so die ganzen unschönen Dinge von HTTP fixt. Also HTTP kann ja, also was ja auch Sinn macht, ist die Inhalte, die man überträgt, zu komprimieren. Weil Internetverbindungen sind im Zweifelsfall langsamer als irgendwie die Rechenleistung, die man zur Verfügung hat. Und daher ist es schon sinnvoll, den Content, den man da so übers Netz überträgt, in irgendeiner Art und Weise zu komprimieren. Kann ja HTTP auch problemlos, wird auch gemacht. Und dann komprimiert es halt der Server, überträgt es, komprimiert übers Netz und der Client, der entpackt es quasi wieder. Und das funktioniert alles ganz toll. Allerdings kann das HTTP nur für den eigentlichen Content und nicht für HTTP-Header. Und wenn man da jetzt irgendwie so komplexere Geschichten über HTTP spricht, dann sind die Header ja auch schon relativ groß.
Ja, eben, weil man nur relativ wenig Daten in einem Request überträgt und dann ist die Workload, die man braucht, um diese eigentlichen Inhalte zu übermitteln, einfach zu groß.
Ja, genauso ist halt auch ein Problem, wir haben es vorhin schon angesprochen, ich glaube, die durchschnittliche Webseite hat so zwischen 80 und 90 Assets, die nochmal extern nachgeladen werden. Das bedeutet, das sind quasi 80 bis 90 HTTP-Requests, die gemacht werden müssen, bis mal eine Webseite komplett aufgebaut ist. Das ist halt auch schon krass, weil im Endeffekt unsere Webseite...
Also nicht die Standard, sondern die großen, oder? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alle, wenn man einen Schnitt über alle Webseiten zieht, dass man dann 90...
Ist tatsächlich so. Also selbst unsere Seite, die komplett aus statischem HTML-Code besteht, ruft die mal auf. Wenn ich die jetzt...
Auch ewig, ja.
Ja, also... Der Code, der ist komplett statisch, der wird super schnell ausgeliefert, aber wenn ich jetzt hier mal gucke, was wir
ist
hier...
Ist sogar Speedy Active.
Oh, tatsächlich.
Unsere Webseite eben, sagt mir gerade, dass sie Speedy ist.
Und genau das ist das Stichwort, wo wir drauf hinarbeiten. Chrome hat nämlich versucht, etwas begonnen, dem abzuhelfen, dass diese Protokollschwäche von HTTP da abzuschaffen und eben dieses gerade genannte Speedy auf den Weg gebracht.
Genau.
Was ist das?
Um auf Felix Hinweis zurückzukommen, ich habe jetzt gerade mal unsere Webseite, die eigentlich jetzt nicht so richtig viel macht, aufgerufen und da werden, um die komplett zu rendern, braucht man 68 HTTP-Requests.
Abgefahren. Ja, okay, dann stimmt's.
Und das ist halt bei größeren Webseiten deutlich mehr. Deshalb, also der Durchschnitt kommt schon ungefähr hin. Okay. Also wenn man jetzt irgendwie mal Spiegel.de oder sowas aufruft, da ist es noch deutlich mehr. Genau, und unsere Webseite braucht, um komplett zu rendern, auch mal fast 5 Sekunden.
Das ist halt schon echt
eklig. Weil es nur statisch ist und so ein paar...
Ja, also was halt bei uns relativ viel Zeit kostet, ist dieses JavaScript, was zum Beispiel, oder das Laden der Flatter-Buttons und so Geschichten.
Ist jetzt JavaScript.
Ja, letzten Endes JavaScript, was iFrames einbindet.
Mhm. Ja. Wobei ich sagen muss, bei mir braucht die Seite erstaunlicherweise nur 1,7 Sekunden. Nach 500 Millisekunden haben wir schon den DOM ready.
Ja, also DOM ready dauert bei mir ein bisschen mehr, wahrscheinlich, weil du direkt in den USA sitzt.
Ja.
Hast du wahrscheinlich eine niedrige Latenz zu GitHub Pages. Also bei mir dauert es momentan 4 Minuten und 40 Sekunden und in 1,16 Sekunden ist der DOM geladen. Also das Übertragen vom HTML dauert auch noch ein bisschen. Worauf wir jetzt eigentlich raus wollten?
Was ist Speedy?
Was ist Speedy oder was hat HTTP für Probleme? So, noch grundlegend. Weil also HTTP 1.1 kann Keep-Alives. Das heißt, wir machen eine HTTP-Verbindung auf und statt um den Overhead von diesem TCP-Handshake zu reduzieren, verwenden wir die aufgebaute TCP-Verbindung weiter und können damit hintereinander quasi einzelne Assets mit weniger Overhead laden. Mhm. Über die gleiche bestehende TCP-Verbindung.
Genau, aber dieses Hintereinander ist doch auch ein Problem. Warum kann ich nicht gleichzeitig mehrere Sachen anfragen?
Man kann gleichzeitig mehrere Sachen anfragen, aber das ist bei den normalen Browsern limitiert. Und zwar auf, soweit ich weiß, bei momentanen Browsern sind es, glaube ich, 4 Requests pro Hostname, die man parallel machen kann.
Genau. Und was macht Speedy da?
Speedy macht eine Geschichte, die eigentlich auch HTTP 1.1 können sollte, nämlich Pipelining. Und zwar benutzen die eine HTTP-Verbindung oder eine TCP-Verbindung und packen da quasi die Requests und die Responses für mehrere Downloads rein. Das heißt, man kann quasi die TCP-Verbindung mehr oder weniger voll ausschöpfen, weil es dauert ja auch eine Weile, bis dann quasi diese Window-Size ihr Maximum erreicht hat. Also man sieht es ja immer relativ gut. wenn man irgendwelche Dateien runterlädt, die brauchen immer eine Weile, bis die Maximalgeschwindigkeit erreicht haben, weil da halt unterwegs Fenstergrößen ausgehandelt werden müssen und mit einer relativ kleinen begonnen wird. Und was halt dieses Pipelining dann bringt, ist, man kann halt eine bestehende Verbindung in der Breite her noch besser ausnutzen, indem man mehrere Downloads quasi über diese Verbindung multiplext.
Ja,
multiplexing. Und dann quasi über eine bestehende HTTP-Verbindung gleichzeitig mehrere Dateien runterlädt oder mehrere Requests macht. Und
da wobei man auch sagen muss, dass die Browser das in letzter Zeit auch stark ausgedehnt haben. Also der IE8 hat schon 6 parallele Connections. Oh, pro Host. Chrome hat auch 6 und Firefox hat 8.
Okay.
Also das war früher mal, dass man da sehr drauf aufpassen musste. Heute mit 8 Parallelen ist eigentlich schon okay.
Ja, also ich habe schon von so super Performance-Seiten gehört, die dann sich auch noch für ihre statischen Assets eine eigene Subdomain anlegen und für irgendwelche Bilder Subdomains anlegen, sodass quasi diese noch mehr parallele Verbindungen genutzt werden können, weil da halt mehrere Hostnamen im Spiel sind.
Ja, das Schöne ist da normalerweise auch, dass du, sobald du eine Subdomain für deine Bilder hast, du noch einen Schritt entfernt von einem CDN bist und dann die Bilder auch näher an den User ranbringen kannst. Dass zum Beispiel bei mir, dass ihr nicht so lange braucht, nur weil ihr in Deutschland sitzt, obwohl ihr eigentlich nur Assets runterladet.
Genau.
Das ist halt das Geile an der Subdomain, dass du quasi schon am CDN quasi da bist.
Genau, und Speedy packt das jetzt alles mehr oder weniger die Probleme, die wir jetzt momentan so beschrieben haben, zusammen und macht dann halt schon Pipelining, macht Keep-Alives, macht Header-Komprimierung, bietet noch Möglichkeiten an Push.
Genau, es setzt noch einen drauf, es kann sogar noch darauf hinweisen. Genau,
es kann quasi noch darauf hinweisen, wenn es neue Sachen gibt, und es kann quasi noch serverseitig Events auslösen, die beim Client irgendwie ankommen. Mhm. Genau, und das ist halt ein Proposal, was vor 2 Jahren mittlerweile so rum. Von Google kam, ist mittlerweile scheinbar auch eines der am besten getesteten Protokolle, die man so kennt, weil halt Google das mittlerweile vor relativ langer Zeit in Chrome ausgerollt hat. Und ohne dass man das irgendwie bemerkt hätte, haben die das halt auch auf ihren internen Servern ausgerollt. Das heißt, wenn man Google-Dienste benutzt und einen Chrome hat oder mittlerweile auch seit Firefox 13 kann es davon. 12 sogar, ja. Mit Firefox 12 kann es der Firefox auch. Ah, und wenn man
sogar, sehe ich gerade. Firefox 11 war es.
11? Ja. Ui. Okay, das ist ja schon quasi schon seit immer.
Seit immer, ja. Warte mal, das ist gefühlt erst 8 Wochen her oder so, oder?
Also ich bin auf jeden Fall schon +2, deswegen muss es schon super
lang sein. Auf jeden Fall. Ja, genau, aber wenn man da irgendwie mit diesen Browsern auf Google-Dienste zugreift, dann benutzt man quasi schon Speedy.
Ich bin auf 14, wo bist denn du?
Du hast schon lange nicht geupdatet.
apropos
Update. Ja, mach doch mal ein Update, dann kannst du auch den neuen Firefox. Hm?
Gucken, was das mir jetzt alles gleich sagt. Bestimmt wieder 500 Megabyte. Firefox.
Egal. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob Opera auch schon hat, aber Megabyte. Ansonsten sind irgendwie alle, in Anführungsstrichen, modernen Browser können mittlerweile Speedy.
Oder? Safari glaube ich nicht.
Ja, ist halt kein moderner Browser. Und
kannst der Internet Explorer?
Ist auch kein moderner Browser.
Also können es eigentlich nur Chrome und Firefox, die wir gerade genannt haben.
Die modernen Browser halt. Wir haben doch über modernen Browser gesprochen. Wovon redest du?
Ich weiß auch gar nicht. Also die wichtigsten Browser auf der ganzen Welt können es.
Genau, also die
relevanten Browsers, nennen wir sie einfach relevant.
Die relevanten Browser können das. Und
Bei Opera bin ich mir nicht sicher. Es gibt so Sachen, die sagen, sie können so ein bisschen.
Also ich glaube, das hätten wir mittlerweile mitbekommen, wenn Opera das könnte.
Opera ist heute auch in einer neuen Version rausgekommen, deswegen.
Ah.
Opera 12 kam heute raus.
Oh, Mark hat hier einen Post verlinkt. Opera
Review? Richtig. Die Evaluation auf der W3-Mailingliste, haben sich die Leute von Opera, die ja eigentlich sich ganz gut auskennen mit so Internet und HTTP und so, haben sich mal die Speedy Spezifikation durchgelesen. Mhm. Und es ist echt ein schöner Read. Die gehen so quasi über alles drüber, was für Features Speedy denn bietet, und sagen dann immer so, ja, eigentlich macht es ja Sinn, aber ihr solltet noch X dazufügen, oder hey, was ihr da schreibt, macht irgendwie total keinen Sinn. Und es ist mal ganz nett durchzulesen, was die Opera-Leute denn von Speedy denken. Und die scheinen sich irgendwie doch auszukennen.
Genau. Also in Sachen Speedy habe ich mir vor einer Weile mal das Speedy-Book gekauft. Ich kam bis jetzt noch nicht dazu, das zu lesen. Das ist so ein E-Book, was auch wieder so von diesem Autor direkt über seine Webseite vertrieben wird. Kann man mal auf speedybook.com gucken. Kostet, glaube ich, gerade $24 und bekommt man dann in E-Book-Form als PDF, Kindle, EPUB und bekommt da auch Updates und so. Ist eigentlich ganz cool. Also ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass es das Buch ganz cool sein soll. Ich habe allerdings jetzt noch nicht selbst reingeguckt, obwohl ich es gekauft habe.
Aber es ist schön,
ich verlinke das hier mal.
Dass du es quasi supportet hast, die Leute.
Ja, nee, ich wollte das ja auch lesen irgendwann mal, aber kam jetzt halt zeitlich noch nicht so wirklich dazu. Ja, also Speedy ist auf jeden Fall cool, aber auf der anderen Seite ist es halt, sollte man halt auch darauf gucken, dass man so sein Vertrauen gegenüber, also auch performance-technisch, gegenüber Third-Party-Diensten so ein bisschen in Grenzen hält. Weil ich habe schon so ein paar Webseiten erlebt, da war es dann quasi so, dass die Webseite eigentlich ganz schnell geladen wäre oder geladen hätte, aber irgendein eingebundenes JavaScript von irgendeinem Third-Party-Anbieter, da hat der Server gerade nicht geantwortet und dann hat man sekundenlang auf ein Timeout gewartet. Und das ist natürlich blöd, wenn dann quasi durch irgendwelche Dinge, die man nicht unter seiner eigenen Fuchtel hat, der Aufbau seiner Web-Applikation oder seiner Webseite irgendwie ins Stocken gerät. Und deshalb sollte man halt auch gucken, dass man standardmäßig so JavaScript, was man von externen Quellen nachlädt, immer asynchron lädt, sodass es quasi nicht den Aufbau der eigentlichen Webseite blockiert, wenn das JavaScript geladen wird. Zum anderen sollte man es nach Möglichkeit weit ans Ende der HTML-Seite packen, damit schon mal der grundlegende Content gerendert werden kann, bevor das JavaScript überhaupt geladen ist.
Ja, damit der Browser nicht zu früh über das JavaScript stolpert.
Genau, damit der eigentliche Aufbau der Webseite nicht durch JavaScript noch gebremst wird. Und man sollte halt auch gucken, dass man so wenig wie möglich HTTP-Requests macht, weil, wie wir schon gelernt haben, das ist alles Overhead und HTTP ist da nicht so richtig für designed. Und im Endeffekt wäre es eigentlich schon eine gute Idee, zum Beispiel kleine Bilder zusammenzupacken. Kann man ja machen. Also man kann ja, es gibt ja diese Geschichte mit CSS-Sprites, dass man einfach so Grafiken oder kleine Icons oder sonst irgendwelche Dinge, die man auf seiner Webseite hat, in eine größere Grafik zusammenfügt und die quasi mit CSS so positioniert, dass immer nur der eine Ausschnitt zu sehen ist.
Ja, dann musst du auf einmal nicht mehr 32 Icons laden, sondern lädst ein Bild und positionierst
genau. Es richtig. Genau, und das kann man einmal schnell laden und das kann man dann richtig positionieren und hat dann schon mit jede Menge Requests gespart. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man sein JavaScript minified. Mhm. Das heißt quasi, da lässt man einen kleinen Compiler drüber laufen und der schmeißt dann so Newlines, Spaces, sonst irgendwas raus, tut Variablen von lesbaren Namen zu irgendwelchen möglichst kurzen Namen umbenennen oder Funktionsnamen.
Obfuscation.
Ja, es ist ja nicht zwingend dazu da, also ist ein netter Nebeneffekt, dass man Obfuscation hat, aber primär ist es ja dazu da, dass man quasi
weniger Text
übertragen muss und somit halt auch das JavaScript schneller ausliefern kann.
Genau, dasselbe mit CSS auch. Normalerweise bei vielen Seiten hast du halt 8 CSS-Dateien für was auch immer die Plugins mitschleppen. Die kannst du alle zusammenklatschen. Das ist alles ein globaler Namespace.
Genau, und JavaScript kann man halt auch im Endeffekt, wenn man es richtig macht, zu einer großen JavaScript-Datei zusammenfassen, sodass man halt zumindest alles, was irgendwie von der eigenen Seite an JavaScript geladen wird, mit einer Datei geladen werden kann, die man dann halt auch im Browser ordentlich cachen kann. Ja. Auf der anderen Seite hat man dann halt wieder das Problem, wenn man dann zu große JavaScript- oder CSS-Dateien hat, dann brauchen die halt auch ewig, bis sie mal geladen sind. Also muss man halt immer abwägen, ob man jetzt lieber mehr HTTP-Requests macht und vielleicht dann noch so im Laufe der Benutzung von einer Web-Applikation oder von der Webseite Features nachlädt, so, oder ob man alles schon beim Start lädt, sodass halt der Benutzer dann danach nichts mehr neu laden muss.
Naja, aber um die Entscheidung zu treffen, benutzt man doch am besten Tools, Statistiken, irgendwas. Mhm. Was benutzt man?
Also was ich sehr gerne benutze, um mal so Sachen anzugucken, ist einfach, da sind die WebKit-Developer-Tools. Also jetzt bei mir konkret in Chrome und Safari. Da gibt es so einen Network-Tab, was eigentlich echt cool ist. Das kann man aufmachen, kann eine Seite neu laden und sieht dann quasi schon in einer Timeline, was wann geladen wird, was wie lang gebraucht hat, ob jetzt irgendwie bestimmte Assets mit einem Caching-Header versehen waren oder nicht und ob die aus dem Cache geladen werden konnten und welche Calls denn gerade blockiert haben und so, das sieht man da alles relativ gut. Wenn man das noch ein bisschen erweiterter machen will, da gibt es zumindest im Chrome diesen Audits-Modus.
Mhm. Und es gibt auch den Firebug und da gibt es Y-Slow.
Ja genau, Y-Slow hatten wir vor ein paar Folgen, glaube ich, auch schon mal. Y-Slow kann man auch benutzen. Ja, und dieser Audit, der ist eigentlich auch ganz cool, weil den kann man gegen seine Webseite laufen lassen. Und der macht dann da so ein paar Tests und findet dann Dinge raus, die irgendwie böse sind. Der sagt mir zum Beispiel, dass auf unserem Piratenpad 4 Dinge geladen werden, die keine GZIP-Compression anhaben.
Oh, oh Gott!
Und 62 Assets geladen werden, bei die keine HTTP-Caching-Header gesetzt haben, sodass sie der Browser nicht cachen kann.
Shit. Ja, vielleicht und soll er die ja auch nicht cachen, weil das irgendwie so Zeug ist.
Ja, natürlich, aber da muss man halt reingucken und dann kann man mal gucken, brauche ich die jetzt, brauche ich nicht. Und genau hier Minimize Cookie Size, da steht halt hier auch drin, dass die Cookies hier irgendwie zu groß sind und
das
so weiter.
Das Problem ist halt, bei den meisten Sachen muss man halt echt denken.
Ja, aber das ist halt, also wenn man optimiert, dann muss man halt echt abwägen, was man denn braucht und überlegen, was man denn irgendwie cool machen könnte. Aber so Dinge wie, ich möchte jetzt standardmäßig meine ganzen Inhalte GZIP komprimiert ausliefern, das sollte eigentlich ein No-Brainer sein, weil also das macht ja nichts kaputt. Das macht ja im Endeffekt das Ganze nur schneller.
Ja. Und was auch immer geht, ist eure Assets, die ihr da ausliefert, die ganzen bunten Bildchen, wenn ihr die irgendwie direkt aus einem Photoshop rauslasst oder sonst woher geklaut habt, die sind wahrscheinlich zu groß. Also gerade was bei PNG-Dateien, bei Pings, ist die Chance, dass ihr da ein bisschen mit der Farbpalette rumspielen könnt, die optimieren könnt, recht groß. Und da gibt es massenweise Tools. Also es gibt Webseiten, die das für euch machen, wie smush.it, von Yahoo, glaubt was. Und es gibt auch Tools, ich benutze auf dem Mac gerne mal dieses Image Optim. Das ist im Grunde auch nur, kannst den Ordner reinwerfen, der geht durch den Ordner durch, schaut sich jedes PNG an, versucht es zu optimieren, schaut sich alle JPEG-Bilder an, versucht die zu optimieren und, keine Ahnung, unnütze Header zu entfernen. Und halt alles komplett lossless, also das Bild selber sieht nachher exakt gleich aus, aber ihr spart eben teilweise echt bei PNGs 20-30% Dateigröße ein. Mhm. Und geht halt voll automatisiert quasi, das werft ihr einmal drauf, gerade wenn ihr irgendwie so keine Ahnung, einen Assets-Folder oder einen Pictures-Folder habt, einfach draufwerfen, Start sagen, der ersetzt eure großen Bilder mit kleineren Bildern und es sieht alles gleich aus. Und das macht schon viel aus, dass ihr dann eben statt irgendwie einem Megabyte nur noch 750 Kilobyte laden müsst, was dann irgendwie auf dem Handy auch schon eine Sekunde besser geht.
Ja, was ich hier gerade noch verlinke, ist auch noch von Google ein weiterer Dienst, den man quasi als Webservice benutzen kann, und zwar den Page Speed Insight Reporter oder Dienst oder wie auch immer man das nennen soll. Das ist auch sowas ähnliches wie dieses Audit-Teil, was ich vorhin mal erzählt habe. Nur, dass es halt jetzt eine Webseite ist, da kann man dann quasi seine URL eintragen und auf Analyze klicken und er sagt einem dann, was man alles falsch macht. Grundlegend. Und das ist eigentlich ganz cool, da hat Google auch gute Metriken, die einem da schon ein bisschen unter die Arme greifen, und wenn man das dann alles implementiert, dann wird es schon schneller sein. Hoffen wir es doch mal.
Und bei vielen von dem Zeug braucht man ja auch nicht mal mehr Wissen über die Applikation an für sich. Deswegen vielleicht auch noch als zweiter kleiner Tipp, Cloudflare, gerade wenn ihr so ein persönliches Blog habt und sowas in der Art, nimmt euch schon recht viel Arbeit ab, indem die einfach erstmal alle eure Assets quasi über einen CDN ausliefern. Bedeutet, wenn da jemand in Taiwan sitzt und eure Webseite anschauen will, dann muss der bis nach Deutschland kommen, um sich die Daten zu holen. Sondern die bringen das halt auf irgendeinen Edge-Server in Taiwan. Und was die auch machen, ist eher, sie auto-minifyen euer Zeug, bedeutet, die cachen quasi eure CSS und HTML und JavaScript-Sachen, aber machen diese Minification für euch. Und das Schöne ist halt, dass das alles echt nur mit einem DNS-Eintrag geschieht. Ja. Und die das ganze GZIP-Zeug, Browser-Optimierungen und alles quasi unabhängig von eurer Seite machen. Und gerade beim JavaScript und so, da kann es passieren, dass irgendwas explodiert, aber ihr könnt es ja einfach mal testen und da könnt ihr quasi in einer halben Stunde die Performance von eurer Webseite irgendwie wahrscheinlich mal um 50% hochschrauben, was ja auch nicht so schlecht ist. Ja,
was ich allerdings gelernt hatte, wenn man das wirklich ausnutzen will, dann muss oder sollte die Web-Applikation, die man da betreibt, auch die richtigen HTTP-Caching-Header setzen. Sonst ist es so ein bisschen suboptimal. Also ich habe das vor ein paar Monaten auch für RetinaCast aktiviert, dieses Cloudflare Content Delivery Network. Und das hat sich eigentlich erst, nachdem ich ein WordPress-Modul installiert hatte, was die Header dann dementsprechend setzt, erst richtig gelohnt. So.
Gut, wobei CDN sollte ja auch eigentlich...
Ja, also das CDN, das Ausliefern der Assets und so, das hat schon vorher funktioniert, aber das eigentliche Caching der Applikation war halt dann nicht vorhanden, weil die Header nicht gesetzt wurden.
Genau, und da kann man auch einstellen, wie aggressiv er cachen soll, ob er echt nur cachen soll, die Header haben oder ob er einfach mal raten soll. Das ist dann halt je nachdem, wie faul und abenteuerlustig ihr seid.
Ja. Kann man da. Und Cloudflare ist da eigentlich auch relativ fair, was so das Geschäftsmodell angeht. Man bekommt da so einen Standard-Account kostenlos, ist dann eingeschränkt, was Features angeht und man kann zum Beispiel kein HTTPS benutzen und so weiter. Aber sollte eigentlich für die meisten Sachen, die man jetzt so im privaten Umfeld benutzt, ausreichend sein. Und für alles andere kann man dann könnte man einen Pro-Account benutzen. Und so machen die im Endeffekt ihr Geld und scheint gut zu funktionieren.
Und sie haben auch IPv6, was ganz nett ist. Wenn ihr zu doof seid, um es bei euch anzumachen oder nicht könnt, dann bieten die euch auch die Möglichkeit, einfach auf IPv6 eure Seite aufzuliefern und dann halt quasi entweder als Proxy zu dienen oder halt einfach ihr ganz normales Caching und CDN-Zeug darüber zu machen.
Genau.
Was auch ganz nett ist. Ja.
Was ich ja auch noch verlinkt hatte, war Blitz.io. Das ist so ein Dienst, da kann man eigentlich relativ wenig machen mit dem kostenlosen Account und der wird relativ schnell kostspielig. Aber was man damit machen kann, ist halt mal Load-Testing gegen seine Applikation für mal eine Minute. Und die zeichnen einem dann auch im Browser schöne Graphen und zeigen einem dann quasi mit Anstieg der Benutzer, wie sich die Response-Time quasi verhält. Und so Geschichten. Und ja, kann man sich mal einen Account schießen, kostet vorerst nichts. Aber wenn man da halt irgendwie über längere Zeit und mehr als 100 parallele User haben möchte, dann wird das halt relativ schnell relativ teuer. Mhm. Aber ist dann halt auch eher so für so Geschäftskunden gedacht, die halt jetzt irgendwie große Webseiten oder große Web-Applikationen benchmarken wollen. Genau, was ich vor einer Weile schon mal gepickt hatte, war dieser webpagetest.org. Das ist eigentlich ein ganz cooles Projekt. Da kann man seine Webseite irgendwo in ein Formular eintragen und dann noch auswählen, mit welcher Verbindung von welchen Punkten der Erde man die abrufen will. Und wenn man da noch den richtigen Haken setzt, dann generieren die einem sogar noch ein Video und die haben da irgendwie so ein paar Nodes stehen, auf der Welt verteilt, die dann irgendwie nichts anderes machen als Webseiten abrufen und das aufzeichnen. Und das Coole ist halt, wenn man das noch mit Video macht, dann sieht man halt wirklich unten in der Ecke so eine Uhr ablaufen und man sieht dann quasi, wie jetzt, keine Ahnung, aus Asien irgendwo oder aus Kanada oder aus den Vereinigten Staaten, wie lange die Webseite braucht, um aufzubauen und zu welcher Zeit man quasi welche Teile der Webseite schon sehen oder benutzen kann. Das ist schon ganz cool eigentlich. Und es ist auch kostenlos.
Ja, sicher lustig, wenn man mal seine eigene Applikation durchtesten will. Okay, wir haben noch einige Sachen zu dem Thema, aber ich würde sagen, wir packen das in die nächste Sendung, weil sonst brauchen wir heute zu lange, sonst sitzen wir ja, glaube ich, noch ein paar Stunden. Also der erste Teil Performance und Skalierung im Web heute und den anderen machen wir dann wahrscheinlich nächstes Mal. Dann zu unserer Lesefu-Kategorie ist noch eine Sache drin. Markus hat was gefunden, was er gerne...
Ja, das ist von mir. Und zwar ist es ein Interview mit dem Godfather auf Linux, mit Linus Torvalds, und zwar im Kontext dessen, dass er gestern oder heute dann zum Gewinner des Technology Millennium Prize nominiert oder ausgezeichnet wurde. Er teilt sich den Preis zwar mit jemandem, um den Preis selber soll es auch gar nicht gehen. Ich fand das Interview nur sehr interessant zu lesen, weil er da sehr ausführlich auf die Fragen eingeht, die ihm geschickt wurden, und es doch ein bisschen Einblick in sein Wirken gibt.
Wir hatten das, glaube ich, schon mal. Ich glaube, ich hatte das schon irgendwann mal vorgestellt.
Nee, ich glaube, das ist relativ neu. Das kam erst vor ein paar Tagen raus.
Das war das Interview ist vom April.
Genau,
das also, dass er tatsächlich gewonnen hat, ist diese Woche passiert.
Ja, genau. Aber das Interview, wo ich gerade drauf geklickt habe, irgendwie kommt mir das bekannt vor, hatten wir, glaube ich, schon mal. Aber ich fand es auch damals gut zum Lesen. Von daher. Aber er hat jetzt irgendwie wieder irgendwas anderes zu... Worüber hat er geraged schon wieder?
Er raged ständig.
Ich meine, dafür ist er doch da.
aber auf einem interessanten Level, finde ich. Er raged besser als Stallman.
Stallman ist sein Laptop geklaut worden.
Nein. Er verdient.
Wieso hat er es verdient?
Niemand soll
Nee,
verdient hat er das
nicht. Das ist dann einfach auch ein super free Laptop, den kein anderer außer Stallman benutzen kann.
Ja, das Problem ist halt, was willst du damit machen? Da läuft ja kein Windows drauf. Und das Linux kannst du ja auch nicht benutzen.
Ja, und dann ist da noch irgendwie ein Open BIOS und alles.
Das ist wahrscheinlich kein Linux drauf, das ist bestimmt...
GNU/Herd.
GNU K FreeBSD oder GNU/Herd.
Du glaubst doch nicht, dass der Stallman sich FreeBSD drauf
macht. Nein, aber da ist bestimmt Debian GNU/Herd drauf.
Herd, ich denke auch.
It hurts. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde gerade nicht, also irgendwo darüber hat auch Torvalds schon wieder seine Meinung abgegeben.
Alle müssen sie ragen über alle Sachen.
Über alle Sachen.
Genau. All the things.
Er sieht schon ein bisschen irritiert aus, wie er da in seinem Pinguin-Outfit dasteht.
Linus Torvalds im Pinguin-Outfit ist halt auch...
Ja. Ach genau, über Secure Boot hat er geraged.
Über Secure Boot hat er gemeint, dass er den Rage nicht versteht. Also da haben andere drüber geraged, weil das, ich glaube, Red Hat mit Fedora einbauen wollte. Ja. Und da hat Torvalds gemeint, dass er das versteht, dass man das vielleicht haben möchte und dass er sich vorstellen könnte, dass er das selber benutzt. Also so rum habe ich das verstanden.
Ich habe es nicht gelesen, keine Ahnung. Wir können es ja hier mal verlinken, dann kann man...
Genau. Der Num3Rant wurde gerade vom Chat erwähnt, aber da er auch in diesem Interview erwähnt ist, müsste der auch schon was älter sein.
Ja.
Ja. Immer fleißig ragen.
Einfach härter ragen.
Ja.
Fladdy.
Genau, ich habe hier einen Post, der eigentlich auch schon ein bisschen älter ist. Und zwar geht es da um Python-Code, was ja irgendwie für mich jetzt nicht so super typisch ist, weil ich ja normalerweise nicht so viel mit Python mache, aber ich finde es immer mal wieder interessant, mir Features von anderen Programmiersprachen anzugucken, bevor ich die überhaupt mal richtig produktiv verwende. Und das hier ist einer dieser Posts. Und zwar geht es da um moderne Geschichten, moderne Features, die in Python 3 und auch zurückportiert in Python 2.4, 2.5, 2.6 und so weiter mit neu reingekommen sind, und der erklärt einfach mal so diese Features, die man so hat. Was ich da besonders interessant fand daran, war die Verwendung dieser Kontextmanager mit diesem With-Statement. Ich habe mich immer bei Python-Code gefragt, warum machen die da ein With hin? Wenn man zum Beispiel Dateien öffnet oder irgendwie Socket-Verbindungen aufmacht oder
also
so.
Also ich sag jetzt mal ganz kurz, was ich denke, wofür es gemacht ist. Hm? Dass er, egal was passiert, dass er dann die File wieder zumacht.
Ja.
Egal was passiert, das ist halt das Coole. Ja.
Und das Interessante ist, dieser Open-Befehl, der ist quasi ein Kontextmanager, und da gibt es halt auch die Möglichkeit, das für deine Zwecke so Klassen zu implementieren, dass sie die richtigen Methoden haben, dass du die halt auch in dem With-Statement benutzen kannst.
Das heißt zum Beispiel with SQL open.
Genau.
Dass er dann das halt auch wieder zumacht, egal was passiert.
Oder und halt der erzählt halt in diesem Blogpost auch so ein bisschen, wie man da eigene Sachen implementieren könnte. Da muss man halt irgendwie eine Methode...
Hast du das irgendwo hin?
Das ist in Pad drin.
Echt?
Hm?
Wo?
Bei den Lesefu? Unter dem Bild irgendwo?
Ich mach mal F5.
Hä?
Long polling, ganz long polling.
Ja. Da werden auch noch andere Geschichten. Da sind
die Gesichter.
Genau, da werden auch noch andere Geschichten erzählt. Unter anderem das modernere String, die moderneren Methoden, Strings zu formatieren in Python und Generators zu benutzen und so weiter. Also das ist alles relativ interessant, und ich fand das auch jetzt als Nicht-Python-Programmierer mal echt spannend zu lesen. Lohnt sich auf jeden Fall.
Marc.
Jawohl, ich habe zwei kleine Lesefus. Und der erste ist Choosing the Best Technology for My Website. Das ist irgendwie auf irgendeiner neuen branch.com, was auch irgendwie so ein komisches neues Startup-Dingens ist. Aber was extrem lustig ist, einfach Unmengen von diesen Buzzwords, irgendwie jQuery, Redis, CSS Transitions in einen riesigen Fake-Konversationsschwall gepackt, wo quasi jemand sagt, hey Leute, ich würde gern meine Webseite auf eine neue Technologie stellen, entweder jQuery oder Redis, welche ist denn schneller? Und er irgendwie so mit der total blöden Frage gestartet und dann geht's eben total hart weiter über irgendwie 35 Antworten, wo die irgendwie den größten Fuck-up zusammenbauen. Wo gibt
das PHP Alone Chaining? What about memory overhead?
You can chain on Redis.
Ja, richtig. Redis is definitely more flexible than PHP, but the downside is you have to do a lot of your own indexing.
Can't you just do it all in Photoshop? Er ist auf jeden Fall cool.
Richtig, das ist so der erste, was kein echtes Lesefu ist, aber man muss lesen, also irgendwie doch. Der zweite, der richtige Lesefu ist not as speedy as you thought, wo irgendein Kerl, der Guy mit Vornamen heißt, was ja immer total cool ist, ein bisschen über Speedy redet und sagt, ja, Speedy ist schon ganz nett, aber irgendwie so durchschnittlich 3% schneller als HTTP, was ja dann doch irgendwie nicht so viel ist. Und der hat eben einen ganzen Haufen Benchmarks gemacht und redet ein bisschen drüber, was denn da eventuell an Speedy gut ist und was in der Praxis sich gar nicht so viel auswirkt. Und das ist, war mal ganz nett zu lesen. Das war mein Lesefu.
Jo, ich habe nur...
Ich habe noch einen gefunden bei mir.
Möchtest du zuerst?
Nee.
Okay. Genau, ich habe noch einen relativ kurzen Blogpost, der nennt sich You Shouldn't Code Alone. Und da geht es im Endeffekt um einen Menschen, der in seiner Firma der einzige Ruby-Entwickler war und dann quasi so irgendwie nicht wirklich cool vorangekommen ist, immer relativ schnell feststecken geblieben ist in seiner täglichen Arbeit und sich dann quasi mal überwunden hat, zu irgendwelchen User-Group-Treffen und so weiter zu gehen und sich mal...
Selbsthilfegruppen.
Ja, nee, der ist dann...
also Ruby-Selbsthilfegruppen.
Ja, ja, aber im Endeffekt ist er so gegangen.
Nee, er hat sich einfach unters Volk gemischt und ist quasi... in die Community eingetreten, nenne ich es mal, und er erklärt halt so ein bisschen in dem Blogpost, was es ihm alles gebracht hat und warum jetzt alles viel besser ist und warum es einfach super cool ist, wenn man Leute hat, mit denen man mal coole Projekte coden kann und so.
Ja, das ist seine Arbeit. Er beschreibt in dem Artikel, wie er durch den Eingliederung oder durch den Austausch mit der Community nach vorne katapultiert wurde.
Genau.
Ich habe ihn auch gelesen, ich kann ihn nur unterstreichen, der ist echt gut.
Und warum seine Arbeit immer noch sagt, weil er der einzige Ruby-Entwickler ist, oder ist das einfach okay
für ihn? Das ist offensichtlich dadurch, dass er Leute hat, mit denen er drüber reden kann, auch wenn sie, oder gerade weil die nicht mit ihm zusammenarbeiten, ist es offensichtlich viel besser geworden.
Genau.
Okay. Richtig. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man in einer Community ist, wo Leute existieren, mit denen man reden kann, irgendwie so.
Auf jeden Fall. Und die einen nicht sofort irgendwie anbrüllen, wenn man mal was Falsches gesagt hat oder so.
Ja, nee, auch generell so. Einfach eine Community, die für sowas offen ist, ist also, keine Ahnung. Wenn du C++ programmierst, ist es, glaub, hart, die User Group zu finden. Ja.
Wirklich. Die nicht im Enterprise-Umfeld sind. Ist aber tatsächlich wahrscheinlich echt so. Ich meine, okay, es gibt dann vielleicht noch so Java User Groups, aber ich habe da auch nicht so richtig das Gefühl, dass da eine gesunde Community am Start ist.
Du musst halt einfach im SM-Schuppen gucken.
Das findet man die doch nicht.
Ja, nee, gerade bei Java User Groups, das ist ja auch alles so unglaublich komplex, dass du da gar nicht drüber reden kannst.
Willst eigentlich.
Ja, aber du kannst... Ich habe ein neues Gem, das kann was Cooles. Und dann sagen die, ja, ich habe ein Reverse Injection Framework, das kann dir ein neues Pattern geben.
Ich muss jetzt ein bisschen dagegen reden. Wir machen ja in Basel ab und zu meinen Hackergarten und das sind immer sehr gemütliche Hackabende, ganz einfach. Und wir machen da nicht immer Java, aber wir machen da durchaus auch mal Java und auch dann, okay, Groovy, ja, man bleibt so auf der Java-Plattform, aber man driftet schon die Skriptsprachen ab. Insofern gebe ich euch recht, aber man kann da auch mit Java viel Spaß haben.
Keiner schreibt Erweiterungen für Hibernate, sag ich mal.
Nee, das liegt ja aber nicht an der Sprache.
Nee, das ist halt, ich sag ja auch deswegen, es kommt auf die Community an, das ist Java an und für sich, da kannst du auch nette Sachen mitmachen, aber die meisten machen es halt nicht, weil sie irgendwie so Stücklistensysteme pflegen, die irgendwie 200 Millionen Zeilen Code haben, größtenteils irgendwie
nichts zu. Ja, also ich glaube, Java ist halt auch so die Programmiersprache, die man so am ehesten vielleicht gezwungenermaßen an der Uni lernt und dann gezwungenermaßen im Job irgendwie einsetzen muss. Richtig. Aber in der man halt nicht wirklich
freiwillig, wenn man nicht total auf Schmerzen steht, irgendwas mit in der Freizeit macht oder irgendwie so ein Pet-Project in Java implementiert.
Ja, oder aber dann doch, weil du es den ganzen Tag machst und dann auf einmal so gut da drin bist, dass du
eigentlich willst du in deiner Freizeit nicht das machen, was du die ganze Zeit machst, sondern du willst irgendwas Neues, Cooles machen.
Das stimmt, aber letztendlich, ich kenne das von mir, dann bist du hin und her gerissen, ob du dir jetzt den Tag zusätzlich Zeit nimmst, Spaß hast und was Neues lernst oder das, was du halt gerade fertig kriegen willst, schnell so machst, wie du in der Technologie, mit der du dich gerade auskennst.
Ja, ich meine, ist halt auch eine Frage, was will man denn so in seiner Freizeit an coolem Kram coden? Und ich meine, du kannst halt jetzt außer wirklich Backend-Server-Anwendungen ist jetzt Java halt nicht so richtig gut in
Java sonst irgendwas.
Nee. Also ich meine, okay, Java kann man noch irgendwie sagen, okay, man will vielleicht Android-Applikationen drin schreiben. Da bietet sich das ja an, weil das ist ja quasi so die Standard-Programmiersprache auf Android. Da macht es dann noch Sinn. Aber ansonsten so richtige flashy, shiny Desktop-Applikationen will man nicht damit machen.
Flashy, shiny nicht, aber einfach also mal kurz hin, ja, weil es geht.
Ja, aber richtig coole Webprojekte, mal Prototypen, was man so als Hobby mal vielleicht macht, das will man ja in Java auch nicht, weil da ist man einfach zwei Wochen lang mit Boilerplate-Code runterhängen beschäftigt.
Gibt es ja so Play oder so, das Play.
Ja, okay, Play könnte man vielleicht noch verwenden. Oder
irgendwas einfach. Ja. Das große Problem ist dass es kommt, also mir kommt es echt immer auf die Community an. Java ist eben, das machen so viele Leute, dass auf den User-Group-Treffen halt auch immer irgendwie 50% der Leute da sind, die eigentlich gar nicht so an dem krassen Merchandise interessiert sind. Gehst du mal irgendwie auf eine, was weiß ich, Closure oder sowas in der Art, da gehen halt nur Nerds hin, weil das im Beruf normalerweise keiner macht und auch in der Uni keiner gezwungen wird, das zu tun. Und ich denke, so ist es auch mit Ruby und Python. Da gibt es einfach nicht so viele Leute, die das machen. Und die es machen, tun es, weil sie es gerne machen. Nicht, weil sie einfach den ganzen Tag gezwungen werden, das zu tun. Und dann halt auch irgendwie, keine Ahnung,
in ihrer
Freizeit. Ja. Also das,
ja. Es kommen halt auch andere Nerds, zum Beispiel bei der Uni, wenn dann das irgendwie für irgendwelchen Mathematik-Scheiß benutzt wird. Und das ist dann halt ein anderes Level von Nerdismus, der sich aber quasi nicht irgendwie mit dem anderen irgendwie...
Der nicht kompatibel ist.
Genau, also es ist halt immer noch kompatibel, genau.
Richtig.
Ja.
Das.
Also ich denke, es ist auf jeden Fall eins der wichtigsten Dinge, eine gute Community in seiner Programmiersprache zu haben, wo man sich irgendwie aufgehoben fühlt und wo man irgendwie coole Projekte reißen kann. Und also ich habe da bis jetzt in der Node und in der Ruby-Community gute Erfahrungen gemacht und das sind so die beiden Dinge, mit denen ich eigentlich immer noch gerne arbeite. So. Ja. Und ja, also Java ist da halt jetzt meiner Meinung nach nicht so prädestiniert dafür, irgendwie eine gute Community zu entwickeln, auch wenn es da wirklich auch mal interessante Podcasts wie zum Beispiel die, wie heißen die, Marc? Helfen
Java Marz. Posse.
Genau, die Java Posse gibt es dann zum Beispiel. Das ist eigentlich auch ein cooler Podcast mit coolen Leuten, mit denen ich tatsächlich auch gerne mal zusammenarbeiten würde, weil die hören sich so an, als wüssten sie, von was sie reden und haben immer noch nach Jahrzehnten Programmierarbeit immer noch Spaß dran. Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich eher die Ausnahme. Aber ja, lassen wir das.
Felix so, hat noch eins. Nochmal Nachtrag auch zur letzten Woche, wo ich ja mal kurz über Flame geredet habe, aber wo mir noch keiner so richtig helfen konnte, weil ich quasi der Einzige war, der es gelesen hat. Oder überhaupt irgendwas darüber gelesen hat. Also in den englischen News kommt dieser Flame-Malware doch relativ viel hoch. Also mit vielen verschiedenen News. Zum Beispiel, es gab die News, dass der Kill-Switch quasi gesendet wurde an alle Flame-Malware. Es gab verschiedene Sachen, dass er eine bestimmte Art von MD5-Collision-Technik verwendet, die bis jetzt gerade nicht noch nicht bekannt war und das, was er halt für verschiedenes Zeug benutzt, was oder irgendwelche Zusammenhänge mit dem Stuxnet und mit halt allen möglichen Zeugs. Deswegen habe ich hier einfach mal einen quasi Artikel verlinkt, also ein Hacker News Kommentarpage, wo sich dann halt auch nochmal Leute darüber auslassen, die davon mehr Ahnung haben als ich jetzt. Der Artikel heißt Flames Lame, selber von F-Secure. Wir beschreiben halt mal so ein bisschen, was den aktuellen Stand zu der Malware und was man sich darunter so vorstellen kann. Und auf jeden Fall lesenswert. Hacker News grundsätzlich lesenswert, der Artikel besonders. in meinen Augen. Also ich finde, Flame hat zu wenig Aufmerksamkeit hier im europäischen Bereich bekommen, weil es halt echt ein krasses Stück Software ist.
Es wurde schnell runtergespielt nach dem Hype. Fand ich. Es war kurz in den Medien und dann wurde es ganz schnell runtergespielt.
Aber wie runtergespielt?
Also ja, von wegen, es waren keine neuen Technologien drin.
Ja, und die Sache ist halt, das war es ja auch eigentlich. Also es hatte neue Technologien drin und es war für irgendwie zig Jahre nicht entdeckt worden und es hat so viel Zeug, wo du denkst, so, holy shit.
Ja, genau, und es ist wirklich runtergespielt worden, damit die Leute sich nicht mehr darüber aufregen. Ja,
wobei es war auch, also wenn du, ich habe da eine PDF verlinkt über die, gerade diese MD5-Kollision, diese neue, also wir haben echt Crypto-Research gebraucht, um da sich selber ein Microsoft-Zertifikat zu bauen. Ja. Und wir haben es geschafft. Und da ist auch nett zu sehen, wie Flame sich verteilt hat, weil der Flame ist ja nicht so, dass es sehr groß ist und irgendwie alle Heimcomputer befällt, sondern die sind ja echt getargetet, so Iran 190 Infektionen, Israel, Palästina 100, nur noch Sudan, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien und Ägypten. Und das war's dann im Grunde. Also der hat gar nicht so die westliche Welt angepackt, sondern sich speziell auf die Länder verteilt und da auch vielleicht noch als Lesefu dieses diese Flame MD5 Geschichte. Also da gibt's einen echt super, super bebilderte Präsentation in den Shownotes dann.
Weil ich habe da bloß einen Artikel gelesen, den habe ich dann aber nicht verstanden. Und deswegen konnte ich da nichts drüber sagen. Aber Flame ist halt echt schon ein krasses Stück Software.
Ja, ich denke mal, vielleicht ist es auch deswegen wieder fallen gelassen worden, weil es eben nicht die Masse betroffen hat.
Ja,
und weil es wirklich so eine Angriffssoftware für bestimmte Szenarien war.
Spionagesoftware.
Ja, Spionage-Angriffssoftware. Die dann geguckt hat, ist das Zielsystem interessant und wenn nicht, dann infiziere ich mich in diesem Zielnetz nicht weiter, sondern dann ziehe ich mich daraus zurück. Ja. Das waren schon extrem taktische Vorgehensweisen, die da implementiert waren.
Ja, ganz klar. Und dieser Aufbau als Framework, dass man genau die Sachen halt mit reinbaut, die man für den Angriff braucht quasi. Ja.
Sind wir mal froh, dass die den Bundestrojaner beauftragt haben, nicht den Jungs begegnet sind, die den Flame programmiert
haben. Ja, genau. Also das muss ich jetzt echt nur sagen, weil das ist ja schon krass. Also was ich auch cool finde, wie er sich infiziert, er nennt sich selber in eine neue File um, die Punkt heißt auf einem USB-Stick. Und zwar, also so wie Current Directory. Und du kannst es halt nicht irgendwie löschen oder irgendwie anzeigen lassen über normale Bordmittel, weil es halt nur ein Punkt ist und die machen das halt, indem sie ganz tief in die API direkt, also die übergehen quasi die komplette Windows-API und schreiben direkt auf die Platte. Und das ist halt schon echt krass.
Das ist
krass.
Hardcore.
Das ist echt krass. Also.
Aber es war schon ein reiner Windows-Virus, oder?
Ja.
Ganz klar. Ja, also sehr, aber auch Man in the Middle über das Windows-Update hat er sich da ein bisschen reingefrickelt.
Genau, das gab es auch noch, das Windows-Update, dass sie das quasi sich als Man in the Middle dazwischen gegangen haben, was der erste Malware ist, die das tatsächlich gemacht hat.
Richtig, sie haben auch wohl so, also die Kollision, um die Komplexität von dieser Hash-Kollision zu berechnen, haben sie wahrscheinlich so, als der rauskam, grob $20,000 auf Amazon EC2 rausgeworfen oder sie hatten halt selber einen Cluster, der das berechnet hat.
Ja, was ja schon gut möglich sein kann, wenn man davon ausgeht, dass es Spyware ist, und zwar echte Spyware.
Richtig.
Ja, oder es waren, wobei dazu passt die Zielregion nicht, aber dass es eben Underground irgendwo aus dem Underground kam und die darauf aus waren, gezielt Daten abzugreifen. Und da ist auch genügend Geld im Spiel, dass sie mal kurz 20.000 Euro in EC2 investieren könnten, bevor sie damit operativ werden.
Ja gut, so mit Iran und so, das wären halt wahrscheinlich schon die Amis gewesen sein. Im
Endeffekt. Ja, würde ich jetzt, also es gibt wohl auch Zusammenhänge zwischen Stuxnet und dem Flame, mit der Flame Malware. Ich verlinke einfach mal das Windows-Update-Zeugs.
Okay, dann wolltest du noch rumheulen, Felix?
Ach ja. Und zwar, wenn man den Collecti sich bei seinem Debian Minimal installieren will, dann zieht der Dependencies nach. Und der zieht nicht nur so ein bisschen Dependencies nach, sondern der zieht einfach mal alle Dependencies nach, die man sich so vorstellen kann. Also er zieht übelsten Scheiß einfach nach, wo du denkst, holy shit. Danach hast du halt erstmal den ganzen, wie heißt das Ding, dieser Konsolen-Kit und Policy-Kit und diesen ganzen Scheiß, was halt alles läuft. Oh. Und du denkst dir so, fuck, warum habe ich auf einmal keinen RAM mehr auf meiner Kiste? Was ist denn passiert? Und dann guckst du so, nein, fucking. Und das Einzige, was da wirklich echt gut funktioniert hat, also erstmal das Paket von Hand bauen, weil der schaut dann wirklich nach, was hast du denn alles für Sachen und was kannst du denn alles benutzen. Zweite Mal von Hand bauen, weil es halt einfach super viel kleiner ist. Und ja, also es hat auch echt gut funktioniert und ich hatte keine Probleme mit, außer mit den Dependencies, die ich habe das dann einfach komplett getötet von Hand gebaut und
von Hand bauen und dann natürlich immer regelmäßig die Updates einspielen.
Ja, also du musst es ja tatsächlich auf Debian auch von Hand bauen, wenn du den neuen Scheiß haben willst. Also ja. auch wenn du Debian Sit hast, also das reicht dann noch nicht.
Obwohl ich gesehen habe, zumindest in den Backports ist Moonin jetzt auf die Version 2 gesprungen. Ich habe es noch nicht installiert, aber das fand ich dann schon krass, dass sie tatsächlich bei Backports jetzt gleich auf die neue Version gegangen sind. Egal, sei es drum. Pix, Mark.
Oh ja, ich bin
Markt. Auch.
Genau, ich habe mir so einen kleinen Impulsivkauf gegönnt, und zwar eine Applikation, die Marked heißt, also markiert, quasi, nur auf Deutsch, und das ist auf Englisch. Und zwar ist es ein Markdown-Preview-Nupsi, das quasi unabhängig vom Editor eine Preview von Markdown machen kann. Was ganz cool ist, du kannst mit diesem Teil nämlich dir eine Datei auswählen. Normalerweise hast du einfach unter macOS, öffnest du deine Markdown-Datei in deinem Favorite Markdown-Editor und öffnest quasi dieselbe Datei in diesem Markdingens und der gibt dir eine Live-Preview jedes Mal, wenn du saves. Viele Markdown-Editoren haben einfach keine so anständige Live-Preview-Funktionalität und so kann ich jetzt quasi jeden Texteditor verwenden und zum Beispiel Blogposts für Octopress schreiben oder sonst was in der Art und Marked wird mir dann jedes Mal, wenn ich save, eine Vorschau geben und du kannst dann verschiedene CSS-Styles auswählen, in denen du die Vorschau sehen willst. Sie können externe Links validieren, dass die funktionieren. Sie können irgendwie, wenn es nicht eine Datei ist, sondern wenn du irgendwie mehrere Dateien inkluden willst, können die das auch machen. Was auch ganz cool ist, bedeutet, du kannst quasi eine so eine spezielle Syntax verwenden und dann quasi echt wie LaTeX das Ding benutzen und sagen, hier, meine Markdown-Datei besteht aus Kapitel 1.md, Kapitel 2.md und so weiter. Und im Endeffekt kannst du dann aus dieser Preview raus dir erstmal ein paar Statistiken ziehen, so wie viele Wörter, wie viele Seiten und so, und kannst dann nachher auch mit irgendwie richtig hübschen Styles das Ganze exportieren. Bedeutet Markdown, ich meine, du kriegst es ja gerendert, aber die haben noch einen ganzen Haufen echt schöner CSS-Styles dabei. Bedeutet, du könntest, also ich hätte mir echt gut vorstellen können, dass ich damit zum Beispiel eine These schreiben könnte. Ich schreibe die These in Markdown, so wie ich es in LaTeX geschrieben habe, und benutze dann das Ding am Ende, um halt ein hübsches Paper daraus zu generieren. Und das ist eigentlich echt cool. Unterstützt die GitHub-Markdown-Geschichte, du kannst auch Code einfügen. Du kannst also auch Code aus Dateien einfügen, was auch ganz cool ist, dass du deine Code-Snippets extern verwaltest und es dann am Ende nach PDF rausrendern und so weiter und so fort. Kostet irgendwie $4, ist macOS, aber eigentlich eine ganz schöne Sache. Markt.
Das klingt sehr cool. Aber für die Thesis-Geschichte fehlen doch so Details wie die Printaufbereitung, oder? Also alles, was endlos Dokumente sind, wie Webseiten und so, kann ich mir das gut vorstellen. Aber die Transformation in etwas Gedrucktes hat halt noch Haken und Ösen.
Ja, also wo ich mir
halt Dokumentenverwaltung übrigens und die Dingens, wie heißt es, die Bibliografie-Geschichten. Mhm. Muss sagen, ja, weiß nicht. Ich meine, LaTeX macht dir sicher ein bisschen schönere Umbrüche und so weiter, aber.
Was ja spannend wäre, wenn es vielleicht einen Markdown to LaTeX gibt.
Gibt's.
Ja, und dann hat man das Rätsel ja schon gelöst, weil dann kann man das zum Schluss machen und der fügt dann Seitennummerierung, Kopf- und Fußzeilen noch ein und.
Aber das geht ja. Normal musst du bei LaTeX ihm noch selber Hand anlegen, dass er die irgendwie dein Bild nicht irgendwie ein Bild auf die Seite macht und dann irgendwie 90% der Seite immer noch frei ist, weil er denkt, dass das so gehört und.
Schreibt einfach ordentliche Nerd-Arbeiten, dann hast du auch keine Bilder drin.
Genau, also ich verlinke das mal hier. Ich habe das vor einer Weile mal dieses Pandoc-Projekt gefunden und das ist quasi so ein Konverter, der alles nach zu allem konvertieren kann, quasi.
Alles zu allem für immer.
Sehr schön.
Ja. Ne? Kann das, ja.
Ja, kann's. Der alles. Es kann auch Äpfel zu Birnen konvertieren. Das kann jetzt alles einfach. Ja.
Also der kann irgendwie Markdown, Restructured, Text, Textile, HTML, DocPunkt, LaTeX, alle möglichen sonst was Geschichten. Der kann scheinbar auch so DocX und ODT und Open Document XML und EPUB. Und also ich habe es noch selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon irgendwo in Makefiles von Leuten gesehen, dass die das für das Processing ihrer Blogposts oder ihrer E-Books, die sie so schreiben, benutzen.
Okay.
Genau, was ich noch kurz ansprechen wollte, war Mo App. Das ist auch so eine ähnliche Geschichte. Das
ist gut, gibt's bald .app. Dann können die ganzen Apps nach .app ziehen.
Richtig, genau.
Dann verstopfen die nicht mehr den Com-Space.
Ja, genau. Genau, das ist auch so ein, also Mo ist auch so ein kleiner Markdown-Editor, der auch eine Preview hat. Ist jetzt nicht ganz so cool wie Markt.
Aber hat einen Editor.
Ja,
das Markt hat ja keinen Editor.
Ja, genau, aber du kannst da halt auch, wenn du mal kurz eine Preview haben willst, kannst du da auch mal eine Datei so reinladen. Und dieses Ding ist halt jetzt momentan, glaube ich, noch oder ist allgemein kostenlos. Und du kannst halt auch mal ein PDF aus einem Markdown rausrendern. Also wenn man was Kostenloses haben will, kann man auch Mau oder Mo oder wie auch immer angucken. Ich glaube, ich werde mir aber allerdings, sollte ich mal wieder zum Blogpost schreiben kommen, werde ich mir auch mal einen Markt angucken.
Apropos Miau, Helikopter.
Schon wieder?
Ja.
Ja, du bist
fast. Also ich habe schon gedacht. Und zwar fand ich sehr cool von Amazon.com. Die haben direkt den Trend aufgegriffen auf der E3.
Nehmen jetzt lauter Tiere und bauen einen Helikopter da draus.
Ähnlich. Und zwar so auf der E3, auf der, wie heißt denn die? Ausgeschrieben. Weiß ich gar nicht,
Electronic Entertainment
Expo, glaube ich. Auf der größten Gaming Expo irgendwie in den USA.
DC.
Gab es wohl einige Trailer und Videos, wo es um speziell zwei Sachen ging, nämlich im Helikopter und Bögen. Und entsprechend dafür hat dann Amazon eine Seite aufgemacht, so ja, ihr habt ja, und zwar so beschrieben, ja, ihr habt ja diese ganzen Videos gesehen und da seht ihr Helikopter und Bögen und das ist der heiße Scheiß und hier habt ihr eine Seite, wo ihr nur die Sachen, nur die Titel findet, die Helikopter oder Bögen oder beides haben.
Tomb Raider!
Und das ist einfach super, super gut. Es ist, ich weiß nicht.
Resident Evil 6.
Es macht einfach so viel Sinn.
Es gibt jetzt Computerspiele mit Helikoptern und Bögen und beidem.
Ja, genau.
Call of Duty, Black Ops 2.
Genau, und dann die Werbung daneben, nämlich Take on Helicopters. It even has Helicopter in the name.
Including Bow.
Super awesome. Und dann kannst du auch voten, was cooler ist, Helikopter oder Bögen. Ich habe natürlich
Wie wird hier so in der Sidebar so ein Spiel eingeblendet, was irgendwie super schlecht bewertet ist und Matthew's Bowhunting heißt, dann hat man irgendwie so einen Bogen-Controller für
eine Konsole. Ja, das mich würde echt interessieren. Ist auch super schlecht bewertet.
Mich würde echt interessieren, wie diese Seite entstanden ist, ob das irgendwie so ein Praktikantenprojekt ist, wo sie sich selbst verwirklichen dürfen, ob die so einen internen Wettbewerb haben. 5 Praktikantenteams treten gegeneinander an und eines davon wird umgesetzt.
Genau. Wir machen jetzt 2 Kategorien und in beiden muss Tomb Raider vorkommen.
Ja. In beiden muss Helikopter und Bögen vorkommen.
Ja.
Tomb Raider. Und in 2 Jahren ist es Tomb Twix.
Genau.
Tomb Twix.
Ja. Aber im Endeffekt sind es ja nur 3 Spiele. Das ist Far Cry, das ist Splinter Cell und das ist, es sind 4. Crysis und Tomb Raider, die alles beides
anbieten. Ja, die beides natürlich anbieten. Das ist natürlich die Königsklasse.
Die Königsklasse.
Königsklasse von Spielen. Oder wenn du nur Bögen suchst, dann hast du natürlich noch ein paar mehr Auswahl. Kannst du Assassin's Creed zum
Beispiel. Oh shit, oben, der Link ist auch cool. Check out our regular E3 page. Warning, 53 less helicopters and bows.
Ja, das heißt aber, dass 47% der Spieler Helikopter oder Bögen.
53%, sorry. Ja.
Ja, wie gesagt, das bedeutet aber auch, dass die restlichen Spiele alle Helikopter oder Bögen haben. Was ich sehr cool finde. Ja,
Ja. Harter Wechsel. Firefox K-Wallet Integration.
Ja, genau. Ich benutze ja K-Wallet, um meine ganzen Passwörter zu speichern. Und der Chrome macht es, oder Chromium macht es immer automatisch, dass er da die Passwörter gleich in K-Wallet speichert. Firefox macht es nicht. Das hat immer noch seinen eigenen Speicher. Und wenn man auch möchte, dass Firefox das macht, gibt's halt so ein kleines Plugin Integration Dingsy, was man sich installieren kann, und dann funktioniert es auch. Mhm. Leider ist es natürlich nicht so, dass die beide in denselben Namespace quasi speichern und sich gegenseitig die Passwörter noch auslesen könnten. Das wäre dann noch richtig cool, sondern...
Einfach simlinken. Dann geht das nicht.
Die werden auch unterschiedliche... wie sie es speichern.
Benutzen,
ja, genau. Die, also man könnte schon sagen, hey, speichert das mal in das Gleiche rein. Teflon. Bei Mark oder so?
Das war bei Mark, ja.
Ist egal, das kann nicht wichtig sein.
Das war ein amerikanisches Telefonklingeln.
Genau, jetzt war der live dabei, während
während das geklingelt hat.
Genau, während ein amerikanisches Telefon geklingelt hat.
Das sind alles nur Werbeanrufe.
So klingt das also.
Ja. Aus Renton, Washington. Was lustig ist, weil es bei dem Telefon immer dabei steht, wer anruft. Aber ja.
Ja, aber trotzdem, wenn man möchte, dass alles in dem einen KDE-Wallet ist, Brieftasche, digitale Brieftasche, wie das Ding heißt,
ja,
dann die kleine Integration holen. Jo.
Warum benutzt du Firefox? Wolltest du nicht immer Chrome benutzen?
Ja, ich benutze beide eigentlich so immer abwechselnd.
Also ich muss ja sagen, dass der Firefox echt cool geworden ist vom Memory Management her. Also der ist echt super schlank geworden, bei mir jedenfalls.
Ich bin jetzt so die letzten 2 Wochen ein bisschen auf Chromium Chrome geschwenkt, weil die Performance-Unterschiede doch merkbar sind für mich, ja.
Also
gerade weil ich viel in der virtuellen Maschine arbeite zurzeit. Mhm. Und wenn ich dann den Firefox anhab, dann geht hier das Heizgebläse los, und zwar ganz ordentlich. Und wenn ich nur den Chrome anhab, dann tut es das nicht.
Wobei Firefox 12 ja auch noch härter, schneller geworden sein sollen,
Dann sein. Sollte ich vielleicht mal überprüfen, dass ich auf der aktuellen Firefox-Version bin.
Also ich habe tatsächlich bloß Probleme gehabt mit dem Chrome auf Windows. Da hat er halt einfach irgendwie, der hat man quasi gewechselt, hat irgendwas gemacht, wieder zurückgewechselt, dann hat er irgendwie 10 Sekunden lang gebraucht, um irgendwie nur den Browser wieder darzustellen. Hat man richtig gesehen, wie es so runtergefahren ist. So.
Oha.
Tja, ich prangere ja immer noch an, dass Chrome Webinspektor immer noch keine oder schon wieder keine CSS3-Selektoren in der Suche kann.
Mhm. Ich prangere an, dass du das anprangerst.
Warum?
Einfach so.
Okay. Akzeptiert.
Sehr gut.
Okay, next.
Ich prangere an, dass der Mark Microsoft benutzt.
Total gut, Exchange Online. Ich war ja immer so ein bisschen auf der Suche.
Das hört sich so schmerzhaft an. Endlich Exchange Online. Fuck yeah.
Habe ich mir schon immer gewünscht.
Ich wollte nach einem E-Mail-Anbieter, der...
Oh shit, die guckt diesen Business-People da schon an der Seite an.
Der mir erlaubt, Sachen auf mein Handy zu pushen, was der Gmail getan hat. Aber bei Gmail, ich würde gerne Geld für meine E-Mail zahlen, damit keiner meine E-Mails liest.
Und jetzt siehst du das Microsoft?
Richtig, ja, du, also... Auf jeden Fall gibt es von Microsoft ein Exchange Online, Part von Office 356, zahlst du $4 im Monat, kriegst du 25 GB Mailbox und halt ein komplettes Exchange Active Sync Protokoll. Bedeutet, Push-E-Mails funktionieren wunderbar, die haben dieses Online-Outlook-Web-Interface, was eigentlich auch ganz schick ist, können auch die ganzen Sachen wie natürlich Server-Side regeln und den gesamten Ramsch. Microsoft traue ich auch zu, einen Cloud-Service aufzubauen. Also die haben ja schon etwas Erfahrung so mit, keine Ahnung, Updates ausliefern und Unmengen an Web-Infrastruktur irgendwie beherbergen.
Ja, ich sag nur und Flame und...
Ja, aber dafür können die ja nicht.
Das ist Flame wurde in Redmond entwickelt, meinst du?
Ja. Das ist ja auch erst 4 Jahre her oder so.
Ja, sicher. Und wenn die das entwickelt haben, die scheinen ja dann echt was drauf zu haben.
Und wie oft sind
Hotmail... Haben sich einfach selber geknackt.
Und wie Hotmail awesome ist auch schon ein paar Mal abhanden gekommen, glaube ich, in der Geschichte.
Herr Sony,
ja, aber da zahlst du ja auch kein Geld für.
Aber ich meine, SkyDrive hier, ja, das hat ja irgendwie super viele Gigabyte.
Ja, das auch. Nee, aber auf jeden Fall.
Man kann es halt nirgendwo für benutzen, aber es ist halt super cool.
Bisher sehr zufrieden, weil sie bieten dir echt Zugriff über IMAP, POP, SMTP und natürlich auch ihr komisches ActiveSync-Zeug. Ich kann es mit iPhone und macOS wunderbar synchronisieren. Kalender und die ganzen Geschichten sehen schick aus. $4 ist eigentlich recht günstig für 25 Gigabyte Mailspace und schickes Tool. Das Ganze ist recht schnell. Du kannst dir raussuchen, in welchem Datencenter du landen willst, so von wegen Deutschland oder USA. Es gibt Push-E-Mail, was ja, ich hatte davor, habe ich iCloud benutzt, war auch ganz okay, aber seitdem Apple da irgendwie von Motorola verklagt wurde in Deutschland, kein Push-Mail mehr machen darf, kam dann auch nicht so wirklich Freude auf. Und ja, so zahle ich $4. Irgendwie, ich kann es als Freiberufler, da ich es irgendwie beruflich nutze, muss keine Mehrwertsteuer zahlen, da kommst du irgendwo bei 3 Euro sonst was raus.
Und kannst auch von der Steuer noch absetzen, ne?
Ja, die 3 Euro pro Monat, da kommt nicht viel bei rum, wenn ich das absetze.
Ja, aber die große Frage ist, wie bist du umgezogen?
Das machen die für dich. Du kannst einfach sagen, hey, ich ziehe von einem IMAP um und dann sagen die, ja, klar, also das Interface ist ein bisschen scheiße, muss man zugeben, das ist halt so Windows-Admin-Geschichte.
Ist es ein Wizard?
Are you a Wizard?
kannst du, also die haben es natürlich ein bisschen ausgelegt auf größere Umzüge, aber du gibst denen einfach deine
IMAP-Credentials und die saugen dein IMAP-Konto ab.
Genau, die saugen dein IMAP-Konto komplett ab, sagen dann am Ende, hey, wir sind fertig und dann hast du quasi, ohne dass du alles über dich laufen lassen musst oder über einen Server, kannst natürlich auch per IMAP Sync machen. Ich meine, du kannst ja per IMAP auf den Account zugreifen. Aber ich habe gedacht, dann muss ich hier nicht meine Heimverbindung stressen oder das irgendwo auf dem Server aufsetzen. Und das hat echt wunderbar funktioniert. Die Termine habe ich mir einfach aus iCal exportiert und bei denen reingeworfen. Die Kontakte genauso als V-Card.
Was ist mit Filtern?
Filter kannst du halt nie wirklich hin und her schieben. Also von Gmail nach iCloud nach Dingens habe ich sie immer neu aufgesetzt.
Also Siebskripte könnte man hin und her schieben.
Ja, könnte man. Aber da musst du halt auch selber nehmen.
Also ich habe ja auch schon Erfahrung mit Exchange und da gab es tatsächlich das Problem, dass du irgendwie ein paar Kilobyte nur für deine Filter hast und dann ist vorbei. Und dann sagt er, ja, die kann ich jetzt aber nicht mehr irgendwie dazufügen, weil du hast ja keinen Filterplatz mehr.
Habe ich aktuell kein Problem mit. Filter einrichten ist auch recht komfortabel. Du klickst einfach rechte Maustaste auf die Mail, die du filtern willst, sagst, bitte für die Mail eine Regel erstellen.
Ja, ich kenne das ja vom Outlook. Das
ganzen Linux-User und macOS-User, die es vielleicht noch nie gesehen haben.
Okay, also normalerweise drückt man dann Rechtsklick auf eine Mail und dann sagt man
Filter. Mich brauchst du dich angucken. Ich hab Jahre in einer Enterprise-Umgebung gearbeitet. Ich musste sowas auch mal eine Weile benutzen.
Bin ich froh, dass ich noch nie mit Outlook arbeiten musste. Okay.
Du glaubst also gar nicht, wie viele Leute es gibt, die, ich weiß nicht warum, einfach weil sie nichts anderes kennen oder weil es wirklich Umgebungen gibt, in denen es gut funktioniert, weiß nicht, die es lieben. Die einfach wirklich, denen du begegnest und die sagen, es gibt nichts Besseres, es ist großartig.
Ja, hat mir letztens im Kino einer erzählen wollen.
Im Kino?
Ja, nee, wir saßen halt im Kino und haben halt irgendwie drüber geredet, dass ich irgendwie noch gerne mal einen Dumbphone hätte, was ich so als Zweittelefon benutzen will, aber da würde ich halt gerne meine iCloud-Kontaktdaten zumindest mal als Snapshot draufladen können. Meint der Typ neben mir so, nimm doch einen Outlook, das funktioniert wunderbar.
Ach stimmt, genau, zum Migrieren sollst du Outlook benutzen, das fand ich schon
abgefahren. Ja, ich dann so, ja, um jetzt meine Daten aus iCloud rauszukriegen auf irgendeinen Dumpfer und drauf zu, nein,
das komm. Passt wunderbar in die Diskussion, what's the best technology for my new website.
Ja.
Das
auf jeden Fall. Outlook.
Einfach Outlook installieren.
Ja, oder Excel halt. Damit kann man ja eh alles lösen.
Ja. Excel-Makros einfach schon.
Auf jeden Fall, ganz viele Makros.
Das kann garantiert auch mit SMTP sprechen.
Ja, und man kann es mit TCP dann dumpen.
Ja. Das ist jetzt auch vielleicht wieder so ein Pick für Captain Obvious, TCP-Dump. Ja. Hatte ich aber allerdings gerade gestern den Fall, dass ich das gebraucht habe. Und zwar wollte ich eine Web-Applikation debuggen, was die denn so nach außen an Requests absendet, weil ich wissen wollte, wann, zu welchem Zeitpunkt da welche Requests abgesendet werden. Und wenn man halt nur per SSH Zugriff auf dem Server hat, dann ist es halt ganz cool, wenn man mal TCP-Dump auspackt und da sich da ein paar kurze Filter zusammenschreibt und dann irgendwie noch ein grep dahinter setzt und dann kann man da mal kurz gucken, was auf dem Server los ist. Und gerade für sowas ist TCP-Dump einfach immer wieder cool.
Und es wird immer noch weiterentwickelt,
ja. Das ist echt krass. Es wird immer noch weiterentwickelt, es kann quasi schon sehr viel. Ich hätte allerdings noch gerne ein Tool, was mir so ein bisschen mehr auf HTTP spezialisiert ist. Also wenn da jemand was kennt, ich habe da mal so ein Tool gehabt, was in Node geschrieben war, das hieß HTTP Trace. Das hat dann auch so die Header gesyntax-highlighted und das auf der Shell ausgegeben.
Aber das
und
ist ja die falsche Richtung dann gewesen, oder? Du musst da als Proxy eintragen.
Nee, das ist halt einfach ein Ding, weil das hat auch libpcap benutzt, okay, und hat dann halt auch lokal wie TCP da mitgeschnitten. Nur
ja, hättest du es benutzt?
Nee, das ist irgendwie kaputt gegangen. Ich habe das mal probiert und das ist irgendwie schon seit einem Jahr oder so nicht mehr upgedatet worden. Funktioniert, glaube ich, nicht mehr auf aktuellen Node-Versionen und
das
so.
Das heißt?
Also ich hätte gerne einfach ein Tool, was ich mal installieren kann, was so funktioniert wie TCP-Dump, nur halt mehr HTTP kann oder mehr HTTP versteht, dass ich halt sagen kann, ich möchte jetzt, wenn dieser Header drin vorkommt, den kompletten Request sehen oder sowas. Aber ja, ansonsten TCP-Dump einfach ein super generischer, ja, ein super generisches Werkzeug, womit man sehr viel machen kann. Könnt ihr auch irgendwie PK-Files aufzeichnen und die dann irgendwie mit Wireshark oder sonst was filtern, aber funktioniert
kann,
auch.
Kann er die nicht direkt mit quasi direkt verwenden, die was auch Wireshark an Protokollfiltern benutzt?
Der kann die Filter benutzen, also die sehen ein bisschen anders aus. Du in Wireshark hast du ja immer so IP.address, TCP.port und so weiter. Und bei TCP-Dump sind das andere Pickup-Filter. Ein bisschen anders. Also du sagst halt dann nur Port oder nur irgendwie Source-Address oder sowas.
Wireshark jetzt tatsächlich kaputt
gegangen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Sniffer sind toll und zum Debuggen immer mal wieder gut zu gebrauchen. So, was auch gut zu gebrauchen ist, sind Shell-Umgebung, Mark.
Ja, ich, was, wie, wo, ja,
Shell-Umgebung.
Go, richtig, jetzt. Schreibe ich gerade eine E-Mail sogar drüber. Go ist so eine leichtgewichtige Alternative zu Sigmin. Sigmin ist ja unglaublich hässlich und ca. 100 Megabyte groß.
Mindestens. Das ist das Minimum, oder? Also ich glaube, kleiner kriegst du es auch nicht.
Ja, und nicht mal mehr bunt, obwohl es so groß ist. Und Go bin ich irgendwie, also GOB, bin ich irgendwie drauf gestoßen, ist 10 Megabyte groß und beinhaltet einen ganzen Haufen von diesen coolen Unix-Utilities für Windows. Falls man dann gezwungen ist, da irgendwie drauf zu arbeiten, da kannst du dir also quasi eine Bash, Grab, Org, alle like Move, Copy, LS, LN, Rsync, Wget, Zip, Zcat, alles, das ganze Geraffel könntest du noch auf Windows verwenden und das packst dir einen Pfad, gibst Bash ein und dann kannst du da anfangen, irgendwie SCP und sonst was zu machen, so wie auf anständigen Betriebssystemen.
Kann man da auch dann so Sachen wie SSH und SCP und so nachinstallieren?
Ist ja dabei.
Ja, ist dabei? PSCP dabei, das ist quasi nicht SCP.
Es ist auch SCP dabei. Also zumindest hat es in der Executable-List steht SCP drin. Vielleicht
stimmt SCP, ja. Aber SSH?
SSH weiß ich gar nicht.
SSH steht nee, auf jeden Fall aber, nicht dabei.
Ja, der hat diesen, wie heißt der, das, die Putty-Version, ja, P-Link.
Ja, gut genug.
Richtig. Auf jeden Fall hast du da zumindest mal mit 10 Megabyte ein paar anständige Utilities und kannst notfalls auch Bash machen, wenn du musst. Und 10 Megabyte. Ich habe es selber noch nie verwendet, weil ich nicht auf Windows arbeite, aber sieht cool aus irgendwie.
Das muss gut sein, aber erstmal E-Mails drüber schreiben.
Ja, richtig. Also ist glaube ich, auch besser, nicht unter Windows zu arbeiten, aber das hatten wir schon mal.
Manchmal hilft es halt nichts. Erst heute.
Ja.
PDF-Crack.
Genau.
Hatten wir doch schon mal. Irgendwann
gesagt. Das hattest du, glaube ich, schon mal erzählt, ja.
Ich glaube, du hattest dann auch nochmal
drüber. In einem anderen Kontext habe ich das schon mal erzählt. Ich hatte momentan wieder den Fall, ich bin umgezogen. Viele meiner Unterlagen liegen noch in Kartons und ich musste mal kurz an meine Kabel-BW-Kundennummer rankommen. Und ich war zu faul, den ganzen Scheiß rauszusuchen und ich habe gedacht, das lasse ich lieber mal meinen Rechner machen und ich habe ja immer noch meine verschlüsselten Kabel-BW-Rechnungen in meinem E-Mail-Postfach rumliegen. Das sind PDFs und die sind halt irgendwie so verschlüsselt, wie PDFs verschlüsselt sind. Und dann kann man da mit PDF-Crack drauf brute-forcen und das hat, glaube ich, so eine Stunde rum, anderthalb gedauert und dann hatte ich meine Kundennummer wieder. Und das war auf jeden Fall effizienter, weil ich in der Zeit, in der mein Rechner da gebrutforst hat, irgendwie andere Sachen machen konnte.
Also ich kannte da auch mal so Vorlesungen, da waren so PDFs und da waren so Sachen einfach in weißer Schrift drin.
Ja, das war
ein Security by Obscurity.
Vorzüglicher Schutz. Ich glaube, die kennen wir alle.
Ja.
Also außer Felix.
Ich kenne sowas nicht.
Nee.
Aber es war köstlich.
Ja,
dafür wahrscheinlich sind die nur Tools zum Ausdrucken
gewesen. Ja, ich habe ja auch gehört, dass der betreffende Professor, der sowas macht, in seinem Google-Kalender die Beschreibungen seiner Termine ROT13 verschlüsselt abspeichert, damit Google seine Termine nicht kennt.
Hat er das selber erzählt oder?
Mir wurde erzählt, dass er es in einer Vorlesung erwähnt hätte. Also ich habe es nicht direkt gehört, aber wundern würde mich sowas jetzt nicht.
Ja gut,
also
der geneigte Geocacher kann ROT13 ja auch im Vorbeigehen entschlüsseln.
Tatsächlich? Ja, weil die Tipps sind immer in ROT13.
Ja, genau.
Echt? Ja, okay. Jedenfalls zu PDF-Crack, ich finde es ein Scheiß. Und zwar, weil es jetzt schon ewig lange nicht weiterentwickelt wurde.
Ja, und es kann nur ein Core und so.
Es kann nur ein Core und das macht keinen Sinn. Jetzt mal ohne Scheiß. Also ja. Ich musste da irgendwie so einen super krassen Patch-Scheiß machen, nur damit das Ding mal irgendwie auf mal allen 6 Cores arbeitet. Und das kann es nicht sein. Das ist einfach falsch. Und deswegen
es liegt Scheiß. Auf SourceForge, nimmst ja, dir, das hatten wir letztes Mal schon, packst nach GitHub
und dann,
entwickel es weiter.
Nee, ich kann da nichts weiterentwickeln, weil das ist ein komischer Krippel-C-Code. Ich mach da nichts.
Ja, dann lass es da sterben.
Ja, was nee, Neues. Ich wollt
vom
sagen,
Ground up.
Ich wollte bloß sagen, soll mal jemand anständig
machen. Das hatten wir doch letztes Mal schon.
Ja, hab ich doch gesagt.
Ja, weiter.
Gut jetzt.
Z-RAM.
Ah, Z-RAM. Ich hab's mal gepickt, weil ich es irgendwie bescheuert finde, dass es nicht einfach so immer so ist. Z-RAM oder Z-RAM ist
Z-RAM.
Z-RAM, genau. Das ist eine Möglichkeit, irgendwie deinen RAM zu nehmen, den zu G-Zippen und dann wieder zu verwenden.
Oh shit.
Und ich finde das alles, also ich finde das ist halt einfach
mehr RAM.
Oh, mehr RAM ist auf jeden Fall immer mehr, besonders wenn man wenig davon hat.
Yeah. Double your RAM, double your fun.
Genau, dann danach, weiß gar nicht, wir hatten das Ding geschrieben, Mark?
Ja.
Mehr RAM.
Ja. Das ist super, ja. Also Z-RAM wird normalerweise benutzt, um die Swap-Partition in eine RAM-Disk zu packen und ja, diese dann zu komprimieren.
Genau, quasi. Also das ist bloß die Technologie, die Idee ist trotzdem die gleiche.
Ja, richtig, genau. Also es ist halt so die Sache, dass du irgendwie Sachen gerne im RAM behalten würdest. Du willst sie schnell haben. Aber es gibt manche Sachen, die du ein bisschen langsamer haben willst, um ein bisschen RAM zu sparen, komprimierst du die dann und dekomprimierst halt on the fly wieder. Und so kannst du dann irgendwie komische Textdinger in RAM knallen und komprimiert speichern. Redis wird sowas auch bald können. Der wird dann auch auf längere Strings on the fly Kompression verwenden. Ist dann halt intern und nicht über Swap gemacht, aber ja.
Ja, also der Swap ist aber tatsächlich, also wenn du Z-RAM benutzt, dann siehst du von dem, achso, ja gut, doch, siehst du schon, klar. Also du siehst, dass sich das mehr Swap geworden ist, aber du siehst nicht, dass er das quasi von Hand gemacht hat, sondern du hast dann neue Devices dann, die du dann direkt verwenden kannst.
Richtig. Ich erinnere mich so schön an diese RAM-Doubler früher, wo du irgendwie deine 48 MB EDO-RAM dann irgendwie quasi genauso wie 64 MB EDO-RAM sich verhalten haben. Und ja.
Fuck yeah. Was ich auch komisch finde, warum gibt es noch keine Chips, die irgendwie so Compression machen?
Wäre eigentlich ganz cool.
Also das, ich meine, das gibt's für Krypto. Warum sollst
du
das nicht?
Ich glaube, du kannst nicht schnell genug komprimieren, um das in RAM zu halten, weil der RAM taktet ja schon irgendwie, der kann ja mit, keine Ahnung, 1, sonst was Gigahertz Taktzyklen da reinrödeln und wieder rausrödeln.
Ja, ja, klar. Aber die Sache ist halt, man könnte es ja wenigstens ein bisschen schneller machen.
Ja, man könnte vielleicht mit einem Turbo-Button außen am Gehäuse, dass du drauf drückst, dann wird der RAM komprimiert. Und es wäre total
nee,
gut.
Nee, das wäre nicht der Turbo-Button, sondern der Slow-Button. Slow, da. Alles wird dann einfach super slow, aber dafür Space hast du super Button, viel RAM.
Genau. Du kannst auf Space drücken, dann hast du mehr Space. Und dann ist total das, gut.
Der RAM-Space. Computer Space dann out.
Nee, also ich verstehe nicht, warum es nicht so Hardware-Chips gibt, die irgendwie Kompression können.
Ja, gibt's ja schon, aber.
Kann man bestimmt machen.
Es ist,
glaub, ist ja die Frage, ob sich das lohnt.
Also man braucht ja Kompression für alles. Zum Beispiel, wenn man irgendwie HTTP-Requests wieder mal verschickt oder bekommt, dann ist das ja auch alles
gut. Ja, oder wenn man Sachen von der Festplatte liest, wäre es auch cool, wenn die komprimiert werden, genau. Weil das Auspacken ist ja schneller als die Daten von der Festplatte lesen, deshalb wird es sich eigentlich schon anbieten.
Richtig.
Also was ja zum Beispiel moderne Filesysteme schon machen.
Ja, weil normalerweise hast du Festplatten halt das Problem, wenn du ein Byte schreiben willst oder ein Bit schreiben willst, dann müsstest du das Ding komplett neu komprimieren, weil du es erst lesen musst, komplett
dedingsen. Aber da gibt es doch dieses superschnelle Zippy oder wie das Ding hieß? Das
Snappy.
Snappy, was halt irgendwie das Gleiche macht, irgendwie nur super halt 1000 Millionen mal schnell.
Ein Bit Schreiboperation irgendwie 8 Kilobyte lesen, das Bit ändern und dann wieder 8 Kilobyte komprimieren.
Nee, du schreibst einfach die 64K, die halt Blockgröße sind und dann. Das musst du eh lesen und schreiben und dann kannst du es halt auch gleich komprimieren und dick.
komprimieren.
Musst du das direkt lesen und schreiben? Normalerweise kannst du doch einfach sagen, hier schreib mir ein Bit da rein, in das, was ich ins Memory gemappt habe, und dann schlägt das Bit nach unten durch, aber muss halt nicht 64K komplett rumändern.
Ja, also ich meine, auf den, also die Blockgröße ist halt eh 64K jetzt.
Genau, aber kannst du nur maximal einen Block lesen und schreiben oder kannst du auch
also
einen Block einfach ein Bit flippen und dann macht er halt einen kleinen Schreiber und dann.
Nee, ist nee, gut. Also das geht nicht. Also du liest und schreibst den kompletten Block.
Immer?
Ja. Also auf SSDs auf jeden Fall. Ich weiß nicht, bei normalen Festplatten.
Weiß ich, da ist es so, da müssen sie es so machen, aber ich glaube, bei normalen Platten können sie so.
Ja, bei normalen Platten weiß ich nicht. Aber kann sein und vielleicht auch nicht. Aber wer hat denn schon normale Platten, wenn es jetzt SSDs
gibt? Ist halt die Frage, ob das, also es würde vielleicht gehen, aber geht das über, also ich bin jetzt nicht so nur so bewandelt in ATA, aber bietet das irgendwie ATA oder SATA überhaupt an, dass man da direkt auf die Festplatte sowas schreibt?
Oder? Es gibt ja so komprimierende Dateisysteme, zum Beispiel
ZFS. Ja, ZFS kann das.
Ja, also muss es ja funktionieren. Und deswegen kann man auch Hardware-Chips machen, die das Gleiche machen und dir dann helfen quasi, wie Krypto-Chips dir beim Entschlüsseln helfen.
Ja. Das ist eben die Frage, ob es im Default hilft, gerade wenn du viele kleine Schreib- und Leseoperationen hast. Ich meine, wenn du selber dein Dateisystem so reinfrickelst, ist ja okay. Aber wenn die Festplatte dir keine andere Möglichkeit bieten würde, wäre es schon ein bisschen komisch.
Ach so, ja, nee, es geht nicht um die Festplatte, dass die irgendwas macht, sondern dass das wirklich deinem Betriebssystem hilft.
Ja gut, aber das gibt es ja schon. Also ich meine, ich glaube, moderne Prozessoren, sie können ja oft AES und die ganzen Geschichten, die werden wahrscheinlich auch irgend so keine Ahnung,
ja, die können das halt nicht wirklich gut, sondern die können das halt nur als Operation, die dann halt auf 1000 Millionen Operationen wieder gemappt ist. Mhm. Und von daher, also nur weil es dafür irgendwie einen Code gibt, heißt ja nicht, dass es gleich schnell wird, sondern halt nur, dass es das irgendwie kann.
Die können sogar CRC.
Ja,
die ganzen DAT-Tapes und sowas, die machen doch Kompressionen. Also da geht's ja schon so.
Ja, siehst du, also muss es ja auch überall funktionieren. Deswegen, ich verstehe gar nicht, warum man überall nicht Kompression hat, wenn es einfach super awesome ist.
Richtig, sollen sich alle nicht so anstellen.
Stimmt nicht so ankomprimiert.
Komprimiert einfach härter.
Gut ist eben, das Problem ist halt auch, wenn deine Dateien, wenn du die gern hast und keine Ahnung, irgendwo ein Bit flippt und dann kackt deine Kompression komplett ab, dann haut er dir halt einen Block weg, anstatt nur ein Zeichen aus einem Block.
Ja, das sagt halt, aber man kann nicht alles haben.
Richtig, man sollte eh viel mehr
Sachen. Und einfach mehr Backupen dann, scheiß drauf. Wir haben für alle Probleme eine Lösung, grundsätzlich.
Indirektion.
Indirektion, genau. Das passiert dann einfach irgendwo anders.
Okay. So. Kompletter Themawechsel. Dave Mitchell's Soapbox ist mein Pick. Der eine total coole Serie. Dave Mitchell ist ein britischer Comedian, der zum Beispiel die Peep Show gemacht hat, was eine super Comedy-Serie ist. Und der hat so eine Soapbox, wo eigentlich nur rantet über Sachen, aber auf einem sehr, sehr lustigen Niveau. Also recht intelligentes Ranten. Und der hat die
Season 4... Nicht so wie David Stallman Ranten.
Eben, genau, der macht so nettes Ranten. Und auf jeden Fall hat Season 4 angefangen. Gibt's auf YouTube, ist kostenlos. Yay, das.
Voll gut.
Telefonkonferenz.
Ja, genau, was mir nämlich gerade eingefallen ist, als wir vorhin über Skype diskutiert haben, ich hatte vor ein paar Monaten mal das Bedürfnis, eine Telefonkonferenz einzuberufen. Also so richtig mit Festnetz anrufen. Boah. Und oder vom Handy aus anrufen, weil ein paar Leute irgendwie nicht unterwegs waren und nicht an den Rechner konnten.
War das so wichtig?
Ja.
Okay.
Das war, ja gut, hat sich halt angeboten. Und da bin ich auf TalkU gestoßen, was so einen Dienst ist, der irgendwie von Alice gesponsert wird. Und dann kann man kostenlos so Konferenzräume registrieren. Da bekommt man dann irgendwie eine Festnetznummer in Hamburg. Und kann damit, glaube ich, kostenlos bis zu 6 Teilnehmern übers Telefon eine Konferenzschaltung machen. Und das ist eigentlich ganz cool. Also ich habe mir da so einen kostenlosen Account geschossen, da muss man auch keine Zahlungsdaten oder sonst was hinterlegen.
Cool.
Und wenn man dann irgendwie mal so oldschool übers Telefon eine Konferenzschaltung machen will, dann bietet sich sowas eigentlich auch an.
Das ist für nicht technikaffine Gesprächspartner oder wenn Skype einfach mal wieder rumbackt,
ja, genau,
glaube ich, eine also sehr gute Alternative.
Ist halt ein Problem, wenn man es irgendwie aufzeichnen will oder sonst irgendwas, aber...
Nee, gibt es Audioprotokoll MP3.
Ah.
Haben sie.
Okay, genau. Dann kann man das tatsächlich auch machen. Und wenn man dann irgendwie noch mit mehr Personen und mit mehr Features und eine feste Nummer und sonst irgendwas, dann kann man da auch mal ein paar Euro zahlen.
Ja.
Aber das ist eigentlich ganz, ganz cool. Da bekommt man einfach die Nummer, die könnte ich jetzt auch meiner Mutter geben, die kann sie anrufen und dann kann man da gemeinsam für eine Zeit lang mal miteinander reden und danach wieder auflegen und das ist gut. Und das ist schon ganz cool.
Das gleiche in grün macht Telkun. Das habe ich ein paar Mal benutzt.
Ja, ist wahrscheinlich.
Ist es gleich.
Hat funktioniert.
Ja, es hat funktioniert, genau. Mehrere Leute übers Telefon, übers Handy da reinkriegen. Was mich gewundert hat, Leute, die mit E-Plus anrufen, konnten bei Telekom definitiv nicht mitmachen.
Tja.
Bei allen anderen ging es irgendwie.
So, wahrscheinlich haben die nicht bezahlt.
Ja, genau. Das ist halt auch so eine lokale Einwahlnummer. Oder mehrere gibt es da in Berlin und in Hamburg und in Stuttgart und was weiß ich wo. Aber irgendwie, wenn du mit E-Plus angerufen hast, hast du Pech gehabt.
Seltsam. Sagt.
Kann es jetzt nur für Telekom sagen, bei Talkyu, Talkyu, keine Ahnung.
Also alle, die angerufen haben, kamen durch.
Ja, aber es hatte keiner E-Plus wahrscheinlich.
Ja. Die waren wahrscheinlich. Wer hat denn schon E-Plus? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht beantworten. Also dieses eine Mal, als ich diese Konferenz benutzt habe, da habe ich halt irgendwie mit Zipgate angerufen. Ich glaube, du hattest mit deinem
ich habe T-Mobile.
T-Mobile angerufen und ein paar andere.
Telekom hast du
jetzt. Oder ein paar andere Leute haben dann mit O2 angerufen. Das hat alles funktioniert. E-Plus kann ich jetzt nicht sagen, aber ja. E-Plus hättest du wahrscheinlich auch so schlecht empfangen, dass du gar nicht drauf kommst oder so. Ich weiß es nicht.
Genau, kein Empfang, sorry. Kannst eh nie mitmachen.
Genau.
DICE Plus.
Oh, Plus.
Ganz wichtig. Ich finde die Idee einfach so. Weiß ich auch nicht. Ich würde nicht sagen bescheuert, sondern einfach nur so banal.
Also man kann würfeln.
Man kann würfeln.
Super, okay.
Warte! Ah. Man kann würfeln und dann kommt es in deinem Computer an. Und das ist quasi, du würfelst das Ding und dann hast du Bluetooth und das connectest du dann an deinen Computer. Und dann.
Das sagt dann 4.
Ja. Und dann kannst du einfach... alleine spielen.
Wenn dir mal wieder deine Freunde auf den Keks gehen und du für dich alleine sein willst.
Du kannst ja mit deinen Freunden spielen. Über dein iComputer kannst du mit deinen Freunden dann spielen. Kannst du irgendwie, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Du siehst halt deinen Freund nicht, wenn er sich ärgert, aber man kann ja nicht alles haben.
Es wäre cool, wenn da irgendwie noch Beschleunigungssensoren drin sind, dass du quasi auch in 3D deinen Würfel beim Fallen visualisieren kannst, sodass deine Freunde auch sehen, wie dein Würfel fällt.
Er hat einen Anti-Cheating-Algorithm dabei.
Und das ist gut genug,
funktioniert
oder?
Er?
Keine Ahnung, steht da.
Das kann ich auch behaupten.
Ja, und?
Ich habe hier diesen Würfel.
Nee,
der kann nicht cheaten.
Das heißt, er hat garantiert irgendwie so einen Beschleunigungssensor und wenn du ihn einfach nur hinstellst, dann reicht es nicht oder so.
Ach so, meinst du, dass der quasi intern dann keine oder irgendwie eine andere macht. Zahl zurückliefert? Oder?
Leute, ich würde jetzt mal Schluss machen wollen.
Ich find's awesome.
Wir haben lange genug gemacht und...
Wir sind noch eine große Runde. Wir haben viel zu erzählen.
Richtig.
Ja, aber es gibt noch Leute, die müssen heute noch ziemlich weit fahren.
Das ist echt eine tolle Geschichte.
Deswegen...
Oh ja, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt.
Ja, okay. Deswegen. Vielen Dank fürs Zuhören. War schön, dass ihr dabei wart. An der VoIP-Leitung wünschen wir noch einen schönen Nachmittag, weil da ist ja noch hell.
Eben.
Und allen anderen, wann auch immer ihr es hört, gute Nacht oder guten Tag oder guten Morgen oder guten Mittag oder was auch immer. Ja, wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Fall. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und
bis Flame.
Nächste Woche.
Tschö mit Ö.
Ciao. Try not to die.
Ciao.
Was?
Was hast du gesagt?
Try not to die.
Try not to die. Oh, ja.